Das Erbe der Gastroburgs. Eine Familiensage. Was Dessert geschah. Nach den turbulenten Zeiten, die hinter den Gastroburgs liegen, schien es so, als würden ruhigere Zeiten einkehren. Doch nach der abgeblasenen Hochzeit von Comtesse Carina und dem plötzlichen Auftauchen von Frau von Lauritzen-Berben sollte es noch schwieriger werden.
Schönen guten Abend, alle Anwesenden. Mein Name ist Bonifatius von Bananana und wir sind hier heute zusammengekommen, um das Erbe von Graf Fiete von Gastroburg zu verlesen. Nun denn, ich vermache Tim von Gastroburg die schöne Illusion, die große Enttäuschung sowie die überflüssigen Kopfhörer. Sebastian E. von Gastroburg bekommt die goldene Kette, die leere Wiege sowie die endlose Bahncard. Das Anwesen sowie alle weiteren Besitztümer gehen an Frau Iris Lauritzen-Berben. Gezeichnet Graf Fiete von Gastroburg.
So, dann fangen wir an, Sebastian. Mal gucken. Lass mal ein bisschen abchecken, wie die Stimmung so ist heute.
Setz mal deinen Kopfhörer auf.
Nee, mach ich nicht.
Bitte.
Nee, mach ich wirklich nicht.
Wir brauchen den heute aus rein praktikablen Gründen heute.
Warum denn?
Weil wir neue Einspieler haben.
Ja, aber dann kann ich doch dann immer
extra
noch aufsetzen.
Extra für dich.
Ich mag das nicht.
Ja. Wieso?
Nee, ich fand das letztes Mal im Keller ganz widerlich mit diesen Kopfhörern, weil du wie abgenabelt warst von allen anderen Sachen. Und da habe ich mir gedacht, ich mach die Kopfhörer nicht mehr. Im Studio geht's ja noch, da passiert ja nichts. Aber hier ist ja Raumatmosphäre, hier ist, weißt du, da muss man sich auch mal drauf einlassen können. Mir ist es nicht egal, wo ich sitze.
Ja, aber es geht ja auch um die Qualität, die wir unseren Hörern und Hörerinnen bieten wollen.
Ja, aber was
und
hat wenn das mit dem Sprechen zu tun,
dazu,
wie ich höre?
Dazu komme ich ja jetzt.
Ja.
Wenn wir jetzt diese Einspieler einspielen.
Also, liebe Zuhörer, wir diskutieren gerade, ob ich jetzt hier im Podcast Kopfhörer aufsetzen muss oder nicht.
Genau.
So, und ich bin gerade ein kleines renitentes Kind und sage, nein, muss ich nicht, ja, weil
bist
ich ja.
Du wirklich?
Ja, aber ich muss ja nur reden. So, egal wie ich höre dich doch.
Du bist angepisst von Kirill, ne? Oder
nein,
welcher Wind hat dich aufgehalten?
Aber ich muss doch nicht hören, wie die anderen Menschen, das muss der Tontechniker. Aber ich doch nicht.
Aber du könntest ja hören, was sich der Tontechniker für eine Mühe gegeben hat, etwas anzufertigen, was ein Add-on für diesen Podcast ist. Und allein aus Neugierde.
Was Hintergrundgeräusche, oder?
Ja, es sind
Meeresrauschen und Möwengeschrei dauerhaft eingespielt als Endlosschleife.
Ja,
oder was?
Ja, nicht ganz. Also es ist auf alle Fälle.
Ich sag mal so, da wird ja was kommen, spätestens wenn du auf den Knopf drückst, wird was kommen und dann mal hier so, guck mal hier, so.
Ja, das ist auch gut, sieht aus wie DJ.
Ja.
Guck mal, wir hätten jetzt zum Beispiel, ich werde mir in Zukunft die Frage sparen, wie es dir geht,
ja?
Sondern werde auf diesen Knopf drücken.
Neues aus dem Sonnensystem. Tada!
So, nachdem die Rakete ins Sonnensystem gestartet ist, ist jetzt die Frage, was es Neues bei dir gibt. Zum Beispiel ein Kitchen Impossible Kochbuch.
Ja, heute ist eigentlich ein toller Tag, wenn diesmal die Deutsche Bundesbahn nicht geht. Obwohl, das war, was sind das eigentlich? Ich bin heute mit dem EC von Hamburg nach Berlin gefahren, der eigentlich nach Prag wollte. Kein Speisewagen, eine einstündige Verspätung in Buxtehude hatte. Und hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber eigentlich ist heute ein guter Tag, denn wir haben ein neues Kochbuch veröffentlicht, und zwar das Kitchen Impossible Kochbuch, was sich heute auf Platz 1 der Gesamtbuchliste Amazon befindet. Und da würde ich mal ganz kurz sagen, drop.
Ist das mit so einem FSK 18 Aufkleber versehen und es versiegelt?
Es deutet auf jeden Fall an, dass auch der verbale Schriftgebrauch nicht unbedingt für Vorschulkinder ist.
Also tatsächlich, ne? Und das ist ja auch bei Kitchen Impossible, wird das jetzt eingeblendet, ne?
Das geht mir so langsam auf den Sack. Du sagst, jeder mich immer nur als Pöbel nennt, ständig mies gelaunten, missgünstigen Drecksack.
Ey, ich weiß genau,
also
was du meinst.
Ich
kenne jemanden, der immer sagt, ich sei kauzig, ich wäre dämlich, ich würde dumme Sprüche machen. Ich werde ständig gefragt, was willst du mir mit der Scheiße? Ich weiß genau, was du meinst.
Diese ewige Schublade.
Schokolade. Das ist ein scheiß Gefühl, diese Schokolade.
Ich bin wirklich,
ne,
einer der nettesten, freundlichsten, ausgeglichensten Menschen, die ich persönlich nur kenne. Ja, ich habe, ich kenne nicht mal sowas wie einen schlechten Charakterzug an mir, außer ein bisschen Egomanie. Aber ansonsten, ich denke, also mir Unrecht tut mir physisch weh, Dinge, Verbalbeschimpfung, Beleidigung ertrage ich nicht, außer sie sind gerechtfertigt. Aber ich bin eigentlich ein richtig netter Kerl.
Aber ich finde jetzt auch ehrlicherweise, dass du es ein bisschen überdramatisierst, weil niemand findet dich ja deswegen kacke oder unsympathisch. Nee, aber ich werde so drauf
reduziert. Das ist wie als wenn ich so ein
aber du weißt ja, wie es ist.
Busenmodel wäre. So.
Ja, aber
man
du weißt
einfach
ja,
nur noch die Hülle sieht.
Ja, aber du weißt ja, wie es ist.
Dahinter.
Wenn man irgendwo
weißt,
angekommen ist.
Ein Rohdiamanten darunter unter dieser kohligen Außenhülle.
Ja, ich weiß, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn man wo angekommen ist, wo es sowieso nicht besser wird,
ja,
dann kann man ja davon ausgehen, da geht nicht mehr. Also muss man sich ja irgendetwas Neues suchen. Und dann ist halt die Schublade aufgemacht worden, dass du ein hervorragender Aneinanderreiher von Schimpfwörtern bist. Wie zum Beispiel hier diese elendige, dreckige Mistfickbox.
Ja.
So.
Ja, aber ist sie ja auch.
Ja, eben.
Ja, das ist doch kein Schimpfwort. Das sind nur beschreibende Adjektive, um dieser Box auch die Wirkung zu verleihen, die sie auf mich hat.
Mir hat neulich jemand gesagt, dass du es wirklich persönlich nimmst, wenn der Moment unerwartet eintrifft, dass du diese Box überreicht bekommst.
Ja.
Also das ist keine Schauspielerei, nein, ist kein unterschriebener Passus in einem Vertrag, dass du dich dort jetzt so fühlen musst, sondern du findest es wirklich scheiße,
ja,
wenn diese Box kommt.
Ja.
Obwohl du ja immer damit rechnen müsstest.
Naja gut, ich reiße ja extra dafür an.
Theoretisch könnte auch heute eine Box kommen.
Heute wäre eine Unverschämtheit.
Aber warum?
Naja, weil heute bin ich ja nochmal wieder so im Kreise meiner Liebsten.
Und ich bin auch da.
Das ist also, es ist ja ein Vertrauensraum, den ich hier gerade inne habe. Das heißt, ich kenne euch, ich kenne die Atmosphäre, ich weiß, worauf ich mich gerade eingelassen habe. Und wenn jetzt hier mit meinen Emotionen und Gefühlen gespielt wird, um mich hier erneut irgendwie aufs rutschige Parkett von Kitchen Impossible zu locken, dann wäre ich da schon sehr schlecht gelaunt. Also ich habe mit Luki war ich richtig beleidigt, als ich da sein Essen kochen musste.
Ich kann mich erinnern, dass du mit Tom Rossner auch beleidigt
richtig
warst.
Richtig beleidigt. Tom Rossner ist unser Betriebsleiter in der Bollerei und da hatten wir ein, ich weiß nicht, wie nennt man das denn, wenn sechs Leute am Tisch sitzen und wichtige Dinge besprechen.
Ein Meeting.
Ja, so
ein
Meeting, Workshop-mäßig. Und während des Workshops wurde mir durch die Hände meines eigentlichen Freundes Tom Rossner diese Box überreicht. Und wenn ihr euch vor den Karren des Bösen spannen lasst, dann frage ich mich immer, was würdet ihr mir denn antun, wenn es mir richtig schlecht geht?
Naja, ich verstehe
also,
das alles.
Ich bin charakterlich der Einzige, der einwandfrei ist in diesem Kongolomat. Die Leute, die gegen mich antreten, wissen, was sie sich antun.
Ja, ich glaube, was sich die Leute dann nur fragen, und ich mich übrigens auch, ja, ob das wirklich eine aus dem Herzen heraus schlechte Laune und Enttäuschung ist oder ob da ein bisschen Schauspielerei mit dabei ist, eben weil du schon damit kokettieren musst.
In dieser Staffel war ich relativ häufig angefressen, irgendwie wegen der Box, weil ich finde ja, Kitchen sollte, es geht ja nicht um Rezepte-Wichserei, sondern also wie exakt man Dinge ganz genau nachkochen kann. Es geht ja auch so ein bisschen um Botschafter von kulturellem Essgut zu sein. Mhm. Und ich finde zum Beispiel dieses ewige, selbstgesammelte Gelump, das habe ich gestern exzessiv zum Besten gegeben, oder irgendwelchen Kräuter, wo soll denn jemand sowas wissen? Oder wenn ich irgendwas, keine Ahnung, 9 Monate im Keller vergammeln lasse, damit da sowas wie eine Fermentation stattfindet, wie soll ich das rausschmecken? Und es langweilt mich auch fürchterlich. Ich finde es viel schöner, wenn ich jetzt, wenn was, meine Lasagne kochen lassen von Graciella, ein Gericht ohne Rezept.
Der junge Schweizer.
Ja, 2 Sterne, ist einer der besten Köche der Welt und ich lasse ihn halt eine Lasagne ohne Rezept nachkochen. Wo ich sage, am Ende des Tages sind das doch die schöneren und die faireren Aufgaben, weil da musst du dich beweisen als Koch. Da musst du zeigen, ob du ein Gefühl hast, ob du das Produkt verstehst, ob du ein Gericht. Bei dem anderen muss ich ja nur analysieren, wie viel Koriander da links mal drumherum reingerührt worden ist und wie nicht.
Was glaubst du, wie viele Leute gucken Kitchen Impossible aufgrund des Entertainments und wie viele Leute wissen wirklich, was da eigentlich dahinter steckt? Weil es ist ja wirklich eigentlich nicht nur ein geniales Unterhaltungskonzept, sondern es steckt ja wirklich eine geniale Idee dahinter, die du auch eben gerade, ja, mehr oder weniger. Was gucken die Leute mehr wegen des Entertainments und denen fällt das gar nicht auf? Oder glaubst du, dass diese Genialität der Aufgabenverteilung?
Ich glaube, es ist insgesamt, es macht die Mischung. Es ist wie ein Live-Konzert. Es ist die Musik und die Show. Mhm. Es gibt auch genug Leute, die das Ding wegen der Show nicht gucken. Also meiner Show.
Glaubst du?
Ja, natürlich.
Aber warum gucken sie es denn dann?
Hä? Ist wie ein Verkehrsunfall, oder? Oder weil, also ich glaube ja wirklich, dass ich habe so eine 70-30-Teilung. Ich glaube, 70% mögen mich wirklich. Mögen mich mit meiner drolligen Art oder mit meiner verpeilten Art oder mit meiner Größenwahnsinnigen Art. Und die anderen 30% hassen mich wirklich. Und die wollen aber nur sehen, wie ich leide. Das ist ja das Prinzip Dschungelcamp. Vielleicht ist ja Kitchen Impossible mein kulinarisches Dschungelcamp. Ich habe immer gesagt, es ist mein Wetten, das. Aber es ist ja eigentlich mein Dschungelcamp.
Würdest du jemals ins Dschungelcamp gehen?
Natürlich.
Würdest du, oder?
Natürlich.
Oh, ich glaube, das wäre wirklich lustig.
Hä?
Ich glaube, es wäre wirklich lustig.
Na, ich habe neulich drüber nachgedacht. Ich glaube, da habe ich nichts zu suchen. Ich bin sozial zu intelligent.
Ja, aber da sind ja nicht nur Schwachmaten und Schwachmatinnen.
Ja, schon größtenteils.
Ja, aber nicht nur.
Also zumindest, ich sag mal so, also das mag ja alles, nee, Schwachmaten ist jetzt auch vielleicht ein Ticken zu persönlich.
Glaube ich nicht.
Aber ich finde schon den Grad der Selbstdarstellung.
Das ist ja Teil des Konzeptes auch, ne? Eben. Aber es gibt ja immer mal wieder einen, der Glöckler zum Beispiel. Man mag ja halten, was man will von ihm, aber ich glaube, dumm ist er nicht.
Na, dumm sind die, na, richtig dumm sind die alle nicht.
Naja.
Aber die sind schon ganz schön voll von sich selbst und sind ja auch alle total authentisch und unverstellt und nicht fake.
Ja. Also ich
fand in dieser Staffel übrigens super nervig, das Wort fake.
Ich hab nichts von dieser Staffel gesehen.
Die war super. Die war richtig gut.
Wann guckst du das?
Nacht.
Und dann auf dem Handy oder was?
Nee, in der Wiederholung, auf dem Fernseher.
Auf dem Fernseher.
So. Diese Staffel war richtig gut.
Ach.
Ja.
Wer war da, wen fandst du gut?
Ich fand sie diesmal alle mehr oder minder anstrengend.
Mhm. Hier, ich muss zurück nochmal zur Kitchen. Ich habe jetzt den Bogen gespannt und dann habe ich ihn selber wieder losgelassen.
Yep.
Ist Kitchen Impossible, so wie es heute ist, perfekt? Aus deiner Sicht?
Ja, mit saisonalen Schwächen und Stärken.
Okay.
Also Kitchen ist ja nie gleich. Aber hätte ich es lieber, dass wir wieder normaler kochen. Und uns das als Niederlage reichen und dass wir nicht so ehrgeizzerfressen sind und so richtige Bumsaufgaben füreinander finden. Weil, guck mal, ich hab die Leute schon eine Tortilla kochen lassen. Ein Rezept mit zwei Produkten, Kartoffeln und Eier. Ich hab die Leute, wie gesagt, eine Lasagne, ne, ein Steckrüben-Eintopf. Also ich bediene mich schon sehr viel an emotionalen Gerichten. Durfte ich auch teilweise schon machen. Und ich finde, diese Gerichte sind einfach ein Shashuka. Bisschen Paprika, ein bisschen Tomate, ein Spiegelei.
Ganz schön in Mode gekommen, Shashuka.
Ja, und wer hat's gemacht?
Hier, Neni.
Nee, Kitchen.
Nee, Tim.
Ja, doch.
Das war vorher
nein,
auch schon.
Ich glaube, das war Kitchen.
Ja?
Ja. Ja. Glaube ich wirklich. Ich glaube, dass wir das sozusagen zur Wahrnehmung gebracht
haben. Aber, ihr
das
habt...
aber. Wer hat denn Neni groß gemacht?
Du.
Das siehst du.
Natürlich.
Also hat Kitchen auch Shashuka groß gemacht.
Wer denn sonst?
Ja? Also doch jetzt ernsthaft.
Etwa 25 Hours oder
Haya Molcho ohne uns.
Wen?
Haya Molcho.
Kenn nie gehört.
Das ist die Frau vom Neni.
Heidi und ich kennen diese Frau nicht.
So, der hätte doch nie jemand so, aber durch Kitchen ist sie halt so da.
Also, ihr seid aber nicht...
Wie Sven Wassmer schon gesagt hat, er hat meinetwegen das Kochen angefangen.
Wer?
Sven Wassmer, das ist einer der Kontrahenten, Sterne aus der Schweiz.
Ja.
Wirklich einer der...
Gut aussehend.
Und der hat...
Oder?
Naja, gut, gegen mich sieht vieles gut aus. Und der hat gesagt, er hätte meinetwegen mit dem Kochen angefangen. Da kannst du mal sehen. Damit bin ich ein Influencer.
Ich bekomme viele Nachrichten.
Ein Guide Michelin Sternekoch-Influencer.
Ja, ich bekomme viele Nachrichten, in denen steht, ich habe wegen Tim Melzer das Kochen angefangen. Also insofern glaube ich dir. Ihr seid aber nicht ganz perfekt, worauf ich hinaus will. Geografisch habt ihr offensichtlich bei Kitchen Impossible ordentlich Nachholbedarf.
Umrisse von der Schweiz oder was?
Grüße von Nico. Lieber Tim, lieber Sebastian, als begeisterter Zuhörer des Podcasts und großer Kitchen Impossible Aficionado stoße ich mich immer wieder an der falschen Österreich-Karte in Kitchen Impossible. Ja. Die Karte, die mittels Hackbeil der Ort der nächsten Challenge markiert, stellt Österreich im Westen irgendwie nicht korrekt dar. Auf den ersten Blick ist Südtirol dabei. Da sich unsere Bemühungen um Südtirol eher auf kulinarische und alpine Wettkämpfe beschränken, wäre gut, das mal auszubessern. Ihr wollt ja Idioten die Landesgrenzen gerne verschieben, anstatt sie zu öffnen. Keinen Nährboden für so etwas bieten. Beste Grüße, euer Nico. Also, müssen wir mal weitergeben an... Ist dir das schon mal aufgefallen? Nein.
Mir würde ja nicht mehr der Umriss von Pinneberg auffallen.
Aber warum bist du gerade auf die Schweiz gekommen?
Das ist doch so ein... Weil ich die Beschwerde kenne.
Ah, okay.
Also ich
hat
weiß,
das überall
dass,
probiert?
Ja, dass die Umbre, ich glaube, die werden einfach vereinfacht dargestellt. Hauptsache irgendwie so grob zentriert da, wo sie hingehen. Wir erheben da keinen juristisch korrekten Anspruch. Und es hat auch nichts mit vermeintlichen Raumansprüchen zu tun, die da von irgendjemand gestellt werden, der an der Kartengestaltung mitwirkt.
Mhm.
falls du verstehst, was ich meine.
Ja, yeah, verstehe schon, was du, aber ja. Ich wollte es zumindest mal thematisiert. Ja, also,
sehr schön.
Bei Amazon, ich wusste nicht, dass da sowas wie eine Bestseller oder Besteller
Platz gibt. Eins.
Das aller Bücher. Platz 1. Aal mit grüner Soße. Aller
Bücher. Das ist schon geil.
Aal mit grüner Soße. Wirklich,
ich bin sozusagen jetzt gerade wie Adele, nur im Buchmarkt.
Wie Adele, nur im Buchmarkt.
Ich bin Nummer 1.
Ach so. Ja.
Oder irgendjemand, so,
wenn, I'm bigger, wenn, I'm the best, die, I'm fucking better than the rest.
Ja.
Also du
ist,
natürlich. Nein,
das ist wirklich geil, gerade weil so Buch bedeutet uns mehr als irgendwie nur so ein vollgekriegeltes Stück Papier. Das kaufen sich Leute, das bleibt in den Wohnungen stehen, das wird verschenkt. Man wünscht es sich und dann finde ich das immer sehr, sehr geil, wenn das auch von einem gewissen Erfolg gekrönt ist, weil es eben auch ein Teamwork ist.
Was kostet denn das Ding, weißt du das?
24.
24.
95 oder 24.
Hast du noch zwei über zum Verlosen?
Ich habe auch fünf über, wenn du möchtest.
Ich will keins, aber ich frage mich gerade, ob wir das hier bei Fide Gastro vielleicht verlosen.
Natürlich, gerne.
Und was sollen unsere Hörer und Hörerinnen dafür machen? Irgendeine Aufgabe brauchen wir
ja. Das ist nicht meine Aufgabe, du bist der Redakteur.
Ja, aber du bist ja kreativ. Dir wird doch irgendwas einfallen. Du musst ein bisschen mitarbeiten. Na komm.
Okay, sie sollen mir Ziele schicken, wo ich meine Konkurrenten hinschicken kann bei Kitchen Impossible.
Oh.
Und die Ziele, die durchkommen, die ich oder als Inspiration wähle, weil die Aufgabenstellung geil ist. Ich hätte gerne Bosnien, Kroatien, sehr gerne Skandinavien, Malta, was haben wir denn noch für die so.
Warst du schon mal in Südafrika mit Kitchen? Weil die Küche in Südafrika soll ja richtig, richtig.
Ja gut, das würde ich dann aber eher für mich beanspruchen. Das heißt, sie sollten Ziele nennen, die für die anderen sind,
okay.
Weil die schönen Reisen, die nehme ich dann.
Okay, also bitte formuliere die Aufgabe mal knackig in zwei Sätzen. Wofür verlosen wir insgesamt 5
potenzielle Ziele bei Kitchen Impossible? Also
für die Gegner.
Angabe von dem Originalkoch oder Köchin.
Ja.
Wenn es geht, ein Foto von dem Gericht und wenn da vielleicht noch ein Bezug dazu ist.
Für den Gegner.
Für den Gegner, ja.
Ah, das ist doch toll.
Siehst also, du? Ich frage mich zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie, wir sind wirklich so wenig im Osten von, wir sind ja überall, Baden-Württemberg sind wir ständig, Berlin sind wir ständig, Hamburg waren wir jetzt auch schon 2-3 Mal, München waren wir schon und wir sind so relativ wenig im Osten und ich gucke auch und habe natürlich diesen emotionalen Bezug da nicht so, ja. Und mir fehlen da so die richtigen Gerichte, die es auch vielleicht schwer machen für den Herausforderer. Gute Klöße oder so. Also wo gibt's wirklich die besten Thüringer Klöße? Also wirklich die besten Thüringer Klöße.
Was sind Thüringer Klöße, die...
Das entzieht sich jetzt schon meiner Kenntnis.
Die weißen?
Ich glaube
halb.
Ich glaube ich. Kannst du mal kurz googeln? Ich weiß es gar nicht. Aber wo gibt es das Beste? So, weil ein Kloß soll den Koch können. Und das ist wie ein Gnocchi. Ja, ein Gnocchi ist auch nichts anderes als ein Kloß.
Heißt das, ist es die Gnocchi? Du hast gerade gesagt, ist wie eine Gnocchi.
Gnocco heißt es.
Gnocco.
Ja. Gnocco, ja. Oder? Cappuccino, Cappuccini. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht lesen, das ist mir zu klein. Ich habe keine Brille.
Ach so, er redet ausnahmsweise nicht mit mir. Ey, in irgendeiner Folge hast du die Brille getragen neulich, habe ich gesehen.
Ja, ich trage die oft, aber ich vergesse sie immer.
Gefällt sie dir noch mit der Brille?
Ich sehe wahnsinnig gut aus mit Brille.
Ja?
Ja, das ist das Einzige, was mich wundert. Ich bin ja wirklich zu vielen Partys schon eingeladen gewesen. Auch so, gerade so Red Carpet und so ein Kram, ne? Mhm. Weißt du, wer mich noch nie eingeladen hat?
GQ. Thomas Gottschalk.
GQ.
Man of the Year?
Ja, warum nicht?
Hat.
Ist das doch irritierend, oder?
Also, liebe Grüße an den Condé Nast Verlag. Also, wenn ihr wirklich Tim Melzer noch nicht zum GQ Award Man of the Year eingeladen habt.
Jeder andere Bumsbagge, der mal lustig irgendwie Texte auswendig lernen muss, wird Gentleman of the Year. Aber ich,
was,
der
für Stil, was, für was, klasse, also, was? Pass auf, der Man of the Year wird ja in verschiedensten Kategorien.
Oh, welche denn?
Also, wenn's
das wusste ich nicht.
Wenn es zum Beispiel Flachwitze gäbe, wäre ich der Man of the Year.
Ja.
Wenn es,
ja, aber sag doch mal, welche gibt's denn? Dann kann ich mir eine aussuchen.
Comedy?
Nein.
Best Dressed?
Auf einer speziellen Art und Weise, ja.
Guckt das hier jemand gerade zufällig parallel, was es für Kategorien gibt? Ich weiß sie nicht auswendig.
Ansonsten würde ich auch Kultur nehmen.
Ja, oder wir kreieren. Also es muss doch eigentlich Kulinarik geben.
Nee.
Wieso nicht?
Weiß ich nicht. Aber Kultur.
Man of the Year finde ich gut. Also pass auf.
Kultur. Die
Thüringer Klöße.
Ja.
Kultur. Okay, also spezifiziere. Warum?
Weil ich ein Kulturbotschafter bin.
Das ist mir schon klar, aber du musst ja Erster werden, du musst ja der Beste in etwas sein. Was hast du besser als der Rest gemacht im kulturellen Bereich für Deutschland im dem Jahr, in dem du den Award dann bekommst? Also was war das?
In dem Moment alles.
Okay, also einfach.
So.
Na gut. Ich glaube, das langt nicht. Pass auf, Thüringer Klöße, ja. Auch grüne Klöße oder Hüttes genannt. Klößchen, auch Knöller, sind handgeformte, aus zwei Dritteln rohen geriebenen und ein Drittel zerkochten Kartoffeln hergestellte Kartoffelklöße.
Und das kann nicht alles sein.
Lass mich mal ausreden. In einigen Gegenden werden unter grünen Klößen, grüne Klies, Klöße verstanden, die nur aus roher Kartoffelmasse grün, ja, hergestellt werden.
Und jetzt brauche ich praktisch das ultimative, die beste ultimative Klößchen-Destination. Zum Beispiel.
Ja, also.
Weil ich sag mal, Kloß ist ja deutsches Kulturgut.
Absolut.
So, und wir haben noch keine.
Wir denken alle an den Kloß im Hals alleine.
Alleine das.
Alleine der.
Und wir hatten das bisher. Also sowas. So schöne Ziele für Kitchen Impossible, die müssen auch nicht durchgekommen, aber wo ich sage, check, 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 nimm ich. Dann spare ich mir das auf, weil ich mache ja ungefähr noch 3 Jahre Kitchen.
Ach, das finde ich
und
gut.
Und dann so, irgendwann gehen mir ja auch die Ideen aus. Und das
wie, wie viel Idee gibst denn du da rein?
Naja, bei Graciella oder jetzt beim Sven Wassmer, beides.
Ach, das tatsächlich?
Das ist der Original.
Und das Koch, ist auch okay so. Das ist gar nicht nur redaktionelle Arbeit, da bist auch
nein,
du.
Nein, das ist fast nur meine Arbeit. Ah. Aber was wir halt auch häufiger mal haben, dass vielleicht ein Vorschlag von mir, jemand möchte nicht mitmachen oder es passt zeitlich nicht in den Rahmen rein oder ähnlichen und dann wird vielleicht eine Alternativlocation gesucht. Aber jetzt bei Sven Wassmer war es so, dass ich auch bei Björn war es so, bei Poletto war es so, wo ich wirklich einen ganz persönlichen Bezug zu den Originalköchen habe. Auch zu dem Gericht oder zu der Art und Weise, wie gekocht wird.
Siehst du mal da. Ich muss mal ganz kurz in die Redaktion reinfragen. Ist unser Gast und hört unser Gast uns mit? Nein, also der kriegt uns gar nicht mit. Gleich schon. Tim, wir sind
ist ja... Ist der Gast schon da?
Ja, gleich. Wir sind ja nämlich... So. Also es muss ja einen Grund geben...
Sonst wäre ich jetzt nochmal gegangen, aber jetzt zu spät, ne?
Es muss ja einen Grund geben, warum du mit der Bahn gefahren bist,
ja,
ne? Wir sind nämlich in Berlin.
Ja.
Mehr oder weniger bei dir zu Hause, kann man fast in deiner Küche.
Ja, nicht ganz. Wir befinden uns im Hotel de Rome.
Ja.
Einem wirklich sehr, 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 sehr schönen, Grand Hotel ist es nicht im klassischen Sinne, aber ein Hotel der obersten Kategorie. Mhm. Und ich darf mich rühmen, dass die Speisekarte des Chiaros, des Restaurants, eines Gastro-Konzeptes, was ich entwickelt habe, hier zelebriert wird.
Kannst du auch mal gucken, wie die das machen. Ich lasse nämlich ein paar Sachen aus dem Chiaro heute kommen.
Sehr schön.
Ich hoffe, es ist alles zu deiner Zufriedenheit. Ganz schön kleines Zimmer hier, ne?
Ja, ich habe schon größer gewohnt.
Hast
aber
du schon
nein, das natürlich habe ich schon mal größer gewohnt. Aber das Besondere ist, ich meine aus Historie, dass es eben ein altes Verwaltungsbankgebäude gewesen ist. Und diese Grand Dessa der Holzvertäfelung hier allen Ordens überall noch sichtbar sind. Das sind sehr unterschiedliche verschiedene Zimmer und wir sind jetzt hier, glaube ich, in einer Junior Suite.
Oh, wenn das hier schon die Junior Suite ist, mein lieber Herr Gesangverein. Das Ding ist größer als meine Wohnung und doppelt so hoch. Also ich finde, das hat schon ordentlich Power hier.
Ja, schön.
Also wirklich schön.
Aber ich mag das, weil eigentlich würde man nicht erwarten, dass ich in sowas gerne wohne, weil es einfach eben auch auf eine gewisse Art und Weise sehr schön pompös ist. Aber schön pompös ist, mir ist gerade nur die Rahmung.
Was ist denn das?
Mir ist gerade die Rahmung aufgefallen.
Passt nicht dazu, ne?
Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil das da hat sich jemand mit einem Gedanken drum gemacht. Aber ich war jetzt ein bisschen...
Was? Ja, jetzt lassen wir mal das Persönliche für den armen Rama zurück. Ich dachte vorhin auch ganz kurz, irgendwie passt der Rahmen nicht zu dem, was drin ist. Also wir reden hier nicht von Essenrahmen, sondern von diesem Bild.
Nein, irgendwas hat mich gerade aus dem Kontext gebracht. Aber machen wir weiter. Okay. Unser Gast ist...
Also pass auf, wir sind in Berlin, ja, weil wir heute einen Gast haben, über den oder die, wir wissen es ja noch nicht,
ja.
Ich finde...
Also normalerweise, wenn ich selber anreisen muss,
ja,
ist es ein sehr wichtiger Gast.
Ja.
Olaf Scholz.
Ja.
Oh, also unter damals noch nicht, aber jetziger Bundeskanzler.
Wer hätte finde, das gedacht?
Da kann man ruhig mal anreisen. Das ist in Ordnung. Sehr alt und ist nicht mehr so gut zu Fuß und möchte die Reise anstrengend nicht mehr aufnehmen. Oder eine komplette, also eine schlimmere Diva als ich, weil er sagt, na, wenn ihr schon mit mir reden wollt, dann müsst ihr aber auch schon zu mir kommen.
Aha.
So wäre ich ja auch. Ich sage das ja auch relativ oft, weil Reisestrapazen ist auch wirklich anstrengend für...
Wenn man viel reist
und es gibt, also manchmal muss man absagen, weil irgendeine Geschichte, keine Ahnung, an einem Ort ist und der Aufwand, dahin zu reisen für die halbe Stunde und wieder zurückzureisen, steht manchmal nicht in den Relationen.
Mhm. Also ich finde auch, also du hast recht mit dem, was du sagst. Und
ich weiß.
Und ich muss sagen, ich finde auch, ich wäre fast enttäuscht gewesen, wenn diese Person nicht darum gebeten hätte, ja, ich bin gerne bei Fiete Gastro dabei,
ja,
aber ich komme natürlich nicht zu euch.
Also ich sag mal so ein Raue zum Beispiel.
Ja.
So ein Tim Raue, der würde sie auch bitten. Also der würde auch sozusagen in sein Revier bitten, weil er einfach jede Minute seines Lebens mit Effizienz gefüllt hat.
Ach so, deswegen meinst du? Gar nicht aus, ja,
ich sag mal so,
aus Diventum.
Um ihn gut dastehen zu lassen, aber eigentlich nur, weil er eine verfickte Diva ist.
Ja. Okay, also pass auf. Unser heutiger Gast wuchs in Hamburg als Tochter. Jetzt haben wir eigentlich schon,
Ist also eine Frau?
Ja, offensichtlich. Na gut.
Könnte sich geändert haben?
Wollte ich gerade sagen. Heute ist ja einiges möglich, ne?
Könnte sich geändert haben.
Und wir sind in Berlin.
Ja.
Also, da kann man fast von ausgehen. Ist als Tochter eines Gastronomenpaares aufgewachsen und nahm unter anderem Tanz- und Sprechunterricht. Und mit Gastronomenpaar, um das mal ein bisschen zu spezifizieren, oft wird nämlich erzählt, dass ihre Eltern der Kochkunst sich ergeben haben. Es ist der Vater, der Koch gewesen ist.
Okay.
Also, ja. aber kann man trotzdem sagen, Gastronompaar, ne?
Du kannst sagen, was du willst. Werden wir es überprüfen können, wenn die Gästin da ist.
Sie wiederholte die 7. Klasse und wurde infolgedessen von insgesamt 3 Internaten verwiesen, also geflogen. Ciao, Kakao.
Mhm.
Muss auch erstmal schaffen, oder? Mhm. Ehe sie dann ihre Schullaufbahn ohne Abitur beendete und sich unter anderem für die Hamburger APO engagierte.
Mhm. Also ich kenne eine Person, wo ich weiß.
Weißt du es jetzt schon?
Nein, ich weiß, aber ich kenne eine Person, wo man es nicht vermuten würde. Und ich glaube, die Zahl 3 wäre noch geschönt. Ich glaube, sie war ein Wildfang. Sie ist ein Wildfang.
Ja, definier mal Wildfang.
Nee.
Was mit Wildfang meinst du?
Unangepasstes Leben bejahend, ja. Dinge machen, freigeistig in vielen Dingen.
Bisschen wie du.
Ja.
Lebensbejahend.
Ja.
Ist mir neulich wieder aufgefallen.
Nein, es gibt ja immer so bestimmte Lebenssituationen, wo du sagst, eigentlich denkt man, man müsste bestimmten Regularien unterliegen, um irgendwie was aus seinem Leben zu machen. Und dann gibt es Leute, die können ganz gut ohne damit leben. Und es gibt Leute, die brauchen das wirklich, die brauchen Regeln, die brauchen vielleicht auch, ich sag mal, Rahmen, an denen sie sich längs hangeln können. Und dann gibt es Leute, die da relativ frei von sind. Zu denen würde ich mich auch zählen.
Bist du relativ frei davon oder sind sie dir scheißegal?
Was?
Diese Art von Regeln, weil ich habe mich vorhin was gefragt. Wenn du jetzt, wie heute passiert, in der Bahn sitzt.
Ja.
Und wenn wir jetzt nicht gerade Wind hätten oder Sturm hätten.
Wir haben einen Gast am Warten, ne? Nur am
Kunden. Und ein Baum aufs Gleis fällt und du dementsprechend eine Stunde später kommst. Bekommst du dann Stress und denkst dir, fuck ey, das verschiebt sich jetzt alles nach hinten? Oder denkst du dir so, dann ist das halt so?
Also ich persönlich bekomme keinen Stress. Das Einzige, was mir unangenehm ist, wenn ich irgendjemanden anrufen muss und muss ihm erzählen, ein Ast liegt auf der Bahnstrecke.
Das ist dir unangenehm?
Ja, weil es ist so eine, ich glaube, eine so häufig genutzte Ausrede. Die Bahn hat Verspätung.
Ja,
das hat Verspätung. Also so, das klingt mir dann ein bisschen diplomatisch. Aber grundsätzlich, wie hat mein Großvater immer gesagt, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht.
Ja, das stimmt.
Und diese Unruhe habe ich mir abtrainiert. Früher war ich extrem nervös. Da, wenn mir ein Flug abgesagt worden ist, dann habe ich einen Hampelmann gemacht. Nein, ich muss, mein Auftrag, Job.
Ja,
das
genau.
Ist ganz wichtig. Und dann habe ich irgendwann mal verstanden, ich brauche mit dem Bodenpersonal nicht darüber diskutieren, dass der Flieger abgesagt wird. Denn die werden kein Flugzeug zusammenschrauben können oder keinen Piloten irgendwo herholen können oder irgendwas. Und sagt dann, gibt es eine Möglichkeit? Und wenn die sagen, partout, keine Möglichkeit, dann akzeptiere ich das und fahre nach Hause.
Hans-Peter Baxter nimmt dann immer einen Privatjet, wenn sowas passiert.
Ja, aber so viel verdiene ich noch nicht.
Ich glaube, die sind nicht so teuer.
Naja,
er kauft ihn nicht, er liest ihn. Also
kauft sich immer ein Privatjet. Ist schon teuer, Privatjet liegt bei fünfstellig irgendwo hin.
Ja?
Ja, denke ich schon. Ich gebe doch nicht fünfstellig für eine Flugreise für eine Dreiviertelstunde aus. Bist du irre?
Auch nicht, wenn ich da warte?
Also wenn ich es jetzt richtig fett hätte, dann würde ich mir vielleicht mal so einen Privatflieger leisten, um irgendwo hinzufliegen, um es wirklich die Anreise, so eine Reise in ein Fernreiseziel ein bisschen kürzer zu haben und dieses ständige Anstehen am Flughafen nicht zu haben.
Okay.
Aber doch nicht, aber es gibt doch immer Relationen.
Okay. Also, wir müssen zu unserem Gast zurück, weil ich habe hier so viel noch über Sie.
Ja, schön.
Sie tanzte zum Beispiel Ende der 60er Jahre als Go-Go-Girl auf einem Hamburger Faschingsfest. Das kann ja nur das eine Faschingsfest sein. Wie heißt es gleich?
Lila B?
Ja, genau. Warst du da jemals?
Nein, Lila B ist auch kein Fasching, das ist eine Swingerfasching.
Ja, wirklich, da wird unter der Treppe gebumst. Hm? Da wird eigentlich überall gebumst.
Du hast dabei so einen ekelhaften Gesichtsausdruck, wenn du sagst, ja, wirklich, da wird unter der Treppe gebumst.
Ja.
Gebumst.
Gut, ne?
Mal schön bumsen.
So. Sie war auf dem Titel vom Time Magazine als europäische Heldin.
Mhm.
Was war denn dein Business Cover? Wo du stolz drauf bist, wo du sagst, das würde ich mir tatsächlich...
Titelseite auf der Bild. Ich hatte es so satt.
Das Reisen mit dem Privatjet.
Es gibt Titelseite Bild war wirklich mal in der Tat, kochte Melzer nach diesen Bildern über. Da wurde ich mit dem Handy abgefilmt und danach kochte ich über.
Ach ja? Ah, das magst du nicht, ne?
Hasse ich wie die Pest.
Ja.
Nee, Titel, ich weiß, ach so, Interview. Nee, Galore, so hieß es.
Galore.
War ein Interviewmagazin und Rolling Stone Magazine.
Ja?
Mhm, da hat den Titel Rolling Stone Magazine.
Na gut, das ist gut. Ich finde, mit Rolling Stone kann man arbeiten. Ach. Die anderen beiden hätte ich gesagt, okay.
Galore, aber Rolling Stone ist gut. War eines der besten Interviewmagazine ever. Konntest du mal lesen, um zu lernen, wie es geht.
Galore ist ein gutes, gibt's immer noch.
Ja.
Ja. Also, passend zu dem Titel Europäische Heldin passt sehr gut Ihre Forderung, mehr Frauen an die Macht und das von männlichen Lehrstellen blockierte Position endlich in Frauenhand kommen, in allen Ämtern und in ausreichender Anzahl. Hat sie natürlich nicht ganz unrecht.
Nochmal, sie hat da komplett recht. Es klingt bloß immer so scheiße, so eine Forderung zu stellen. So, aber sie hat komplett recht.
Als europäische Heldin darfst du diese Arten von Forderungen stellen.
Ja, ja, klar. Aber das ist ja, ich sag mal, wir hatten jetzt eine lange Zeit eine Frau an der Macht und was hat sie dafür getan? Also so schlimm können nicht nur die Männer sein. Hat vielleicht was mit Macht zu tun, dass generell Machtmenschen keine Macht abgeben wollen.
Wie ist es bei dir?
Mir ist es doch egal.
Na komm, du bist auch ein Machtmensch.
Würde ich nicht sagen, weil ich schaffe mir mein eigenes Machtvakuum, also mein eigenes Bereich.
Ja,
aber
stimmt,
ich gehöre nicht zu den Beißern und ich würde schon gar keine Strategien an den Tag legen, um mich irgendwo hinzubewegen. Ich gehöre zu den Leuten, ich gehe.
Aber was
und
würdest
ich schaffe mir mein eigenes Königreich.
Was sozusagen. Würdest du sagen, wenn ich sage...
Ich habe heute auch gerade geguckt, auf der Bahnfahrt hierher, Inseln kaufen. Weil neulich hatten wir doch die Diskussion, ob man ein Land kaufen kann. Da hatte ich mir eine Immobilienzeitung gekauft und man kann Inseln kaufen.
Ja.
Gar nicht so schlechte Dinge auch.
Ja.
Und habe ich mir überlegt das. Und dann habe ich überlegt, was wäre ich denn da? König oder Bürgermeister?
Und?
Naja, Bürgermeister kann ich ja nur sein, weil das Land, die Insel gehört immer noch zum Land.
Aha.
Ist mir dann später aufgefallen. Ja, also Bürgermeister.
Aber dieses, ganz kurz, dieses Machtvakuum, von dem du gerade gesprochen hast, glaubst du nicht, dass in diesem...
Wollen wir den Gast mal gleich mal reinholen und
doch
das
mal,
mit ihm besprechen?
Was glaubst du nicht, dass unter diesem durch dieses Machtvakuum auch etwas passiert, nämlich, dass es vielleicht den oder die eine andere drumherum geht, die vielleicht das eine oder andere nicht sagt, weil sie einfach sich nicht traut, eben aufgrund dieser Art von Macht, die du ausstrahlst oder innehast?
Ja.
Ja, eben, siehst du, das ist auch blöd.
Ja, aber das mache ich nicht.
Ja, stimmt, das machst du nicht.
So, das ist der Unterschied. Also, ich habe kein Problem damit, Platz zu machen für Leute, wo ich glaube, dass sie stärker sind. Mhm. Ich darf es immer noch beurteilen. Aber ich würde sagen, dass ich zum Beispiel noch nie strategisch gehandelt habe, um mich über einen oder gegen einen anderen Menschen durchzusetzen.
Das ist interessant. Das ist gut. Wenn das stimmt, ist das gut.
Also außer bei Kitchen.
Ja, also das Ganze, was ich gerade über Sie vorgelesen habe, klingt vielleicht ein bisschen revoluzzerhaft, ist es gegebenenfalls auch, denn das läge ihr einfach im Blut, sagt sie.
Und wie gesagt.
Pass auf, jetzt kommt's. Das liegt an der Ehe ihrer Eltern. Eine leidenschaftliche Verbindung von Streichholz und Dynamitstangen. Ist das nicht schön?
Ja.
Oder?
Also wenn das gut ausgeht, ist das sehr schön, ja.
Ja, ich finde aber das Bild ist gut. Weißt du genau, was los ist?
Mach mal.
Sie nutzt seit 6 Jahren den Rentnerzettel. Weißt du, was der Rentnerzettel ist?
Busausweis? Keine Ahnung, so eine Seniorenkarte.
Mach mal eine Herleitung.
Seniorenkarte?
Ja, genau. Ha? Ja, sowas. Also kommst günstiger ins Schwimmbad, ins Zoo.
Finde gut.
Ins zoologischen gut. Garten.
Also ist sie keine 25 mehr.
Sie ist keine 25, obwohl sie so aussieht. Sie hat den Rentnerzettel dementsprechend immer bei und sagt, es hätte ja sein können, dass sie das Taxi nicht vollständig bezahlen kann und irgendwie hätte ich mir dann Vergünstigungen erbettelt. Also das ist irgendwie wohl auch...
Pragmatisch.
Sehr pragmatisch gedacht auf der einen und der Rabattzettel auf der anderen. Kommen wir mal zur Kulinarik. Wir sind ja immer noch im Podcast, der für Kulinarik bekannt ist. Sie kann auf keinen Wein beim Essen verzichten. Sagt über sich, ich bin ein Genussmensch und kann kein richtig gutes Vorbild sein. Ich esse Fleisch und brauche zum Glücklichsein auch mal ein Glas Wein. Schönes Zitat.
Falsches Zitat. Ich finde, auch dann kann man ein gutes Vorbild sein, weil es geht ja um Genuss.
Ja, dann wahrscheinlich politisch korrektes Vorbild,
meinst du wahrscheinlich, ne? Dieses, ja, aber ich finde das ein gutes Vorbild, wenn man das Leben genießt und wenn man trinkt und isst und der Freude da auch frönt.
Ein Essen ohne Wein ist kein gutes Essen, würdest du das auch unterstreichen?
Ich habe in der Tat das gleiche Problem, dass ich sehr ungern esse, also jetzt so esse, ne? ohne, also wenn ich jetzt essen gehe, ohne Wein, finde ich das wirklich schwierig. Es gibt jetzt inzwischen so ein paar Dinge, aber auch das klingt unwahrscheinlich unsexy. Es gibt jetzt so salzige Saftbegleitung und das klingt aber schon kacke. Aber es gibt es auch schon in guter Form. Aber generell würde ich sagen, ja.
Ich kann schon sehr gut mit mir alleine trinken, sagt sie.
Das finde ich gut.
Und das finde ich auch gut.
Das finde ich richtig
viele
gut.
Leute sagen ja, oh Gott, dann hast du alleine zu Hause ein Glas Rot. Du tust mir, nee, ist auch geil.
Ja, also bin ich auch total. Ich bin auch jemand, der sehr gerne alleine essen geht oder alleine an die Bar sich setzt. Und ich habe auch schon, ich bin mir manchmal auch genug.
Es gibt ein Gerücht, das besagt, dass sie in Münchner Cafés das nachmittägliche Frühstück eingeführt
dann
hätte.
Dann weiß ich, wer das ist.
Ja?
Ja.
Wieso weißt du das?
Weil es das Gerücht gibt. Und es gibt ja immer so ein paar, ich dachte schon, dass sie es ist. Also vorher schon. Ja, sie so dieses wilde Gogo-Ding irgendwie aus irgendeinem dieses Wildfanggespür.
Hast du schon mal gehört?
Hä?
Das mit dem Gogo hast du schon mal gehört?
Nee, aber irgendwas anderes hattest du erwähnt, wo ich dachte, das klingt. Oder Internat, dreimal vom Internat geflogen. Mhm. Da gibt es nicht so viele,
die das schaffen.
Die das in der Konsequenz schaffen. Ja. Und vor allen Dingen dann noch ein drittes finden, um noch aufgenommen zu werden. Dazu gehört ja auch was. Runterfliegen ist relativ leicht, aber nochmal irgendwo aufgenommen zu werden, das ist schwer.
Ja. Willst du es schon sagen? Nee, oder willst du noch?
Nee, mach du. Mach du nochmal die letzten schönen Hinweise.
Wo immer sie die Welt auch hinführt, sagt sie, sie erkundigt sich als allererstes nach den Restaurants. Das setzt eine gewisse Trüffelschwein-Mentalität voraus, sagt sie, und die beansprucht sie ganz offensichtlich für sich. Und sagt, sie mag es einfach, die bevorzugte Küche des Landes kennenzulernen. Mhm. Ist das so einfach dahergesagt? Und ist das, oder anders gefragt, ist es einfach, in einem Ausland eine tatsächliche landestypische Küche zu finden? Ich stelle mir es irgendwie schwierig vor.
Also ich stelle es gerade fest, wie schwer das ist. Also weil ich fahre jetzt in zwei Tagen, für ein paar Tage in Urlaub. Und wollte diesmal das erste Mal, glaube ich, seit 10 Jahren, dass ich ein Restaurant, also sonst reise ich für ein Restaurant. Jetzt reise ich aber in eine Gegend und suche gerade landestypische, authentische, richtig brillante Küche. Und ich sag, die ersten 6 Plätze von TripAdvisor oder ähnlichem Ding waren indisch und italienisch. Mhm. Und es ist weder Indien noch Italien, wo ich hinreise. Das fand ich schon sehr drollig. Und das achte war Hooters.
Das gibt's doch gar nicht mehr, Hooters, oder?
Natürlich, auf dem Kiez gibt's Hooters.
Sicher?
In Hamburg, klar. Echt? Das so, mach weiter. Was ist denn los?
Überhaupt, also hier, pass auf, weiter geht's.
Ja.
Apropos Restaurant, das hatten wir gerade. Ihr Vater, so, der war Koch, hatten wir vorhin schon gesagt. Sie selbst kocht unheimlich gerne. Und
das wusste ich nicht.
Hat es aber nicht gelernt, sondern sie sagt, es ist bei ihr klassisch Learning by Doing. Und wenn sie dann kocht, ist sie sogar in der Lage, locker für 8 bis maximal 12 Gäste privat zu kochen. Und das finde ich ist schon...
So, da bin ich mal gespannt drauf, ob bestimmt, weil was ich weiß, dass sie leidenschaftlich gerne isst und genießt und auch laut isst und genießt. Also jetzt... Keine Etipetete, Dame. Wenn ich richtig liege, ist es Iris Berben.
Es würde zumindest hierher auch diese Rummeligkeit reinpassen.
Ja, das würde sehr gut
sein. Ja, ich hätte noch den letzten Tipp gedacht, den sie, glaube ich, gar nicht so gerne hört. Ja. Man nennt sie auch die Grande Dame des deutschen Fernsehens.
Ach, toll.
Ja. Toll. Aber das hört sie nicht gern.
Nee, weiß ich.
Aber komm,
Weil Grand Dame klingt immer so nach letztem Lebensabschnitt. Und ich glaube nicht, dass sie sich ständig damit irgendwie konfrontiert.
Sie hat zu dem Thema Grand Dame auch ein Zitat parat. Das hättest auch du sagen können. Insofern holen wir sie einfach mal rein.
Ist es Frau Berben? Gaster.
Es ist tatsächlich Frau Berben, ja.
Guck großartig, mal. Wo ist sie denn? Ja. Ich freue mich sehr. Komm rein.
Ich freue mich auch.
Bitte, darf ich du sagen, ne?
Das
oder?
War ja spannend.
Was?
Ja, gerne.
Sehr gut.
Hallo.
Hallo Frau Berben.
Bitte.
Hallo du, Frau Berben.
Nehmen Sie gerne Platz, da sind die Kopfhörer und dann duzen wir oder siezen wir?
Wir duzen jetzt, ne? Oder? Ich bin ein alter Siezer, aber.
Ich hüpfe auch immer hin und her. Ich mache immer so, ja. Frau Berben, ich weiß nicht, ich hüpfe. Wenn das okay ist, dann würde ich gerne hüpfen.
Hüpfen wir.
Es gibt manchmal so Sätze, die spricht man, die sind schöner mit dem Sie. Und dann rutscht einem manchmal
das Du raus.
Ja. Aber es ist eigentlich schöner Sie. Ich bin ja, da ein großer
auch.
Freund.
Ich bin so ein Freund des Sie. Das ist
also schöner. So, solange wir du Frau Berben und du Herr Melzer vermeiden, bin ich bei allem dabei. So
schön.
Sobald wir es nicht vermissen.
Unfassbar. Schön, also es gibt so Menschen, ich hatte relativ wenig Menschen aus dem öffentlichen Leben, wenn man die trifft, das bei mir Eindruck hinterlässt. Mhm. Frau Berben und ich haben uns schon mal kennengelernt vor langer Zeit, lange bevor ich irgendwas selber damit zu tun hatte, da war sie in einem meiner Restaurants essen, also in meinem ersten sozusagen, im Restaurant Engel, Teufelsbrück.
Genau.
Und da hat sie mich schon damals mit einer wirklich lebensbejahenden Abendgestaltung wirklich begeistert. Also gut gegessen, gut getrunken, viel gelacht, viel diskutiert. Es war eine sehr lebendige Runde. Ich glaube, es war damals mit Peter Lewandowski zusammen.
Das kann sein.
Ex-Taler. So.
Ja, genau.
So, Der Gute, einer von den Guten.
Also richtig, Lewandowski.
Krone und Jahr, Gala-Zeitschrift meinst du?
Ja, genau. Einer der ersten Chefredakteure, Peter stimmt. Lewandowski, und das war wirklich ein Guter.
Das war ein Guter, fand ich auch.
So, da hat es noch ein bisschen runter gemacht. Naja, und wenn man dann diese Leute trifft, dann hinterlassen die Eindruck. Und ich habe ja auch nun schon viele Menschen getroffen und Frau Berben gehört definitiv dazu. Und jetzt erneut, wie dieser Eindruck gerade wieder bestätigt wird. Also ich verstehe, auch wenn du sie nicht gerne hören, du nicht gerne hörst, das ist ein Du-Satz. Die Grand Dame, also ich verstehe das, die Grandessa, die dahinter steckt, das ist schon gut, das ist schon toll.
Ja, aber impliziert sowas, ne? Grand Dame ist schon ein bisschen fertig mit dem Leben. Also
nee, aber
ich verorte mich eher noch ein bisschen auf der Rock'n'Roll-Seite.
Lady Gaga ist auch eine Grand Dame, ist auch.
Wer?
Lady Gaga.
Lady Gaga, ja gut. Also wenn du
also
das,
es hat schon
das
was mit
ist ein, dieser Atemzug in diesem einen Atemzug genannt zu werden, das tut gut.
Also das meine ich so, das ist eine Grandessa, eine natural born Grandessa.
Ja, I like
selbst
it.
Wenn man 3 Wochen vom Internat fliegt. Und da muss man überlegen, Internate sind bezahlt, ne?
Also teuer bezahlt.
Und die Leistung, also von was Bezahltem rauszufliegen, die ist noch höher anzusiedeln, als von der klassischen öffentlichen Schule zu fliegen. Da reicht es manchmal schon, dem Falschen aufs Maul gehauen zu haben.
Tja,
ich bin übrigens nie von der Schule geflogen.
Nee?
Ich war Schulsprecher.
Ja, ich war auch immer Klassensprecherin.
Und Lautsprecher bist du vielleicht gewesen.
Komm auch rein.
Hier,
toll, guck, jetzt, ich freue mich sehr.
Jetzt sitzt Frau Berben hier und denkt sich, sie muss so wie du nicht diesen Kopfhörer aufziehen. Jetzt hat sie nicht auf, jetzt kann sie nicht dieses wunderbare Intro hören. Doch, jetzt, weil jetzt hat sich den Kopfhörer aufgezogen und ich begrüße uns.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt.
So, und Iris Berben hat das geschafft, was nicht vielen in Deutschland zuteil wird. Und damit meine ich nicht ihre unzähligen Fernsehserien, Fernsehfilme, Mehrteiler und Kinofilme, in denen sie zumeist nicht irgendeine, sondern eine tragende Rolle spielt. Ich meine auch nicht ihr unerschütterliches soziales und politisches Engagement, an dem sich die eine oder der andere gerne ein Beispiel nehmen darf. Und ich rede auch nicht über die unzähligen Preise von Bambi bis Grimme, über Romy und Goldene Kamera, Bundesverdienstkreuz erster Klasse und Leo-Beck-Preis, wovon ich spreche. Iris Berben gehört zu den ganz wenigen Menschen in Deutschland, die tatsächlich, also gegebenenfalls, naja, ganz eventuell noch ein klitzekleines bisschen bekannter sein könnten als einer der beiden Gastgeber hier in diesem Raum. Wobei, ich lege mich fest, sorry Tim, sie ist es und das zu Recht. Denn Iris Berben ist eine, nein, Iris Berben ist die Grande Dame Deutschlands. Das sieht jeder so, außer Iris Berben selbst. Ihrer eigenen Meinung nach ist sie das bei weitem nicht. Sie sagte einmal, von dem, was ich im Kopf habe, ist eine Grande Dame weit entfernt. Aber ich nehme es als Form der Wertschätzung sehr gerne an. Apropos wertgeschätzt werden, davon war sie als Teenagerin weit entfernt. Gleich dreimal wurde sie von gleich drei unterschiedlichen Internaten geschmissen. Die Folge Abitur hat sie gegeben, dafür halt die ganz große Schauspielkarriere. Und dennoch fühlt Iris Berben heute nicht mehr und mehr diese Zeit von damals in sich, zumindest dem gefühlten Alter entsprechend nicht. Ich nähere mich eigentlich wieder dem Gefühl, nicht älter als 18 zu sein, sagte sie einmal. Du hast zwar schon eine ganze Menge erlebt, aber mit dem Alter kommt eine altbekannte Art von Freiheit wieder zurück. Du hast gesät und auch geerntet, jetzt kannst du wieder wild und unangepasst sein und die Sehnsucht ausleben, neues Terrain zu betreten. Neues Terrain betrat sie früh. Ihr erster Fernsehauftritt war 1967 ganz unoffiziell als Blumenverteilerin in einem NDR-Beitrag für die Nordschau. Heute, 55 Jahre später, hat sie ganz offiziell ihren ersten Auftritt im auch kulinarischen Podcast. Und wir sagen herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Iris Berben.
Wow.
Wow, ne?
Ich muss, sind Sie. Ja, krass. Ich habe jetzt mit großen, großen Ohren zugehört, über wen ihr da redet. Versuche das mit mir im Einklang zu bringen.
Und? Funktioniert, oder?
Funktioniert an manchen Stellen, aber irgendwie ist man ja doch, wenn man gemeint ist, man fasst sich selber nie in so ein Fazit. Irgendwie.
Das sehe ich anders. Also ich liebe das, mich selber in so ein Fazit zu packen. Also meine Leistung viel höher anzusiedeln, auch höher zu verbalisieren, als ich sie jemals erbracht habe. Ich mag das nur nicht, wenn andere Menschen das tun. Das ist mir so unangenehm. Also ich war ja letztes Jahr, hab ich meinen Geburtstag gefeiert und es war eingefordert, ne? Leute sollten schöne Dinge über mich per Videobotschaft zuschicken. Und da waren so unfassbar viele schöne Momente. Und da waren ganz zauberhafte Worte, wurden mir gesprochen. Und meine Reaktion darauf war, dass ich assi wurde. Dass ich wirklich, also unverschämt und
könnte aber auch an den 10 Martinis gelegen
haben. Das war später. Da war ich hart assi. Das, ja. Aber dieses Bepöbeln, dieses so, wenn Leute schöne Dinge gesagt haben, dass ich eigentlich unhöflich wurde, weil es mir so unangenehm war. Weil ja. Gerade wenn die Leute mir auch was bedeuten.
Ja, ich kenne das Gefühl, dass man es fast nicht aushält, das kenne ich auch. Ja. Also ich habe das auch schon erlebt und es werden ja dann diese Geburtstage, diese großen, die zelebriert werden, sehr viel mehr in der Öffentlichkeit. Und da hört man auch von ganz unterschiedlichen Menschen dann irgendeine großartige Rede. Und das muss ich auch sagen, das ist ein Gefühl, das ist schwer auszuhalten. Also das ist vor allen Dingen schwer auszuhalten, wenn man irgendwie dabei gesehen wird oder so. Ne? Ich wünsche mir das immer dann irgendwie so ganz leise, ganz klein, irgendwo so wie jetzt über Kopfhörer vielleicht zu hören, ganz alleine bei mir zu Hause.
Aber so ein Preis fürs Lebenswerk beim Bambi oder bei der Goldenen Kamera, das wäre schon gut.
Habe ich alle schon.
Auch fürs Lebenswerk schon?
Die haben schon alle abgeschlossen mit mir eigentlich.
Ernsthaft? Ja. Das ist unverschämt.
Naja,
das ist ein ganz guter
Druck, den die mir geben und sagen, na, noch lange nicht, da kommt schon noch was.
Okay.
Hast du nicht erzählt, du hättest deine Rede auch irgendwo schon vorbereitet?
Nee, also ich habe meinen Lebenswerkpreis bekommen, habe das Ganze nicht verstanden, weil da war ich 43 und dachte irgendwie so, die wollen mir das Maul stopfen, ich soll aufhören.
Ja.
Also irgendwie so, ich habe es nicht begriffen.
Wir geben dir das jetzt, wenn du gehst.
Ja, so ungefähr. Jetzt reicht's auch. So, jetzt auch gut. Eine Frau Berben-Frage. Wie schafft man das, so ein Leben zu führen und nicht hinten raus tragisch zu werden? Weil wir haben gerade sehr viele Beispiele dafür, dass es
tragisch, ich merke, dschungelmäßig
tragisch. Oder was? Nein, das ist sehr tragisch. Nee, aber ich merke zum Beispiel, bin jetzt 50, was ja überhaupt kein Alter, und ich habe noch richtig lange Arbeit vor mir und ich merke, wie ich zynisch und sarkastisch werde, dass ich werde wie Götz George oder Reich Ranitzky, dass ich anfange, über die Jugend zu pöbeln, weil ich nicht mehr so richtig mithalten kann. Und das ist wirklich eine Sache, die mich sehr beschäftigt.
Also daran arbeite ich tatsächlich schon viele lange Jahre, dass ich nicht zynisch werde. In meinem Beruf sind auch sehr viele zynisch und es ist, ich finde, Zynismus ist, das kann ein Hilferuf sein, finde ich. Hm? Oder das ist die Situation, mit der man selber nicht fertig wird, man rettet sich in den Zynismus. Das will ich nicht werden, nee. Zynisch will ich nicht werden, weil ich bin viel zu neugierig, muss ich sagen. Wobei, was Sie gerade sagen, natürlich auch zu wissen, man wird, es kommen sehr viele nach. Und man verschwindet vielleicht auch immer mehr. Und du verschwindest dann auch für eine ganz bestimmte Generation immer mehr. Das war ich auch anders gewohnt, damit fertig zu werden. Ja, das beschäftigt einen. Aber es reizt mich dann viel mehr, nicht auf Forever Young zu bleiben, sondern forever neugierig zu bleiben und immer wieder auf Leute zu treffen, die irgendwas mit mir anfangen können, worüber ich mich selber erstaune, was ich selber gar nicht wusste, was mich selber, ja.
Zum Beispiel?
Naja, dass man mir Rollen anbietet, dass man mit mir über Formate redet. Wir haben ja heute gerade so eine Zeit, wir sind in einer solchen Veränderung eben auch in unserer medialen Welt. Und du hast das Kino, du hast das Fernsehen und du hast die Streamer jetzt, die Streamer, die dir ganz andere Möglichkeiten bieten, auch epischer zu erzählen, über ganz andere Figuren sehr viel genauer zu erzählen. Und dass du dann auf junge Regisseure triffst, die Lust darauf haben, mit dir so einen Weg zu gehen oder da was zu suchen und dir einen fetten Berg hinstellen, von dem du erstmal das Gefühl hast, den kannst du nicht, den schaffst du nicht hochzukraxeln. Und das ist es, womit ich, glaube ich, meinen Zynismus absolut nicht zulasse. Das ist die Neugierde bei mir und diese wahnsinnige Lust am Leben.
Und es ist aber auch, dass man den Erfolg in die richtige Schublade reinpackt. Wir haben ja heute gerade erzählt, also mein Kochbuch ist heute auf Platz 1 der Amazon-Liste, was ein Erfolg ist als solches. Was mich aber am Ende des Tages danach auch schon nicht mehr interessiert, sondern ich bin jetzt auch schon wieder eher so, dass ich fürs Nächste gucke. Aber ich natürlich, wenn man einen gewissen wiederholten Erfolg hat, wird man ja auch auf eine komische Art und Weise verwöhnt, selbst wenn man es nicht will. So, aber das stimmt, diese Bestätigung des Erfolges ist dann ja auch da, für einen selber noch nicht unbedingt, aber für die Außenbetrachtung. Also ich sag mal, wenn Quoten bei uns im Medienbusiness. Du kannst 10 Jahre lang Mörderquoten haben, dann geht die Quote irgendwann runter und dann ist das halt durch als solches. Und weil man das nicht loslassen kann, fängt man an, sarkastisch und zynisch zu werden. Also ich finde zum Beispiel, gerade im Schauspielerbereich gibt es, oder auch den Lieblingszyniker Harald Schmidt, der irgendwann den Kontakt zu seinem Zynismus verloren hat, der irgendwann böse geworden ist, der nicht mehr liebevoll war, der nicht mehr aufklärend war, der nicht mehr weiterentwickelt war, sondern dann eigentlich nur noch zerstörend und eben eher behindernd als entstehend.
Na, ich glaube, vielleicht ist die Formel das, was Frau Berben eben sagte, dass man diesen Zynismus, von dem du eben sprichst, austauscht gegen das wild und unangepasst sein, nachdem ihr ja beide zum Zeitpunkt heute vor Jahren schon ordentlich gesät habt und dann abgeerntet habt und euch den Zynismus spart und das Wilde und Unangepasste, nämlich das Authentische, walten lässt.
Ja, weil wir haben ja heute mehr denn je Grenzen gesetzt. Also ich habe das Gefühl, wir gehen nicht nach vorne, sondern eher zurück. Also dafür, wofür ich auf die Straßen gegangen bin, das wird ja heute alles durch
teils.
Also ja, teils. Wir entwickeln uns auch sehr stark nach vorne, aber es gibt dann schon auch viele Forderungen, wo ich denke, da wird man eingegrenzt und diese Political Correctness, die auch erfordert und eingefordert wird im Moment auch übrigens in den Rollen, in den Gesprächen, wo ich denke, das meine ich damit, ich habe geliefert, jetzt kann man eigentlich mal wieder dahin, wo man war und sich davon freimachen. Ich finde, dass dieser Radius vergrößert sich gerade wieder, das Leben zu füllen, ja, eher mit Unangepasstem und mit Lust auf Neuem oder mit Lust auf Verweigerung, finde ich auch eine ganz tolle Lust, sich zu verweigern. Darf man
das heutzutage noch? Also ich halte mir das ja auch sehr oft aufrecht. Also ich nenne es immer das Kind im Manne und diese Naivität, diese wirklich nicht keine Parameter herzustellen, sondern immer wieder jungfräulich an bestimmte Themen ranzugehen. Aber ich finde, so richtig jungfräulich und frei kommt man nicht ran, weil die Gegenstimmen momentan so hörbar sind, so sichtbar geworden sind. Früher, das hat's mich interessiert, wenn Frau Meier aus der Fröbelstraße irgendwie sich das Maul über mich zerrissen hat, ich habe es nicht mitbekommen. Das hat sie richtig, unter ihren Leuten. Das hat mich interessiert, wenn irgendwelche, mich hat's auch nicht interessiert. Und dadurch habe ich es auch nicht mitbekommen. Jetzt wird es einem allgegenwärtig
ständig präsentiert
von anderen. Ja. Ist das nicht so? Ich habe gehört, dass die, also weißt du, das ist so so, der Marktplatz ist so groß geworden.
Ja, und endlich.
Man hört leider die Stimmen und die Gedanken der anderen.
Social Media und Co. meinst du?
Social Media, genau. Ja.
Auch Medien,
ja. Wobei, Frau Berben, Sie sind ja sowohl bei Instagram nicht aktiv
ich und
auch
nicht
bei Facebook, ich bei StudiVZ noch.
Nirgendwo.
Auch nicht. Nein. Also das bedeutet, Frau Berben hat ja diesen digitalen Marktplatz oder den digitalen Scheiterhaufen, den bietet sie ja eigentlich
aber du kriegst
gar nicht
es,
an.
Aber kriegst es natürlich aber trotzdem
jemand,
mit.
Jemand, der politisch und ja, gesellschaftlich genau. interessiert
Alter,
der
ist, ich rede jetzt auf andere Weise.
Ich rede gerade vom Unterhaltungssektor. Ja. Ne? Also Politik, ich glaube, so viel kann man sagen, da braucht man kein Social Media für, da hat es ja schon immer Gegenwind gegeben, richtig. Spätestens von denen, die halt eine andere Partei wählen.
Ja, aber es ist so, der Nachrichtenbedarf ist so hoch, dass so auch jeder Kaninchenfurz gerade wirklich zum richtigen schönen Ködel irgendwie raufgebaut wird, wo ich dann manchmal denke, boah, es ist halt wie es ist, Leute haben eine Meinung, aber warum muss diese Meinung oder das Momentum des Meinunggebens in den Tagesthemen gezeigt werden, um zu sagen, dass da eine Meinung ist, die eigentlich total irrelevant ist. Also mein Lieblingsthema den letzten des Jahres, habe ich schon sehr früh gesagt, ich finde nicht, dass die Gesellschaft gespalten ist. Ich empfinde es als überhaupt nicht. Ich finde, dass die Gesellschaft hochgradig solidarisch tätig ist, dass wahnsinnig viele schöne Geschichten in den letzten 2 Jahren passiert sind. Nur der mediale Fokus ist auf Krawall, Vorwürfe, anders, wusste ich doch besser.
Naja, bad news, sell good.
Ja, aber also das meine ich immer so. Aber das ja. ist ein Duktus, der schade ist. Also wo ich, aber eine gesellschaftliche Spaltung, die haben wir nicht. Es gab schon immer Idioten, es wird immer Idioten geben, egal aus welcher Richtung oder in so wenn selbst.
Sie sind einfach lauter, das muss man sagen. Sie sind lauter.
Sie kriegen, haben eine Stimme.
Und wir haben uns relativ lange eigentlich wohlgefühlt oder auch sicher gefühlt, indem wir ja wissen, wo wir stehen, welche ja. Haltung wir haben und haben auch gedacht, die muss man gar nicht weiter kundtun. Ich glaube trotzdem, dass man gegenhalten muss in der Zwischenzeit, ja. weil die Stimmen natürlich sich auch Menschen greifen, die einfach verunsichert sind, die mit Globalisierung, mit vielen Neuerungen, mit vielen Fragen oder auf viele Fragen keine Antworten bekommen. Ich glaube schon, dass wir da als Gesellschaft auch in der Pflicht sind, nach Wegen zu suchen, diese Menschen mitzuziehen, ihnen auch intellektuell und sprachlich überhaupt eine Möglichkeit zu geben, zu wissen, wo sie hindriften, was passiert, womit sie sich auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, da ist eine Menge noch zu tun für uns. Und deshalb glaube ich schon, dass man gespalten, ja, man muss aufpassen, dass wir uns nicht spalten. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft, das finde ich eben auch, der Großteil dieser Gesellschaft in Deutschland hat sich durch Zusammenhalt gezeigt. Ja. Das hat man in vielerlei Hinsicht kann man das abrufen auch. Also selbst wenn wir über die Quoten des Impfens reden.
Wollte ich gerade sagen,
der Großteil ist einfach da. Das muss ich auch sagen.
Sehr viel mehr als die Mehrheit.
Aber wie gesagt, die anderen sind einfach lauter und die mediale Berichterstattung ist natürlich sehr viel mehr auf der lauteren Seite.
Ja.
Ne? Und trotzdem hat man ja mit Iris Berben und auch mit dir, Tim, sitzen hier ja eigentlich gerade zwei, also ein Schwergewicht, aber gesellschaftlich gesehen zwei Schwergewichte, deren Wort ja wirklich...
Schön Lambrusco.
Was? Hast du für Frau Berben den guten Lambrusco?
Ja, Frau Berben einen guten Lambrusco gegeben.
Hey, das
ist
holla.
Ich glaube, das ist was Portugiesisches, weil da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, dass sie eigentlich fast schon eine Halbportugiesin in sich vereint, Frau
Berben. Das wird mir gleich ganz schnell den Übergang machen. Ich habe ein Geschenk für euch.
Ah, jetzt schon das Geschenk rausholen?
Ich wusste nicht, dass...
Gott, wir richten uns heute nach Ihnen. Wenn Sie jetzt sagen würden, der Podcast ist jetzt zu Ende. Vielen Dank für die Einladung.
Ach so, ich habe ja immer gedacht...
Sie sind der Chef hier.
Oh, wie schön, ja. Das habe ich gerne, damit kann ich auch gut umgehen. Ich dachte nur, das Geschenk ist zum Beispiel etwas, was dann ein Gespräch ins Laufen bringen könnte.
Endlich mal jemand, der sich auch einen Gedanken gemacht hat.
Ja, weil ich dachte, aha, über ein Geschenk erzählt ja immer etwas. Also einmal der sich das ausdenkt und dann derjenige, der es bekommt.
Hervorragend.
Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine Basis, wo man vermutlich ein Gespräch anfangen wollte. Und deshalb habe ich jetzt so voreilig...
Ja, Notiz an alle Gäste, die noch kommen werden, so wird's gemacht.
Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Geschenken an.
Also, wollen wir mit den Geschenken direkt anfangen?
Ja, machen wir doch.
Ja?
Ja.
Also, ja. Um Gottes Willen, ich bin der Letzte, der dann Nein sagt. Also.
Willst du das so auspacken oder soll ich es dir auspacken und erklären?
Bitte.
Ich erkläre es dir. Hübsche kleine Dose, pass auf. Ich habe Tata.
Eine Zitrone.
Zwei Zitronen.
Zwei Zitronen.
Ich habe sie am Abreisetag von Portugal von meinem Baum gepflückt, habe lange vor diesem Baum gestanden und habe gesagt, das wird ein Geschenk werden. Ich möchte, dass es einigermaßen gut aussieht. Jetzt bin ich tatsächlich schon 10 Tage hier, aber die Jungs haben gut durchgehalten.
Wollte ich sagen, das tut der Zitrone keinen Abbruch, die wird nur süßer.
So, zwei Zitronen. Dann bin ich an meine Bäume gegangen.
Toll.
Nein, ich mache jetzt erst nicht.
Das sind auch so die einzigen Sachen, die ich so ein bisschen vermisse. Ja, eine Zeit lang ein Häuschen auf Mallorca. So dieses in den Garten reingehen und Dinge direkt vom Baum zu pflücken, um sich einen Gin Tonic zu machen.
Mhm. Das ist herrlich, ne?
Herrlich.
Ja, ich schicke meinen Kerl auch immer raus und sage, geh mal kurz an den Baum, hol ein paar Zitronen.
Also ich sage also den Quatsch mit eigenen Auberginen und Zucchini braucht kein Mensch.
Aber morgens um 11 eventuell im Urlaub sagen zu können, geh mal raus, und ist besser als sagen, ich habe Bock auf einen Gin Tonic.
Toll. Okay, dann kann ich natürlich sagen, gut. Dann komme ich mit einer kleinen Flasche hier, die ich auch abgefüllt habe in Portugal. Mhm. Es ist ein selbstgemachter, von unseren Zitronen selbstgemachter Limoncello.
Krass.
Ich hatte ihn bis jetzt in einem Tiefkühl, du weißt, eiskalt und schön trinken.
Wie macht man Limoncello?
Indem man die Schalen, nur die Schalen ganz, ganz, ganz vorsichtig hebelt, so abhebelt. Die Schalen werden dann mit reinem Alkohol.
Mhm. Mit reinem?
Naja, wir nehmen oft 96%.
Aber aus der Apotheke?
Aus der Apotheke, der. Hm? Ja, nicht verwechseln.
Geht sonst schnell ums Augenlicht.
Ja.
Wirklich?
Und dann wird er erstmal für ein paar Wochen mit dem Alkohol und diese Zitronenzesten, die werden schön in einen dunklen Raum gesperrt. Und dann geht man alle paar Tage mal hin, macht das auf, in so einem Wegglas, ne? In so einem großen. Und dann, wenn du das aufmachst, innerhalb von Minuten ist das ganze Haus voll mit diesem Duft. Und dann kommt eigentlich wirklich nur noch Zucker und heißes Wasser dazu. Und dann muss man, je länger du...
Und nach Geschmack oder nach Auge?
Wir haben es jetzt ganz unterschiedlich. Also der Limoncello-Meister ist eigentlich mein Lebensgefährte, ist Heiko. Der hat das richtig zu seiner Berufung gemacht, weil ich irgendwann mal, als wir auf Capri waren, ihm erzählt habe, wie furchtbar gerne ich Limoncello trinke. Dass er mir oft so zu süß ist und dann war das irgendwann das Geschenk. Ich kann sagen,
Limoncello ist auch schon manchmal schon ein bisschen aus der Apfelkorn der Feingesellschaft.
Also wir machen mal hier Cheers.
Zum Wohl. Cheers. Oh, der ist gut, weil der hat so
leichte Bums.
Ja, also ist halt nicht so likörig, süßlich, klebrig.
Nee.
Ja, gut.
Sehr gut.
Like.
Wenn jetzt die Fietes jetzt gut zugehört haben für die Kitchen Possible Buchgeschichte, dann wäre jetzt ja eigentlich schon zumindest für Limoncello den da hinzuschicken.
Mehrere Wochen, du hast das System verstanden, ne? Auch von der Sendung, essen, analysieren, kochen. Und
dann ist es halt mal eine längere Sendung,
keine auch passieren. Wochen.
Naja, das kann ja auch mal passieren. Also wir haben jetzt diesen Limoncello, wir haben zwei Zitronen.
Und wir haben als letztes kleines
auch noch
drei Tütchen.
Haschisch.
Ja, das ist mir ja, ich habe keine Zeit für weiche Drogen. Das ist,
Richard, gefällt das.
Lorbeerblätter.
Ihr lacht.
Wir freuen uns immer, wenn die Leute, die uns begleiten, auch am Gespräch teilnehmen und über Gesagtes so innerlich immer sagen, ja. Und Richard war eben so, ja genau, mein Lebensmotto.
Sehr gut.
Der Name ist natürlich von der Redaktion geändert.
Ja.
Ist klar. Also auch dort habe ich wieder vor einem Baum gestanden und habe gesagt, das sind Geschenke, Jungs. Ich habe Lorbeerblätter mitgebracht, die hatte ich jetzt schon eingefroren und die sind noch direkt vom Baum.
Und warum drei Beutel? Sind das unterschiedliche Beutel? Viel.
Nee. Wie gesagt, Voll. Die sind noch nicht eingefroren gewesen, die zwei anderen waren eingefroren.
Lorbeer ist für mich eins der unterschätztesten Gewürze. Oh,
das ist
überhaupt.
Ein ganz tolles Gewürz.
Frische Lorbeer, da kannst du, also richtig brachial, den getrockneten packst du immer so ein halbes Blatt
das
rein.
Das wollte ich gerade sagen, man müsste den frischen ich auch abpflücken.
Aber frischen kannst du.
Aber was macht ihr denn zum Beispiel? Bei der Bolognese sagt man doch auch immer, man soll einen Lorbeer reinlegen, wenn die 4-5 Stunden köchelt.
Ja.
Und dann wieder raus, hat der so, also verbreitet der so einen intensiven Geschmack, dass es langt, dass der nur eingelegt
Nee, den sollst du gar nicht schmecken. Eigentlich, in der getrockneten Variante.
Was ist dann die Idee?
Die Vollmundigkeit. Das ist so wie ein Stück Sternanis. Das ist so, du sollst eigentlich bei solchen Gerichten gar nicht so sehr herausschmecken, was drin ist. Und das ist die Gesamtkomposition. Das macht es runder. Also ein Gericht ohne Lorbeer, wenn du so Schmorgerichte machst, merkst du richtig, dass hier hinten was nicht passiert. Dass den Leuten auch was fehlt. Das ist ein Geschmack, den du nicht über Salz oder Sojasauce oder Miso hineinbekommst. Das macht Lorbeer.
Aber apropos merken,
zumindest ein.
Den Limoncello, den merkt man richtig schön.
Gut, oder? Ist der nicht gut? Es wird mein nächstes Standbein, wenn das dann doch zurückgeht ein bisschen mit den Filmen, habe ich mir gedacht.
Wovon ja nicht auszugehen ist, oder? Also sowohl Sie als
jetzt
auch
Jetzt noch nicht, nein. Die nächsten zwei Jahre sind noch ganz gut.
Also ich finde aber auch, dass Frau Berben, ich habe gerade einen der letzten Treffen, die wir zufällig hatten, war mit Jamie Oliver zusammen.
Ja.
Da hatten wir so ein kleines...
Wie fandst du das Treffen?
Super.
Ja?
Also, dass Frau Berben
überhaupt
kein Auge für mich hatte. Ganz im Gegenteil. Also
das halt, weil das wollte ich eigentlich erzählen, aber offensichtlich hast du es nicht vergessen. Bitte. Was? The stage is yours. Erzähl mal bitte von eurem Treffen.
das war irgendwie so, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, war es hier im Cookies oder in meinem Laden?
Im Cookies,
und da hieß es, ja, und Frau Berben kommt und ne, bla bla. Und ist immer Inner Circle, wenn Jamie in Berlin ist, dann macht er so ein Netzwerkessen und lädt immer ein paar Leute dazu ein oder lässt Leute einladen. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Gästemischung. Ist ein bisschen Politik, ein bisschen Teppich. Und
dann hast du es aber auch geschafft, wenn du einladen lässt.
Ja, die freuen sich ja.
Das ist ja, nee, das meine ich aber, dass du dich gar nicht drum kümmerst.
10 Leute, nichts Großes. Also ich war zum Beispiel mal von der Kanzlerin eingeladen und dann habe ich gefragt, wie viele Gäste kommen und dann hieß es irgendwie 100. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir zu viel, da gehe ich nicht hin.
Hast du erzählt,
Weil es macht keinen Sinn, die wird sich nicht mit mir unterhalten mit 100 Leuten. Nachher waren es sogar 240, ich war doppelt froh, dass ich nicht hin bin. Das sind aber kleine, intime Momente, wo du wirklich Gelegenheit hast, eigentlich mit jedem einmal ein Wort zu
reden. Ne?
Und ich bin relativ freudestrahlend auf Frau Berben los und wollte ihr die Hand geben. Sie gab mir auch die Hand, hat aber im selben Moment schon links zu Jamie geguckt und reckte schon den Arm raus, riss ihn sozusagen aus meiner Hand raus, um Jamie in die Arme zu fallen und hat ein Selfie mit ihm erstmal gemacht. Und ich war so,
Ja, na, aber ich hatte...
Der Held im eigenen Land ist nichts wert. Weißt du, da kommt dieser englische Marmeladenkocher da wieder.
Ja,
da.
Ja, aber was du vielleicht nicht weißt, es hat sich für Frau Berben nachhaltig sehr gelohnt. Denn wenn ich recht informiert bin, bekommt sie seitdem von Jamie Oliver immer
seine Bücher.
Die Bücher zugeschickt.
Ja, unglaublicher Netzwerker.
Vielleicht hättest du einfach sagen müssen, da kommt in 12 Jahren Kitchen Impossible Buch, das geht bei Amazon auf Platz 1, würde ich ihn zuschicken.
Nein, aber diese Freude, und es sei auch so vergönnt, weil ich genauso, es gibt charismatische Menschen und Jamie gehört definitiv dazu.
Ja, das ist wirklich
wahr. Und Frau Berben kann mich das ganze Leben treffen oder relativ häufig in Berlin, Hamburg oder sonst.
Ja, das war solche, ja ein bisschen meine Überlegung.
Solche Gelegenheiten, so jemanden zu treffen. Und da empfinde ich dann auch keinen großen
Neid. Übrigens, Jamie war auch einer, für den wir nach Berlin gekommen sind.
Stimmt.
Um mit ihm hier in einem Podcast zu sprechen.
Jamie,
also
Jamie der Kanzler und Frau Berben.
Ich hatte auch mal das Glück, dass er ein kleines Dinner für uns gegeben hat in London, als ich gedreht habe, Eddie the Eagle. Und da war er auch und hat privat gekocht in einer Wohnung, muss ich auch sagen. Das sind schöne, kleine, wunderbare Erlebnisse und Erinnerungen.
Schön zu sehen, wie es in Tims Birne gerade arbeitet.
Nein, aber was ist passiert? Eddie the Eagle war ein großartiger Film.
Kam
jetzt gerade im Fernsehen.
Kam jetzt, war Wiederholung gerade.
Haben wir doch letzte Woche gerade drüber gesprochen. Schon ein
großer Typ.
Klasse.
Ja, aber das ist eben das, was ich auch von Jamie unter anderem mitgelernt habe und von Gennaro, ist wirklich so diese herzliche Gastgeberfreude.
Ja, ne?
Und das ist wirklich unfassbar. Hier in Deutschland wirst du auch mal zum Getränk eingeladen oder mal zum Essen eingeladen oder mal zum irgendwie so. Aber da ist diese Gastgeberfreude im professionellen als auch im privaten Rahmen ist unbeschreiblich.
Also du hast jetzt innerhalb eines Satzes eigentlich meine zwei Hauptthemen für diese Runde hier gedroppt. Sehr gut, Tim.
Erstmal vielen herzlichen Dank für die schönen Geschenke. Da freue ich mich wirklich sehr, 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 sehr drüber.
Ja, weil Geschenke bedeuten ja was Persönliches, ne? Also und nachdem ich von dieser Einladung ja wusste und dann hörte ein Geschenk, habe ich mir gedacht, ich habe mir auch nicht getraut zu fragen, was haben die anderen denn so geschenkt, weil ich wollte
meistens
so eine
Zitronen.
Ja, denke ich mir, oder? Dann war das naheliegend, dass ich mir gedacht habe, na ja, aber wir reden doch sicherlich auch ein bisschen über das Essen oder über Kulinarik oder über Sinnlichkeit des Essens. Und für mich sind Zitronen was ungeheuer Sinnliches.
Wollte ich gerade sagen, Zitronen sind immer ein gutes Geschenk. Sehr oft kaufe ich mir Zitronen, weil sie schön sind.
Die sind schön, ne? Finde ich auch.
Also wenn sie einen bestimmten Gelbton haben, ich mag dieses ganz leichte, helle Gelb, kein Scheiß, so das helle Gelb und ich mag diese schrumpeligen Amalfi-Zitronen sehr, wo es ja eher um die Schale
geht. Noch ein Blatt dran.
Süße
Zitronen. Mit Blättern dran.
Und dann immer dies, das habe ich auch hier gerade schon gemacht, immer ganz wichtig, so ein bisschen mit dem Nagel. Einmal kurz reindrücken. und dann riechen. Ja, und dann hast du die ganze Zeit, das ist
haust besser du dir als auch auf Wasser. Die, haust du die auch auf die Heizung oder ist es nur dein Mandarin vor?
Das ist nur Mandarin. Okay. Bei Zitronen nicht. Zitronen habe ich aber sehr oft gern mal so ein Scheibchen in der Hand und wasch mir damit.
Aber erzähl mir das mal eben. Was machst du mit Mandarinen auf der Heizung?
Auch mein vermeintlicher Weihnachtsgeruch. Ich bin so ein Gemütlichkeitsfanatiker und ich finde, Gerüche sind ja doch relativ wichtig, auch in unserer Welt. Sehr. Und wenn das so aus diesen Kinderbüchern immer, dass es Dinge so schön rochen, dann muss ich sagen, ich kann mich bis auf wenige Gerüche an ganz wenig Geruch erinnern. Genau. Und ich mache Mandarinschalen auf die Heizung, weil ich esse sehr viel Mandarinen. Und dann fängt das so ein bisschen immer wie Mandarin zu riechen.
Was für eine einfache Idee.
Ja, und da ich Berge von Mandarinen vernichte, hast du da immer so einen gewissen Geruch drin.
Aber ich finde übrigens, es gab jetzt schon 2-3 Mal den Moment hier, der eigentlich ganz gut beweist, warum Frau Berben dort ist, wo sie ist in ihrem Leben und ihrer Karriere. Und du übrigens auch, Tim, weil ihr beide neugierig nachfragt. Also ihr hört nicht nur zu und hakt ab und guckt, was ihr als Nächstes sagt, sondern es geht wirklich darum, dem anderen oder was auch immer Interesse entgegenzubringen, glaube ich auch tatsächlich, in irgendeiner Form, ich weiß nicht, ob profitieren das richtige Wort ist, aber das im eigenen Leben vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit einzubringen.
Ja, klar.
Ja, und ich glaube, darum geht es dann ganz oft, ne?
Ja, ich glaube, also bei mir geht es an der Stelle jetzt um echtes Interesse. Also, dass ich Frau Berben wirklich toll finde.
Interesse ist das Überwort, das ist das Wichtigste.
So jetzt das Mikro ausmachen würde und jetzt gerne irgendwo sitzen würde über einen längeren Abend und wenn es geht, hinten noch den Limoncello raus oder anderes irgendwie so weil dieses streitbar, also weil gleich kannst du deine Frage stellen. Meine persönliche Einschätzung von Frau Berben ist, dass sie mit Rotweinglas in der Hand, also.
Aber wir können mal anstoßen.
Das Glas in der Hand, nicht hier unten, am Pöbeln, am Streiten ist, am leidenschaftlich Streiten, am laut sein, am Essen und aber auch gleichermaßen umschalten kann. Also diese, wie soll ich das sagen?
Eine gute Streitkultur ohne
persönlich zu Ich hatte mal Ex-Chefs, die Familie Caressa, Sylvian und Enzo Caressa aus dem OK in Hamburg. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die Franzosen mit italienischen Wurzeln, die haben gestritten wie die Kesselflicker und Butter und geschrien und rumgelaufen und aber immer so, ne, immer ein Glas in der Hand und immer und haben dann aber zwischendurch immer ganz kurz Pause gemacht und gesagt, möchtest du auch noch einen Schluck Wein? Haben sich kurz eingeschenkt und dann war eingeschenkt und dann wurde weiter. Also ja, das heißt, man hat nicht den Kontakt unterbrochen, sondern man ist im Kontakt, auch im Streit, in der Leidenschaft geblieben und hat eben dieses so über Essen und Trinken die ganze Zeit die Verbindung. Und ich kam mit der Lautstärke nicht klar. Das war so, wow. Aber ich habe den Moment sehr genossen, weil ich fand, das ist so, war so, ist eigentlich so wie in der Familie, wenn der Onkel irgendwelche Theorien auf den Tisch packt, wo andere Leute sich herzhaft drüber aufregen können und wenn dann diskutiert wird, aber im Rahmen der Familie.
Aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, Frau Berben, dass Sie sich leidenschaftlich gut streiten können.
Ich streite gut, ja. Auch laut übrigens. Laut auch, ja. Ja, weil dann irgendwann diese Streitkultur, von der Sie ja vorhin auch mal geredet haben, ne? Ja. Die vermisst man ja, da kommen wir wieder zu dem Thema, dass man das Gefühl hat, es wird eher nur gepöbelt, laut gepöbelt. Streitkultur bedeutet ja wirklich gegen sich auch auszuhalten, ne? Mhm. Also auch aushalten, was der andere sagt. Manchmal schon auch dazwischen fahren. Aber ich finde, das ist das Spannende daran, dass du auch mitkriegen musst, wie der andere, was der andere dir verkaufen will. Und du willst deins verkaufen. Und ich finde, du kannst nicht lauthals da reinbrüllen, wenn du gar nicht genau weißt, was der andere meint und warum er es meint und wieso er dazu kommt. Ich finde, das ist ein spannender Vorgang. Aber, sieht das gut aus, was hier gerade alles hingestellt
Aber ein bisschen hat. Pöbeln darf man auch.
Ja, ein bisschen pöbeln darf man auch.
Aber können Sie das aushalten? Nee, wenn jemand in diesem Streit dann auch mal das Geschütz gegen Sie ausfährt? Also halten Sie es aus, um später darauf einzugehen? Oder sind Sie in Ihrer, jetzt übertrieben
gesagt, Erregung?
Nee, in Ihrer Position, die Sie nun mal in diesem Leben, in dieser Gesellschaft vertreten und haben, zu hoch angesetzt, dass Sie sich dieses Aushalten überhaupt nicht erlauben?
Also ich habe jetzt tatsächlich über sehr private Streitereien im privaten Raum.
Also nicht am Set,
Nicht am Set,
sondern
ich
in der Küche.
Ich kann schon auch laut werden am Set, habe ich lange nicht gemacht. Aber ich vergesse dann wirklich, das geht bei mir tatsächlich ist da kein Gedanke daran, in welcher Position ich bin oder wie man mich wahrnimmt oder so. Das kann ich, das reflektiere ich in dem Moment einfach nicht. Sondern da ist es dann, da geht es um die Sache und da ist dann kein. Und so geht es mir aber auch mit dem Gegenüber. Also da ist dann nicht der Respekt so, dass ich denke, man kann gewisse Dinge nicht sagen.
Gibt es Grenzen im Streit? Also gibt es Sachen, wo Sie sagen, oh, da wird nicht drüber gestritten, es ist Fakt?
Ja, wenn ich die jetzt alle aufzähle, ich habe ja eh gerade so einen Shitstorm durch meine Rede da vom...
Ach so, genau, Sie waren ja beim Orden wieder
den tierischen Ernst, ja.
Warum? Habe ich nicht mitbekommen?
Ja, weil ich da eine Rede gehalten habe. Also ich habe den angenommen, diesen Orden, sicher aus zwei Gründen. Mein Vater ist Düsseldorfer gewesen und für den war Karneval wirklich ein Teil seines Lebens. Ich habe das nie gelebt.
Ist auf einmal als Gogo in Hamburg, laut...
Ja, aber das war ja, also das ist weit weg von dem Karneval, den du kennst aus dem Main- und Rhein-Main-Gebiet, finde ich. Das ist nochmal eine
ganz andere. Wo es Fasching ja heißt, fast schon wieder. Aber Fasching. Ist es die Party gewesen, die Faschingsparty, von der Tim glaubt, dass es die war? Wie heißt es?
Du wolltest es sagen.
Ja, aber wie heißt es nochmal?
Lila Lerchenfeld. Das war
das. Lerchenfeld. Ja, das war doch klar.
Aber das ist zu der Zeit gab's Tim ja noch gar nicht.
War das eine anständige?
Das war noch eine anständige. Also sie war auch nicht ganz
anständig. In den 60ern, also.
Ja, ich sag mal so, da habe ich aber andere Geschichten von meinen Großmüttern.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Also wenn die mal unter dem Einfluss von Pfefferminzlikör mal die Hosen haben fallen lassen.
Und ich kenne meine
Eltern. Hör auf,
was ist denn da los? Es ist ja bald wieder Karneval und bei uns in Frankfurt heißt es Fasching und meine Eltern...
Hattest du das übrigens schon mal? Entschuldige, ich muss einmal eintreten. An diese unangenehmen Momente, aber trotzdem, der mit so viel Liebe verbunden ist, wenn deine Großeltern mal über sexuelle Dinge gesprochen haben.
Ja, das will ich ja gerade erzählen.
Wo du dann sagst, Oma.
Also bei mir war es jetzt nicht die Großeltern, sondern meine Eltern sagten neulich, naja, wir sind drei Jungs zu Hause, könnt ihr euch nicht mehr daran erinnern, wenn wir zwischen Weiberfasnacht und Aschermittwoch in der ganzen Siedlung steckten die Haustürschlüssel in den Haustüren, weil jeder der Erwachsenen wusste, die sind auf Faschingspartys miteinander, untereinander, wo sie einfach 5 Tage am Stück so besoffen waren, dass irgendjemand, der mal einen nüchternen Moment hatte, bei allen Häusern geguckt hat, ob es den Kindern gut geht. Und dann habe ich, was habt ihr denn da alles gemacht? Na, das könnt ihr euch ja vorstellen, was wir da alles getrieben haben.
Zweimal euch.
Nee, wir waren schon komplett.
Aber ja,
so viel getrieben habe ich, also ich damals. Ich war viel zu jung. Lila Lee war ich wirklich bei der Musikgruppe dort quasi so als Go-Go-Girl im Hintergrund. Und das war noch alles gesittet. Blöderweise war halt einer der Lehrer da, in deren Schule ich war. Und die Entschuldigung, die ich mir geschrieben habe, dass ich krank bin, die ich dann auch noch selber unterschrieben habe, als
Iris Berben unterschrieben?
Als Elternteil von Iris Berben. Das war ein bisschen viel halt. Da kam viel zusammen.
Apropos viel zusammen. Wir sind ja nicht nur im Zuhause von Frau Berben in Berlin, zumindest im städtischen Zuhause, sondern irgendwie auch im Zuhause von dir, Tim, hier im Hotel de Rome. Du hast es eingangs erzählt, hast du das Restaurant einfach mal übernommen. Und jetzt ist hier tatsächlich, liebe Grüße und vielen Dank an Daniel Schulz, ordentlich aufgetischt worden.
Ja.
Ja.
Tim, erzähl doch mal. Sieht schon mal sehr geil aus.
Ist das alles deins? Ist deine Kreation, sind das jetzt hier?
Ja, also ich bin ja nicht immer alleine, sonst ein ganzes Team. Die Idee war, dass wir sozusagen italienische Küche ein bisschen in die Kombination der japanischen Ästhetik bringen. Denn ich finde, dass die japanische und die italienische Küche wie Bruder und Schwester sind. Sie sind eins. Sie haben dasselbe Prinzip. Die Qualität ist das Produkt und die Tradition ist die Emotion dahinter. Und all das haben wir hier zusammengeführt in unterschiedlichen Portionsgrößen, teilweise jetzt nur mal als kleinen Gabelhappen innerhalb. Das heißt, wir haben ganz... Bitte?
Nee, ich will nur eine Serviette für Frau
Bitte. Also wir haben klassische
Teig... Das ist Kaviar, den ich gerade...
Wir haben klassische Teigwaren. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen am Hotel orientiert. Was ist gutes Barfood? Was kann man so ein bisschen wegschnabulieren? Und das essen wir jetzt einfach mal.
Wow. Und ich bin ein weiteres Mal, ich kriege jetzt direkt die Verbalschelle und nachher die echte von Tim. Ein weiteres Mal hart beeindruckt, Tim. Sieht geil aus.
Wow.
Also in der Ästhetik und im Ganzen würde ich auch sagen, könnte ich da auch noch mithalten in der Qualität und in dem Gleichen bin ich ganz froh, dass ich sehr viele gute Mitarbeiter habe. Weil da habe ich, mein Naturell ist noch ein bisschen wilder.
Aber wann ist das entstanden? Vor 6 Monaten, vor 8 Monaten, vor 10?
Ja, also die ersten Planungen haben vom Jahr ungefähr angefangen und dann vom halben Jahr ungefähr, nee, im November.
So,
im November.
Und jetzt?
Im November eröffnet.
Und ich konnte nämlich nicht zur Eröffnung kommen, weil ich nicht in Berlin war. Man hatte mich eingeladen. Guck. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich das jetzt hier alles.
Und es ist wirklich eine bunte Mischung aus. Wow. Es ist Humor, es ist Ernsthaftigkeit, es sind teilweise sehr reduzierte Gerichte. Die Langostino hier daneben, die ist wirklich nur mit ein bisschen eigenem Pulver bestreut, mit ein bisschen Creme Fraiche, weil sie für mich fettig und aromatisch genug ist. Wir haben die Tramezzini da, wir haben die Pinza da mit ein bisschen Trüffel, die Auster. Das sind alles so kleine Piki-Piki-Häppchen und es gibt aber auch eben ganz buschikose Pasta-Schwenkgerichte und als Dessert unter anderem wirklich in meinen Augen das beste Spaghetti-Eis Berlins.
Oh, wow.
Wirklich
sag mal, und das ist aber auch alles quasi also alles, im Restaurant dann.
Genau, alles hier in Berlin im Chiaro.
Ich bin nämlich nächste Woche hier, ich habe einen Tisch reserviert.
Dann wirst du es erleben dürfen.
Jawohl, dann werde ich.
Im Prinzip, weil du gerade auch von Witze sprichst, so ein bisschen wie die Vielfältigkeit, die auch die Karriere von, schauspielerische Karriere von Frau Berben widerspiegelt. SketchUp, also ich weiß nicht, ob Sie wenigstens wissen, aber Sie sind ja unglaublich mit viel Humor gesegnet und haben auch Comedy-Karriere hingelegt, damals mit SketchUp, die Mutter aller, ich kann mich noch erinnern, es gab glaube ich auch Kanal Fatal ein bisschen später, aber SketchUp war schon sehr, sehr lustig. Dann die Guldenburgs natürlich und dann, ich habe es mir notiert.
Die waren weniger lustig, weil immer geschlagen wurde von meinem besoffenen Mann.
Stimmt.
Nee, der war ja nicht besoffen. Ich war besoffen, aber er hat mich geschlagen, weil er so ein... Er hat
so die norddeutsche Variante von Dallas.
Von Dallas, genau.
Dann,
die Nummer war das.
Dann zwei himmlische Töchter, also mehr oder weniger. Immer,
mit Ingrid Steger damals, ja.
Immer First Mover. Gab es ja auch irgendwie mal einen Grimme-Preis für so nach dem Motto, Frau Berben?
Ja. Ich habe tatsächlich mal einen Grimme-Preis bekommen dafür, dass ich an allen neuen Formaten tatsächlich immer ganz weit vorne mit dabei war und sie mitgestemmt habe und sie mit...
So, die nächste Parallele zu euch. Du bekennst dich ja auch First Mover zu sein. Du bist es auch an den allermeisten Stellen tatsächlich. Da würde ich jetzt wieder auf dieses Machtvakuum und das Ernten und Sehen zu sprechen kommen.
Ich bin jetzt peinlich berührt, weil in SketchUp war ich heimlich immer so ein bisschen verknallt in Iris Berben.
Naja, wer denn nicht?
Weil ich fand diese ich mag einfach so, also warte, Menschen, die sind, wie sie sind.
Und
so, deshalb gucke ich jetzt gerade so ein bisschen starr nach vorne, wie so ein Hund, der den Keks heimlich gefressen hat, obwohl er nicht durfte. Aber SketchUp hatte bei mir so einen ganz skurrilen Fetisch gehabt.
Ach, wie toll. Und dass wir uns hier jetzt nochmal darüber austauschen können.
Aber das war wirklich so.
Ich kann es total nachvollziehen. Also Sie doch höchstwahrscheinlich auch, Frau Berben, oder?
Ich mochte das sehr.
Mit Dieter Krebs.
Dieter Krebs.
Nee, ich meine, dass die Leute in Sie verliebt waren.
Ja, wobei bei SketchUp war es weniger, bei den himmlischen Töchtern war das weiß ich. Himmlische Töchter, als wir diese U, die alte U geflogen sind. U52, Ingrid und ich. Und wir sehr skurrile Eddie Constantin oder auch mal einen Stier als Passagier hatten, vor dem die Steger dann einen Strip machte, damit er reinging in den Flieger. Das sind so Sachen, wo du heute denkst, das darfst du alles gar nicht mehr machen. Wie schade eigentlich, ne? Ich würde gerne wieder so eine Nummer durchziehen.
Warum darf man es heute nicht mehr machen?
Ach Kinder, das ist so ein langes Gespräch, ich finde es richtig. Wir beschäftigen uns momentan die Genderfrage und die Frage dessen, wen grenzen wir aus, wen haben wir viele Jahre ausgegrenzt. Das ist eine hochaktuelle, hochwichtige und längst überfällige Frage. Aber sie bringt uns auch, also in der Konsequenz dessen, wie sie von Teilen eingefordert wird, bringt sie uns auch in eine extrem rückwärtsgewandte Situation, finde ich. Also wir reden heute darüber, dass im Grunde dann sprechen wir über Homosexuelle. Also es sollen jetzt dann eigentlich homosexuelle Schauspieler nur noch Homosexuelle spielen. Selbstverständlich farbige spielen. Auch das war bei uns noch anders. Also das hat man sich angeeignet und ich gebe natürlich zu, wir sind mit einer großen Naivität und vielleicht auch mit einer Ignoranz, was das bedeuten könnte an Verletzungen für Menschen, dass man sich ihre Identität aneignet. Darüber haben wir nicht nachgedacht. Ich finde es so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite, wir werden jetzt so eingegrenzt, auch in unserer Arbeit, dass ich mir sage, der Schauspieler ist ja eigentlich derjenige, der es schafft. Bleiben wir bei den Homosexuellen oder bei einer lesbischen Frau jetzt, einer homosexuellen Frau, der es schafft als Schauspieler, dir in der Rolle das Gefühl zu geben, das ist ein homosexueller Mensch. Da geht's entweder ist es eine Komik oder eine Tragik oder nicht, es ist oder ein sozialkritisches Stück, aber es ist etwas, du verkörperst es glaubhaft. Das macht ja ein bisschen auch den Unterschied in unserer Branche auf. Wer steht immer nur dahinter? und sage, guck mal, was ich kann, oder wer geht in Rollen rein. Also es gibt eben viele Schauspieler, die verschmelzen mit Rollen und versuchen, sie so wahrhaftig darzustellen. So, das ist der Beruf des Schauspielers, in eine ganz andere Figur zu gehen und die glaubhaft darzustellen. Und werden dadurch jetzt natürlich auch, wir werden minimiert auf ein ganz bestimmtes Rollenfach. Und ich weiß, wie wichtig die Diskussion ist. Und man wünschte sich aber, dass sie auch, dass wir eine Möglichkeit finden, dass von einem Selbstverständnis, dass, weil das ja auch impliziert, dass auch homosexuelle Männer, die es in unserer Branche auch zuhauf gibt, auch keine heterosexuellen Männer mehr spielen sollen. Also das Ganze ist dadurch, wird verengt einfach jetzt plötzlich. Die Freiheit, die wir mal hatten, aber immer mit dem Satz, dass ich weiß, worum es geht und dass wir natürlich einfordern müssen, dass Randgruppen nicht in der Weise wahrgenommen wurden, wie sie wahrgenommen werden müssen, weil sie ein Teil unserer Identität, unseres Landes sind, unserer Welt sind.
Mhm. Ich verstehe nur nicht, was hat das mit den mit der Schauspielerei zu tun? Ein Schauspieler übernehme eine Rolle.
Ja,
und aber das ist meine große
versuche ich ja dir gerade zu.
Und wir reden jetzt über zwei verschiedene, also in Akzeptanz bin ich hundertprozentig dabei. Da bin ich auch für Gleichberechtigung, gleiche Redeanteile, gleiche Dinge.
Richtig.
All das Ganze, was jetzt auch diskutiert wird über die ganzen Streamingdienste, da bin ich total d'accord. Aber ein Schauspieler, dessen Beruf ist es, und es ist ein Beruf, sich eine Rolle anzueignen, sich die überzustülpen, um so authentisch wie möglich darzustellen. Sein, ja. Also dürfte dann eine Charlize Theron oder wie sie, nee, wer wird hier die Monster?
Ja, das war.
War das Charlize
Theron? Ja, Charlize Theron.
Eine unfassbare Darstellung. Ja. Und natürlich musste sie spielen, dass sie besonders abstoßend, aggressiv und hässlich ist. Müsstest du jetzt denn, um eine Rolle zu finden, also auch ein bisschen eingeschränkt, ja, geistig auch nicht auf der Höhe, so, müsstest du jetzt denn casten, ich suche jemanden, der besonders hässlich, abstoßend und eingeschränkt ist, oder
ja,
wie soll das funktionieren? Ist das nicht viel reduzierender?
Und das bedeutet, meine ich, ja.
Jeder, der in Zukunft eine homosexuelle Rolle spielt, ist in dem Moment, ob seiner sexuellen Orientierung geoutet, das geht die Leute nichts an.
Naja, ich glaube ja, dass das Pendel, wie bei allen Veränderungen, und wir befinden uns in Veränderung gerade ganz stark, aber das Pendel muss immer ganz weit ausschlagen, sicher in eine Richtung, damit überhaupt dann als Quintessenz irgendetwas bleibt. Man muss weit nach vorne, sehr, sehr progressiv und sehr, sehr weitgehender. Aber es macht, ich habe eine ganz... Ich habe eine kleine Anekdote. Ich habe mich vorige Tage mit einem wunderbaren Kollegen von mir unterhalten. Auch er ist kein Deutscher. Er kommt aus einem osteuropäischen Land, ist aber Deutscher. Ist hier geboren, hat Abitur hier gemacht. Natürlich ist er Deutscher. Ich habe gerade gesagt, er ist kein Deutscher. Er ist Deutscher, hat aber familiär einen anderen Ursprung. Und ich habe gesagt, was mir gerade passiert ist, dass ich sitze in einem Taxi und ich sehe einen Menschen, der offensichtlich aus einer ganz anderen Kultur kommt. Und bei mir ist es wirklich, manchmal kommt man ins Gespräch und es ist wirklich tiefes Interesse, ihn zu fragen, woher er kommt, ob er hier gut aufgenommen wird, ob er Probleme hat, wie er mit seiner Familie, ob er nach Hause fahren kann. So. Wir kamen zu diesem Gespräch und mein Kollege sagte zu mir, ja, Iris, ja, aber weißt du, ich werde mein Leben lang genau das gefragt, aber dein Name ist ja nicht deutsch, also wo kommst du eigentlich her? Ich fühle mich deutsch, ich bin deutsch. Ich habe das so verstanden, ich habe ihn begriffen natürlich und ich habe dann gesagt, dann muss ich wirklich mich total... mit meiner Neugierde, mit meiner Wesensart wahrscheinlich wirklich reduzieren und zurückgehen, weil genau das will ich nicht. Ich will nicht, dass ich Menschen abspreche, sich heimisch zu fühlen. Bei mir war es absolutes Interesse und ich denke, wir müssen vielleicht auch dann irgendwann dahin kommen, dass man es spüren kann. Ja, wer fragt dich auf welche Weise was?
Da könnte man ja einfach anders auf dieses Thema gucken. Gucken nach Amerika. Da sind, man würde sagen, 80% aller Leute haben einen Einwanderungshintergrund und versuchen, ihre Wurzeln zu wahren. Also das italienische Viertel, Chinatown, polnische Ecken. Also, und zwar nicht aufgrund einer Tatsache, dass sie auf was reduziert werden, sondern auch ein bisschen, weil es ein bisschen was mit einer eigenen Identität zu tun hat. Und die Identität hat ja auch nicht ausschließlich was mit dem Geburtsland zu tun, sondern auch mit der Familiengeschichte. Vielleicht. Und für diejenigen, für die das gar keine Bedeutung hat, vielleicht ist das an der Stelle dann auch der Identifikation vieler, vieler, vieler anderer Menschen gegenüber, dass man da auch einfach mal sich vielleicht nicht so anstellen muss.
Ja, eben. Und diese Reduktion, das muss ja auch mal erlaubt oder auch gesagt werden. Wer sagt denn überhaupt, dass es immer von demjenigen, der gerade fragt, überhaupt eine Reduktion ist? Nur weil ich frage, wo kommt denn der Name her? Was Frau Berben eben sagte, kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, ich hatte ein Date gehabt mit einer ganz offensichtlich nicht deutschen Frau. Ich fand den Namen super interessant und habe mehr oder weniger zum Einstieg nein gefragt, wo der Name herkommt. Und sie sagte inhaltlich zu mir, ganz ehrlich, ich bin in Deutschland geboren und wenn du jetzt sofort anfängst, so eine Schublade aufzumachen, habe ich gar keinen Bock mehr. Und ich hab's zu keinem Zeitpunkt so gemeint, aber ich bin aus dieser Schublade nicht mehr rausgekommen. Kann ich dreimal raten, ob wir uns nochmal getroffen haben? Nee, haben wir nicht. Ich hätte gerne, sie wollte es nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was Frau Berben eben meinte, dass man sich gerade dreimal überlegen muss.
Man überlegt es sich und es ist eigentlich dann auch auf eine Weise wieder schade.
Total.
Weil es ist das, was
für
ich
beide
meine.
Übrigens, ne?
Für beide. Es ist das, was ich meine. Da ist Interesse da an einem anderen Menschen. Aber es hat damit sicherlich zu tun, dass wir damit umgehen lernen müssen, ob das jemand als einen Affront empfindet oder ob er hört, es ist die Sprache des Herzens, die da spricht. Oder
jedenfalls.
Also ich nur mal jetzt als Gegenbeispiel, ich wäre froh, wenn so viele Leute sich mal für mich wirklich interessieren würden und mal fragen, wo ich herkäme.
Du armer Kerl.
So, wenn ich mal wirklich
wo kommt eigentlich Melzer her?
Wo kommt der eine her? Hat mir noch nie einer gefragt.
Boah, sie sind so rassistisch, mit ihnen rede ich nicht.
Ich verstehe, dass das einschränkend sein kann, aber es ist auch ein bisschen Fashion geworden, sich über jeden Scheiß aufzuregen, also, wenn der andere mal was falsch macht. Die größte Schwierigkeit ist doch in einer Beziehung, auch in unserer Beziehung, auch in einer guten Gruppe, dass man sich auch mal zuhört und versucht, ganz kurz mal zweimal durchzuatmen, um zu verstehen, was der andere, der vielleicht gerade den Fehler macht,
absolut.
Trotzdem nicht Cancel Culture, also immer gleich fick dich selber, sondern sagen, ey, finde ich nicht in Ordnung. Ich habe es gerade subjektiv bei mir empfunden. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir bei Kitchen Impossible und wir haben uns sehr lange über Hautfarbe und Begrifflichkeiten drumherum, wann man wie wo was sagen darf und wann nicht. Und da war ich verbal nicht angemessen, also jetzt nicht schlimm, aber ich habe es reproduziert in diesem Gespräch und immer wieder. Und dann hat sie mir einen Link geschickt von Jan Böhmermann und Olli Schulz, warum man einfach nicht mehr reproduziert. Und das habe ich verstanden, ich durfte lernen.
Ja.
Aber es ist nicht, ich mag Fehler machen und ich mag sie vielleicht auch wiederholt, aber nicht bösartig.
Nicht bösartig, sondern nicht man lernt dadurch.
Und man hat ja so einen automatischen, ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein anderes Ding, auch ein Thema, das mich wirklich interessiert, ist übergriffige Gewalt gegen Frauen.
Ja.
Neulich im Freundeskreis bei uns gesprochen, wie krass dieser Erfahrungswert, wie deutlich, welche Konsequenzen das wirklich bei erwachsenen Menschen hervorruft, wo ich sage, trotz allem hat man, also und ich bin natürlich nicht dafür, trotz allem hat man immer sofort das Gefühl, dass man auch schuldig ist und man sucht richtig und guckt so, wo war ich nicht sensibel genug? Eins kann ich aber sagen, ich war nie mit Absicht nicht sensibel genug, sondern es sind manchmal Dinge.
Und es ist ja auch gut, dass wir in diese Situation kommen, in der wir uns überdenken und in der wir merken, wir müssen Sachen lernen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, es wird extrem viel auf diese äußerlichen Regeln, Wortwahlen geurteilt und man vergisst vielleicht manches Mal darüber, worum geht's eigentlich. Es geht in der Tat doch darum, dass man sagt, wir müssen den Menschen vermitteln, dass sie zu uns gehören. Es geht um die Inhaltlichkeit. Es geht darum, dass wir sagen, wir akzeptieren euch nicht nur, wir respektieren euch auch. Das ist doch eigentlich, darum geht es doch eigentlich immer, wenn diese ganze Diskussion losgeht. Und manchmal hat man das Gefühl, es verstecken sich auch ein paar Menschen einfach hinter diesem großen Ganzen, was du einfach als politische, korrekte Sprachweise jetzt leben musst, wo ich sage, wenn das jemand nicht jetzt gerade richtig ausgesucht. Vor allen Dingen denke ich, wir leben dann in einer Blase. Du musst ja gerade da, wo Menschen diese Sprache gar nicht sprechen, die musst du doch mit einsammeln, dass diejenigen auch sind, die sagen, ja, es gehört, ist ein Teil unserer Identität, ist ein Teil unseres Landes, es gehört zu uns, diese Menschen, egal wie jemand liebt, wie jemand glaubt, wie jemand lebt, es gehört zu uns dazu. Und wir verschrecken auch dadurch viele Menschen, und zwar die dieser Sprache überhaupt nicht mächtig sind. Also es ist schon auch eine intellektuelle Blase, die da...
Definitiv. Weil Sie eben auch sagten, nicht vergessen, worum es geht. Ich will nicht sagen, dass ich nicht vergessen will, worum es hier geht, aber es geht hier ja auch um Essen und um Kulinarik. Und Tim hat das eben eigentlich schon angeteased, ohne dass er es wusste, Little Italy. Tim, die Frau Berben beansprucht für sich die Aussage, dass sie nicht nur eine sehr gute, sondern vielleicht sogar die beste Bolognese macht.
Ja.
So, das ist ja.
Ich nicht, sagen die anderen.
Sagen die anderen. Ja. Okay. Du bist ja ähnlich in deiner Aussage. Du sagst, dass du auch eine hervorragende Bolognese machst.
Ja, ist bei mir mal so ein Mittel zum Zweck. Die Bolognese ist für mich das Urgestein einer emotionalen Nonnerküche, die einen jeder versteht. Jeder hat in seinem Leben schon mal eine Bolo gegessen. Da brauchst du nicht. Das ist sozusagen das A in unserem kulinarischen Alphabet. Wenn du sagst Bolognese,
führt auch alle Menschen zusammen.
Jeder sofort ein Bild im Kopf und jeder hat's gegessen und jeder hat's auch schon mal gekocht. Und das ist so eigentlich wirklich so das Fahrradfahren mit Stützrädern in der Küche. Deshalb bin ich mal dazu gegangen. Und um Leute gegen mich sozusagen in einen Ehrgeiz eintreten zu lassen, habe ich immer gesagt, ich mache die beste Bolognese der Welt. Was per se Schwachsinn ist, weil jede Bolognese einer Familie mit Tradition von Graciella, von Frau Berben, von Tim Melzer, von irgendwie so, ist die beste Bolognese, weil jede Bolognese ist irgendwie geil.
Trotzdem würde ich dir ihr Geheimrezept gerne vorlesen, von dem dann die Gäste sagen, es sei eine der besten.
Ich bin gespannt.
Das Geheimnis einer guten Bolognese ist, zwischen 4 und 5 Stunden neben dem Herd zu stehen. Dazwischen kann man sich ordentlich eingeben. Und nachgießt mit ein bisschen Weißwein und einer guten Brühe. Ist es so simpel?
Also Weißwein mache ich zum Beispiel gar nicht.
Habe ich auch, kannte ich es auch nicht.
Oh, ja, aber passt wirklich. Bei mir kommt immer ein bisschen Milch hinten rein.
Oh, ich mache Sahne hinten rein.
Sahne?
Sahne, ganz zum Schluss.
Okay, dann würde ich jetzt mal, da rollt es mir gerade die Füße hoch.
Und würdest du das rausschmecken?
Nein, man sieht es ja, wird ja Milch.
Nee, aber du bist ja Gast.
Ja?
Du bist ja dann der Gast.
Ja, aber ich würde sagen, ja, Sahne.
So Sahnehäubchen?
Flüssige Sahne.
Aber wenig.
Wenig.
Okay, weil dann ist der gleiche Aspekt dahinter. Es ist so wie Milch. Die Säure der Tomate abzubinden. So, die ein bisschen einzukäschern, dass du keinen zusätzlichen irgendwie Pseudozucker da reinballern musst oder sonstiges. Zeit, ganz wichtig. Alle Schmorgerichte. Es gibt einen Koch, den man nie sieht und den man auch sich selten erklären kann. Das ist Zeit und das Wiederaufwärmen. Das ist eine Bolognese, nochmal so. Das Bolognese ist ein klassisches.
Moment, das wieder aufwärmen am nächsten Tag, oder?
Ist ein Tupperwaren.
Ja, genau.
Das heißt, wenn ich Bolo koche, koche ich viel. Ich koche nie 2-3 Portionen, sondern geht's weg. Oder? Ich verschenke es, packe es ein, friere es ein, nur selten, wenn ich so gut einfrieren kann. Aber über die Woche ist dann wird immer und immer besser.
Okay, vielleicht kann ja Frau Berben beim nächsten Mal tatsächlich das mit dem Lorbeerblatt mal ausprobieren.
Mal gucken. Das wusste ich nicht mit dem Lorbeerblatt.
Ja, vielleicht können Sie es ja mal ausprobieren, gucken, ob es dann immer noch so gut ankommt.
Ich kenne es bei der Calderada in Portugal. Das ist ja dieses Fischgericht mit Kartoffeln und Fisch und Tomaten und Paprika. Und da viel mit Lorbeerblatt. Aber stimmt natürlich, dass man es eigentlich bei diesen eingekochten Gerichten hat, ne?
Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe gar kein Rezept für eine Bolognese. Es gibt meine Angeber-Bolognese, das ist die geschmorte. Das ist dann wirklich entweder eine Mixtur von 3 Fleischteilen oder 1. Also was aber so ein bisschen in diese klassische Al-Ragout geht.
Ja.
Auch ein paar Innereien ganz gerne nochmal hinten mit rein.
Hinterleber mag ich auch.
Mag ich auch ganz gerne, was auch nicht so jeder meint, gar nicht so viel Tomate. Es wirkt dann nicht so wie eine klassische Bolognese. Mhm. Und ich mache auch die 10 Minuten Hackfleisch-Bolognese. Küchenmaschine, das Gemüse klein häckseln, anschwitzen, Hack drauf, Dosentomaten drauf. Und weil ich dann gierig bin und ich will unbedingt dann schnell essen, die Nudeln kochen und fertig. Und dann gibt's
Ich muss mir diese Hackmaschine endlich kaufen. Ich hack alles mit der Hand und dem Messer immer noch.
Was
machen.
Ist ich nicht
was
ist denn die Hackmaschine? Ja, weil was so du Küchenmaschine gerade gesagt
hast. Küchenmaschine. Ich habe neulich Sellerie in meine Bolle und dafür wurde ich schräg angeguckt. Aber
nein, Staudensellerie gehört rein.
Kam es dann sehr gut an.
Staudensellerie gehört rein. Italienisches Staudensellerie.
Okay, also Frau Bern, jetzt haben Sie diese Bollo angelegt und jetzt köchelt die 4 bis 5 Stunden. Und Sie kriegen heute Abend 8 Gäste.
Ja.
So. Schön, dass du ja sagst.
Ja. Tim ist auch dabei.
Tim, genau, Tim ist auch eingeladen.
Ist auch eingeladen.
So, und jetzt decken sie natürlich den Tisch ein. Und jetzt ist es ja so, dass dann ab und an passiert ist, dass sie auf jeden Platz ein Buch legen.
Ja, das habe ich mir mal überlegt.
Übrigens sehr schön.
Und welches Buch kriegt Tim?
Oh, das ist
erstmal die Grundidee erklären.
Ja, genau.
Erklären Sie mal.
Also das ist eine Überfallfrage, weil ich bin auch so ein Tischspießer, der Tischkarten macht, weil ich es ganz toll schön finde, wenn 8 oder 10 Leute sind, dass sie sich weil ich es auch gut finde, ne, wer da so nebeneinander sitzt oder schräg gegenüber sitzt. Ich mag sowas. Ich mag überhaupt die Kontrolle gerne haben.
So ist es.
Und dann habe ich mir mal bei einem Essen überlegt, dass ich für jeden meiner Gäste ein Buch kaufe, von dem ich glaube, dass es ein Buch ist, was für den spricht. Also deshalb, da habe ich mir lange Gedanken gemacht. Und dann habe ich diese Bücher hingelegt und habe zu meinen Gästen gesagt, als sie kamen, ihr müsst euch jetzt das richtige Buch suchen, um zu wissen, wo ihr sitzt. Das war extrem witzig, weil es dann immer hieß, und was ist, wenn wir falsch sitzen? Da habe ich gesagt, okay, dann wer falsch sitzt, der muss dann irgendwie, haben wir ausgemacht, die peinlichste Geschichte seines Lebens erzählen oder vorspielen oder irgendwie. Also es ging erstmal eine halbe Stunde ins Land, dass die gesucht haben, welches Buch, welcher Titel könnte zu mir passen. Und das macht Spaß, sowas, weil du erfährst...
Können wir ein Beispiel haben zu der gedachten Charaktereigenschaft? Oder angenommen, ich würde jetzt kommen.
Warte mal.
Ich wäre jetzt
lange nachdenken, was ich...
Für mich?
Ja, weil das ist Arbeit vorher, sich zu überlegen, was könnte das für ein Buch sein. Ja, aber
ich bin doch offen wie ein Buch.
Naja, aber so gut kennen wir uns nicht. Und das soll schon ein bisschen schwierig sein.
Ja, aber das ist jetzt ein Du-Satz. Da traue ich dir genug Einfühlungsvermögen und Empathie zu, der mich richtig
einfühlen. Ich finde es relativ einfach.
Ja, ich auch.
Ja, aber jetzt so schnell ein Roman oder ein Buch
sein, was er selber gemacht hat.
Achso, sein eigenes.
Das war jetzt blöd.
Das wäre ja gemein, finde ich.
Kinderbücher.
Dann wäre der Einzige, der schon am Tisch sitzt.
Nee, bei mir und schöne ist. Kinderbücher. Und Kinderbücher können ja relativ sein. Das kann ja vom Struwelpeter.
Kinderbücher sind ganz toll.
Vom Struwelpeter, so ein pädagogisches Ding. Das kann
mein Lieblingsbuch, der Struwelpeter.
Das ist ein sehr schönes Buch.
Sind ja auch wieder beim Thema, was Ali heute Mitgut, teilweise
liebe ich dieses Buch. Aber korrekt ist. Ja, es darf, ist nicht mehr politisch korrekt,
das Buch. Aber das ist schon wieder der Moment, Tim, wo ich ein weiteres Mal dann beeindruckt bin. Da würde ja auch nicht sofort jeder drauf kommen mit dem Kinderbuch. Und dabei steckt da so viel drin,
ein
Kinderbuch zu decken.
Absolut. Also ich habe mal jemanden das Buch über Casanova. Und das ging aber eigentlich darum, weil das war Casanova in Venedig, ein wunderbares Wagenbach-Buch, was ich hingelegt hatte. Und mein Sohn setzte sich sofort... zu dem Casanova-Buch. Ja, aber es war nicht seins. Und er hat gesagt, sehr leicht, Mami, ja, habe ich verstanden.
Nein, das warst nicht du.
Nein, es warst nicht du. Also es ist schon lustig auch, wer sich welches Buch dann sucht.
Was würdest du denn für Frau Berben aussuchen?
Ich?
Ja. Hm? Oh Gott.
Oh Gott, das kann man nicht so schnell. Ihr könnt
Sekunde.
So schnell.
Nee, Moment, ich muss überlegen. Die Brücken am Fluss, falls es das als Buch gäbe.
Als Buch gäbe. Würde ich,
warum? Ist das ein Kriegsfilm?
Nein. Einer der schönsten Liebesfilme.
Einer der schönsten Liebesfilme.
Und der seiner Zeit sehr voraus war, wie ich finde, was die Rolle der Frau angeht.
Was die Rolle der Frau angeht, ja.
Mit Meryl Streep.
Meryl Streep.
Die, glaube ich, im Original sogar in Italienisch gesprochen hat.
Oh ja.
Sie ist ja halb Italienerin, glaube ich. Ich gehe so weit zu sagen, Tim, wenn du dir den Film anguckst, kannst du bei Amazon runterladen. Ich schwöre, es wird einer deiner Lieblingsfilme.
Ja, ich habe so meine Probleme mit Liebesfilmen. So Darstellung von Romantik ist nicht unbedingt so meine Stärke. Liebeslieder, also, aber Liebesfilme...
Was würdest du Frau Berben hinlegen?
Also wenn ich mein Bild von ihr bestätigen würde, dann hätte es was leicht Verruchtes. Mhm. Was Versoffenes, Verruchtes, ja, sowas wie der goldene Handschuh.
Oh ja.
So von Heinz Strunk, das Buch.
Ja.
Oder ein zweites, also sowas in der Richtung,
was
schon sehr edgy ist. Also wo man sagt, eigentlich nicht angepasst, angemessen. Aber ich glaube, dass gefällt jemand, mir aber, wie wir uns so sehen mhm. und auf Augenhöhe begegnen, denke ich, zu jedem Sonnenschein ist auch immer ein kleines düsteres Kästchen irgendwo mhm. da. Und das ist eigentlich das Spannende, das zu finden. Dieses, ohne sich drüber lustig zu machen, ohne das ja. zu thematisieren, sondern einfach zu sagen, du, guck mal raus, ob ich da vielleicht Grenzen gefunden werden, denn es geht genau. da um einen Meuchelmörder. Und ja. haben wir nicht alle so ein bisschen einen Meuchelmörder in uns drin, wenn wir über so eine geistige Eingeschränktheit verfügen, wenn wir keine Ethik, keine Moral, keine Erziehung hätten? So, das finde ich ja an dem Buch spannend, so faszinierend.
Ja, ist es auch, ja.
Das
ja.
ist das ja, das ja. dieses...
Spannend.
Es gibt
sowas in der Richtung.
Ich habe eine Sache gelesen und ich finde sowieso, dass Sie, Frau Berben und du, Tim, dass ihr viel gemeinsam habt an der persönlichen.
Wir haben heute beide schwarze Baggy-Trauser an.
Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Frau Berben hat nämlich mal was für ihre Gäste gemacht, Tim. Das da dachte ich sofort, das hättest auch du machen können. Es gibt diese CD- und Buchverkäuferin.
Ja.
Vielleicht erzählen Sie die Geschichte mal.
Kennen Sie die noch? Es gibt in Mitte gab es eine Frau, die ist durch einige der Lokale marschiert und hat einen großen Kasten mit Büchern und CDs gehabt und ist an die einzelnen Tische gegangen.
Also wie früher die Feuerzeugverkäufer, Rosenverkäufer.
Ja, so. Und ist an die einzelnen Tische gegangen. Jetzt muss man wirklich wissen, ob das war auch im Borchardt war es war im Grill, also es war auch in den Restaurants, von denen du nun wirklich weißt, da sitzen Leute, die sich auf einen Abend eingelassen haben, entweder zu zweit oder mit mehreren. Und die ging an die Tische und fragte sehr freundlich, sehr leise, sehr ruhig, sie hätte Bücher da, ob irgendjemand Interesse hätte zu hören, welche Erscheinungen sie dabei hätte und warum sie die dabei hätte und so. Und das fand ich eine so wunderbare, ich habe immer Bücher von ihr gekauft. Ich habe dann auch Bücher gekauft, weil ich dachte, wunderbar, als Geschenk wieder weiterzugeben. Und die habe ich mir dann auch irgendwann mal, habe ich sie gefragt, ob sie mir ihre Adresse geben würde. Und dann habe ich das auch gemacht. Bei einem privaten Essen zu Hause ist sie nachts um 12 gekommen dann.
Und ich glaube, das würdest du auch machen.
Also generell finde ich, also das Einzige, was ich anders machen würde, keine Sitzordnung. Ich bin komplett gegen Sitzordnung.
Nee, ich meine das Inszenieren.
Nein, aber das ist auch der einzige Unterschied. Dieses liebevoll von vornherein planen, wie das Ganze so dass ich ein Bild habe, also eine Art Choreografie des ja. Abends. Und dazu gehört in der Tat auch Musik oder, also ja. ich mag sehr gerne Hauskonzerte, auch wenn man mir das wirklich nicht zutraut. Aber ich finde Hauskonzerte.
Wie so ein Quartett oder sowas?
Na, alles. Also ob es jetzt ein Cello ist, ein sehr schönes, also klassisches Musik eignet sich fast am besten wirklich für Hauskonzerte. Muss man auch keine Dreiviertelstunde totjagen irgendwie so.
Denn, nein, aber es ist was Wunderschönes, das habe ich auch
aber
schon.
Aber ein, zwei ja. schöne oder gerade vielleicht ist das auch meine Affinität zu musikalischen Freunden, dass ich immer die Hoffnung habe, dass sie eigentlich immer ihre Gitarre mitbringen und vielleicht doch nochmal irgendein Ding zum Besten geben, irgendwie, weil Musik neben Kulinarik für mich das Intimste der Welt ist. Also was viele Menschen gemeinsam am Tisch machen können, unabhängig von. So, mhm. Ich finde halt, Musik ist einfach nur hören und dieses Geschenk, was Musiker haben oder in dem Fall eine Geschichtenerzählerin, ist ja das, was ich mache aufgrund von eingeschränkten musikalischen Ausprägungen. Ich versuche auch Geschichten zu erzählen.
Durch das Essen,
und das ist so ist es, mit, ja. Aber nicht nur durch das sondern durch das Gesamte.
Das Gesamte.
Die Zitrone, ja. die hier riecht, das ist ja sozusagen, das ist ja fast das Geräusch von Portugal. Also wer jetzt so eine Zitrone geschenkt bekommt und nicht Portugal ein bisschen, selbst wenn man eine falsche Vorstellung hat, aber so ein bisschen den Atlantik im Kopf hat, ein bisschen die Sonne, aber nicht so Mallorquin, das ist aber
nichts
auch.
Liebliches.
Nichts Liebliches. Genau, nichts Liebliches. So, ja. Das ist nochmal so ein, ich kann mal sagen, vielleicht das Norwegen Südeuropas.
Ja, also, schön weil gesagt, das, ja, aber das, stimmt, es hat was ganz Roughes.
Das hat was
der Atlantik sehr, und diese Schwere auch der Portugiesen.
Ne? Das leicht Depressive, mhm. was da definitiv drin ist. Wie heißt die Musik?
Fado.
Übrigens echt schön.
Ja, eine Wahnsinn.
Wirklich schön.
Und übrigens von also eine Zeit lang, es gab die große Sängerin, Fado-Sängerin Amália Rodrigues, die wirklich auch in Paris, in London, überall in den großen Häusern aufgetreten ist. Und dann war eine ganze Zeit lang wirklich verbannt der Fado, weil man anscheinend auch die Generation, die dann kam, die hat damit natürlich auch dieses Schwere und dieses Saudade, diese ewige Sehnsucht nach etwas, was du nicht weißt, was diese Sehnsucht sein könnte. Und die fanden, die haben sich richtig geschämt, die Portugiesen. Das hast du mitgekriegt. Und da waren 10, 20, 30 Jahre, hast du kaum Fados gehört. Und jetzt, seit vielleicht 10 Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr, entdeckt eine junge Generation die Fados und setzt sie um mit ihren Stimmen. Und das ist so toll, diese Musik, die jetzt war. Jetzt sind sie stolz drauf. Und jetzt haben sie große Fado-Abende. Also wie toll, wenn auch etwas wiederentdeckt wird in einem Land, was, ne, wo man dachte, das ist nur, es gehört so.
Ja, das ist wie Volksmusik im Allgemeinen, also im Generellen hat es ja eine, aber bei uns ja auch, die Blasmusik war nicht zu hören, sondern war ja fast schon politisch.
Richtig. Und dann gab es Hubert von Geusern und der hat uns einfach was ganz anderes beigebracht, ja.
Also die Musik war ja auch vielleicht eher bei uns in Deutschland zumindest im rechten Spektrum gesehen. In Portugal war es, glaube ich, politisch auch nicht ganz. Also es hatte, glaube ich, auch noch eine politische Sprachbedeutung. Ja,
bei Fado eigentlich nicht. Fado ist...
War da nicht auch so eine Art Geheimkodex drin, so eine Art Geheimsprache teilweise reingearbeitet, um gegen politische Repressalien gegen anzugehen?
Das weiß ich nicht, aber es wäre ein guter Weg natürlich.
Ja, also dass da auch nicht nur Liebeskummer verarbeitet worden ist, sondern auch generell die Schwere der Welt.
Ja.
Also das meine ich manchmal gehört zu haben, kann ich mehr.
Also die Schwere der Welt tatsächlich, die wurde verhandelt wird verhandelt.
Also die Bolognese, die köchelt, die Bücher sind verteilt, der Tisch ist gedeckt. Und dann
Bücher ist eine gute Idee.
Finde ich auch. Sehr gut.
Und ich finde persönliche Geschenke sehr, sehr gut. Und dann auch lieber mal nicht schenken, wenn man nichts hat. Also ich finde so ein...
Aber man kann auch, habe ich auch schon gemacht, mit einem Kollegen zusammen irgendwo beim Essen eingeladen zu sein. Und wir beide haben uns einfach einen super Text gesucht und haben diesen Text vorgetragen.
Auch schön.
Auch schön.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja kein Nichtgeschenk, das ist ja ein großartiges Geschenk.
Das ist auch, also ich habe es mit Sebastian Koch gemacht. Ja. Das haben wir auch als Geschenk schon gemacht und gesagt, das ist unser Geschenk heute Abend.
Sehr gut.
So, also, die Musik läuft und die Gäste sind jetzt da. Und wo fängt es an, Frau Berben, dass Sie das umsetzen, was Sie ja auch so ein bisschen für sich claimen, eine herausragend gute Gastgeberin zu sein? Was unterscheidet oder was ist ein schlechter Gastgeber in einem privaten Essen?
Vielleicht ist ein schlechter, weiß ich nicht, aber vielleicht ist ein Gastgeber, der sich eigentlich mehr oder weniger nur in der Küche aufhält und dem du dann auch ansiehst, wie viel Mühe es ist, ich glaube, das ist nicht gut für Gäste. Ich glaube, dass man als Gastgeber das mit einer ungeheuren Leichtigkeit machen muss. Also ich denke mir dafür natürlich auch Essen aus, die ich dann ein bisschen so vorbereiten kann, dass ich eben dabei bin. A, will ich bei den Gesprächen sein, nun habe ich bei mir, ich kann, es ist alles sehr offen. Ich höre auch die Gespräche und ich lache manchmal in meiner Küche sehr, sehr laut, sehr alleine, weil ich das mitkriege, was da läuft. Aber ich finde es wichtig, dass man den Gästen nicht das Gefühl gibt, das war jetzt viel Arbeit und ist viel Arbeit. Das finde ich schon mal, das darf nicht sein. Also man muss sich geschmeidig da mit reinfügen und dabei sein und das alles mit einer wirklichen Lässigkeit auch zelebrieren. Und dass dahinter ein kleiner logistischer Plan steckt, ja, den muss man sich vorher machen, finde ich.
Also ich wüsste auch nicht, was ein schlechter, also was könnte ein schlechter Gastgeber sein? Also was
zum Beispiel, ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn ich wo eingeladen bin und vor allem, wenn mehrere Menschen da sind und dann sagt der Gastgeber oder die Gastgeberin, könntest du bitte die Schuhe ausziehen?
Ach ja, oh,
da würde ich,
da sind sie jetzt bei mir wirklich in meinem Herzen.
Da habe ich mich auch schon sehr unbeliebt gemacht, weil ich dann entweder sage, dann gehe ich. Oder du kannst doch, also du versaust ja Frauen auch ihren sprichwörtlichen Auftritt teilweise. Schuhe gehört doch, also das finde ich.
Aber das stimmt tatsächlich komisch. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, ich kenne es nirgendwo, außer hier in Berlin, wo ich als von vielen Leuten als erstes gefragt werde, sollen wir die Schuhe ausziehen? Ich sage, nein, bitte nicht.
Wenn man einfach sagt, Schuhe aus?
Ich finde ich, es hat nichts mit Gastgeber halt.
Wir wohnen seit einem halben Jahr in einem, ich habe Nigelnagel neuen Parkettboden, alles neu verlegt. So. Aber ihr wisst doch, wie sehr die erste Schramme schmerzt.
Würde ich dir nie zutrauen, dass du von jemandem erwartest, dass
nein, wir haben ihn nicht. Also es gibt einen Grund, warum ich Schuhe ausmache, weil wir auf dem Boden leben. Fertig, das ist der einzige Grund.
Okay.
Und das ich lebe in der Gosse, also wir leben in Altona auf dem Kiez, Pisse, Kacke, überall, also alles Mögliche. Ja, jetzt mal wirklich, das ist so, das ist der einzige Grund.
Ich verstehe das alles, aber es geht ja um den Punkt, schlechter Gastgeber zu sein, jetzt, wenn du Gäste einlädst.
Ich verstehe das, also verstehe, dass man sich da nicht gut fühlt, ja.
So, okay, und dann, Sie haben aber auch schon des Öfteren gesagt, helfen darf Ihnen keiner in der Küche, ne?
Nee, das mag ich auch nicht.
Kannst du das verstehen?
Ja, weil ich ein bisschen, ich bin ein sehr guter Gastgeber.
Ganz kurz, Tim, ich muss das präzisieren. Sagt man das so? Ich muss das unterstreichen. Ja. Frau Berben lässt sich wirklich von niemandem in der Küche helfen.
Also Nein, das wirklich
geht
nicht.
Gar nicht.
Ja, also ich kann es ein bisschen verstehen. Also ich bin ein sehr guter Gastgeber, bin aber nie bei den Gästen. Ich mag überhaupt nicht mit den Leuten am Tisch sitzen. Ja,
ist das der Unterschied?
Ich mag gerne.
Wo ist eigentlich Tim? Der ist was essen gegangen.
Nee, aber wirklich, ich mag das. Ich kümmere mich. Also ich mache auch da keine Übersprungshandlung so.
Ja, aber das ist doch dann traurig, wenn du nicht da bist.
Nein, ich habe ja einen großen, also wir haben ja einen großen Raum.
Ja, siehst du, so ist es bei mir auch. Man ist dabei.
Ich bin dabei, aber nicht drin. Also dieses Sitzen am Tisch, das mag ich nicht. Weil wenn ich mich hinsetze, dann sitze ich auch. Dann stehe ich auch nicht mehr auf. Dann fange ich nicht nochmal an. Dann sitze
ich.
Das ist so. Das heißt, deshalb ist da eher so das Momentum der Tafel. Ne?
Ich sitze, stehe auf.
Das schwingt mich an. Vor allem, dann spürt man irgendwann den Alkohol. Das ist mein Problem. Dann merke ich langsam, wie ich hinten raus klebrig werde.
Aber ich trinke sowieso. Der schönste Alkohol ist der, wenn alle weg sind. Oh, wenn dann alle weg sind. Manchmal gegen morgen. Dann sitze ich ganz alleine
da. Immer den schönsten Alkohol hatte ich immer, dann, wenn ich mich nicht mehr dran erinnern konnte, wenn ich am nächsten Tag die Flaschen sehe und denke, krass, wer war dann noch da zu Besuch?
Also aber ich kenne den Alkohol, von dem Frau Berben spricht. Bei mir ist es, wenn ich irgendwo einen getrunken habe, nach Hause komme, dann trinke ich noch ein Bier.
Wenn man da alleine nochmal sitzt und so, ich mag das auch. Ich habe auch, wenn ich habe einen ganzen Film gemacht im Dezember, der hat nur nachts gespielt. Also ich bin nachmittags hingegangen und morgens um 4 torkelte ich von vielen Worten, nicht vom Alkohol, nach Hause. Und dann war ich um 4:30 zu Hause und dann habe ich mich in die Küche gesetzt, habe mir einen Wein aufgemacht und irgendwie, runterkommen, loslassen. Total. Und das ist ein schöner Moment. Ich mag das gerne. Und nach dem Essen mag ich das auch, wenn alle Gäste weg sind.
Das ist ja das große Problem der Nachtarbeiter. Ja, ne? Das ist immer so von wegen, das ist aber spät, dann gehst du nicht sofort ins Bett. Und ihr geht ja auch nicht um 5 Uhr nachmittags sofort ins Bett. Gut, weil ihr schlafen müsst. So, nur weil ich Feierabend habe, heißt nicht, dass mein Leben zum Stillstand kommt.
Richtig, so ist es.
Ist nur mal eine blöde Zeit.
Ja.
Und welche Bibliotheken und Museen haben nachts um 12 auf? Relativ wenige. Also geht man automatisch eher in kommunikative Räumlichkeiten, Bars, Clubs, Gastronomien oder ähnlichem oder sitzt nochmal zu Hause.
So ist es,
total nachvollziehbar. Aber nochmal zur Diskussion. Schlechter Gastgeber. Ich finde, jeder, der Leute zu Hause empfängt und bereit ist und erstmal per se jetzt kein Komplettverweigerer ist, mit einer Aggressivität ständig sagt, habe ich mir keine Mühe gegeben, habe ich mir nicht so, um irgendeine Wirkung zu erzielen. Das finde ich anstrengend. Aber ansonsten, ich war schon bei Leuten, die vorher zur Tanke gefahren sind und da eben ihre Frikadellchen geholt haben, sonstige und Käsewürfel fertig geschnitten und Wurst mit Ketchup drin.
Und kann klasse Abend sein.
War ein großartiger Abend.
Ja, eben, kann ein großartiger Abend sein.
Ich finde zum Beispiel, was man viel zu selten macht, irgendwie so komme ich jetzt gerade so hin, ist, wenn spontan Leute da sind, dass wir Essen bestellen. Dass ich gar nicht koche. Also dass ich so, da gibt ein bisschen, ich sammle ein bisschen was zusammen. Aber das Essen wird dann bestellt. Und das finde ich auch toll, weil das ist eigentlich so.
Fange ich gerade erst an damit. Also so dieses Bestellen, weil ich immer dachte, wenn, dann muss man doch. Aber habe ich auch schon gemacht, ist auch
oder
toll.
Unterstützen.
Ist so entspannend, auch mal so zu machen.
Ja, auch unterstützen, dass du dann sagst, pass auf, irgendwie hier Vorspeise mache ich vielleicht mal Dessert, aber Hauptgang, den bestelle ich jetzt bei Menschen.
Ja, genau, habe ich auch.
Oder irgendwie in der Richtung. Aber so richtig schlechte Gastgeber finde ich. Ich wüsste jetzt echt nicht, was mir...
Und kennt ihr das, wenn der Gastgeber oder die Gastgeberin oder die gekocht hat, während des Essens sagst, normalerweise müsste das noch so sein und also sich rechtfertigen. Man müsste eigentlich sagen, halt doch mal die Schnauze, es schmeckt gut.
Gastgeber, die sich entschuldigen für das, was sie tun, ohne zu wissen, wie es bei einem selber ankommt oder selber interpretiert
wird. Aber das muss dir doch ständig passieren.
Das passiert mir auch ständig, deshalb finde ich es auch sehr anstrengend.
Aber kannst du nicht nachvollziehen, dass die Leute davon ausgehen, wir haben mindestens einen am Tisch, der wirklich weiß, wovon er spricht, dementsprechend, und wir wollen ihm auch noch was beweisen, also...
Ja, ist ein anderer Umstand, finde ich auch.
Also am Anfang wurde ich ja gar nicht eingeladen.
Aus den Gründen?
Nee, weil sich keiner mehr getraut hat, für mich zu kochen, weil sie alle dachten, ich sei wirklich ein guter Koch. Dann konnte ich mich ja mehr dreidimensional darstellen, also mit allen Up and Downs, da wurde es dann wieder offen und inzwischen ist es, glaube ich, auch echt vorbei. Also es gibt manchmal so noch so die, wie machst du was? Und eigentlich interessiert es mir, ich will es ihnen gar nicht erzählen. Weil das
du kannst doch irgendwas erzählen, das ist auch lustig.
Nee, aber das ist ja genauso, als wenn man Frau Berben fragen würde, sag mal, ich bin in der Schauspieltruppe Und wie spielen Sie das? Ich habe da diesen zwei Sätze. Kann ich das einmal ganz kurz vorspielen? Nur ganz kurz. Kann ich einmal bitte, ob mein ist meine Mimik gut, mein so was? Das würde auch keiner machen. Warum fragt man Koch, wie man kocht?
Ja, also hinkt ein bisschen, aber ja.
Okay, nein, es ist übergriffig. Du glaubst gar nicht, wie gerne ich sicherlich mal fragen würde, weil es gibt so Sachen, ne, wo man denkt, ah, das würde ich auch gerne mal machen, aber ich weiß überhaupt nicht wie.
Okay. Also ich kann euch eins sagen: Alles, was ihr nicht könnt, ist auch nicht wichtig. Das ist wirklich meine Urüberzeugung, weil viele der Techniken, die wir beherrschen, ist ja nur, weil wir professionelle Köche sind. Das heißt, unser Kochen an die professionelle Umwelt sozusagen anpassen müssen. Abläufe, Mise en place, Kochen. Ha?
Das hilft mir.
Aber meinst du ernsthaft, dass du, wenn du mit Leidenschaft ein wie hast du das vorhin in Portugal genannt? Wie heißt das Gericht?
Calderada.
So, meinst du, dass du irgendein Profikoch findest, egal mit welcher Wertung und wieso, der das Gericht besser kochen kann als du? Wird's nicht geben. Wird's nicht geben. Fertig. Gibt keine bessere Pasta als von privaten Leuten gekocht. Es gibt perfekt.
Ich finde auch, es sind Geschenke, die man macht, ne? Das sind einfach schöne Geschenke. Heute ist Margarete von Trotter 80 geworden. Und ich habe ihr eben auch gratuliert, weil sie hat auch in der Süddeutschen so toll nochmal über mich. Mit der habe ich angefangen, wirklich. 68 oder 69 haben wir einen Film zusammen gemacht. Die ist 80. Ich bin so fassungslos.
Haben Sie ihr gratuliert? Per WhatsApp?
Schreiben.
Also Handy.
Ja.
Das ist ja auch schon ein Grund. Diese Frau hat mit 80 das Handy, was sie auch so bedienen kann.
Ja.
Und das gehört ja auch mit dazu, dass es in einer gewissen Form.
Ja, natürlich. Aber ich meine, die ist die erste Filmemacherin, die Venedig den Goldenen Löwen überhaupt als Frau gewonnen hat. Die ist natürlich immer Teil des Lebens gewesen, ne? Und ich glaube eben einfach, dass wenn du Teil des Lebens bist, darum ist es heute schwer, ein Alter zu schätzen, finde ich, bei den Menschen. Außer denen, die sich halt irgendwie schon mit 20 Jahren versuchen, sowohl die Lippen als auch die Titten irgendwie ganz hübsch irgendwo hinzuspritzen, wo man sagt, warum, ne, du siehst jetzt schon älter aus, als du je aussehen möchtest.
Eine Diskussion, also in die ich mich selten einmische, weil es subjektive Ästhetik ist.
Ja, es ist eine subjektive.
Das ist.
Ja, aber wo ich denke, nee, ich meine damit, dieses gemacht, etwas zu machen, ist kontraproduktiv, finde ich.
Ja, also ich denke da immer, das soll jeder, also leben und leben lassen sowieso. Bei sowas. Aber
das ist ja keine Wertung, die ich habe. Aber ich finde, dass du, du machst alles älter, Sita, wenn du so früh solche Nummern machst irgendwie. Du siehst gar nicht mehr. Und deshalb meine ich, wenn ich auf das Bild der Mama gucke, dann denke ich, das kannst du doch gar nicht sagen, welches Alter das ist. Das kann man einfach nicht mehr sagen.
Hast du ein Bild von deiner Mutter gezeigt?
Nee, ich habe beste Grüße ausgerichtet. Und dann
weil wir beide derselbe Jahrgang sind.
Und wir beide
eigentlich einen Tag auseinander Geburtstag
haben. Und daraufhin habe ich gezeigt, dass ich finde, dass meine Mutter
toll aussieht.
Toll aussieht.
Ja, tut sie
und
auch.
Und das tut sie auch für ihr Alter. Ja. Und das finde ich, tut Frau Belben auch. Und das war der Moment gerade.
Ich glaube, es hat viel mit der Lebensfreude zu tun. Ja. Ich bin manchmal erschreckt, wie alt junge Menschen aussehen.
Das meine
weil
ich
sie
aber.
Ein,
das
was
kommt alles
ausdünsten.
Dahin.
Ja. Und dann gibt es wiederum Leute, dann hast du die Altersattribute, Haarfarbe, ein bisschen faltige Haut oder ähnlichem. Aber denk mal, Monika Fuchs, 84 Jahre alt, eine Kontrahentin von mir bei Kitchen Impossible, hat ein kleines Wohnzimmerrestaurant. Bin ich das?
Das ist bestimmt Rickard.
Nee, bin ich. Schon. Ja. Ein Wecker um 16:30, das ist auch eine Kunst, oder?
Ja, drauf an.
Wo war ich?
Frau Fuchs, Monika Fuchs von dahinter.
Und ich glaube schon, dass man Alter sehr gut einschätzen können, nur wir nicht mehr. Ich glaube, weil wir jetzt einfach hinten raus die Älteren sind. Und ich habe neulich meinen Vater angeguckt und dachte, krass, wie jung der eigentlich noch aussieht. Ne?
Also das muss ich übrigens auch über deine Mutter sagen, die ich neulich kennengelernt habe.
73. 73,
und deine Mutter?
74.
Wie alt ist deine Mama?
73, 74.
Sieht man ja auch nicht an.
Nee, sieht man eben
wirklich.
Sieht man den auch wirklich nicht mehr an, wenn ich überlege, wie ich meinen Opa früher wahrgenommen habe.
Ja, das ist es.
Im jüngeren Alter. Also ich habe meinen Opa damals ab 50, 54.
War es ein alter Mann,
als
oder?
Opa wahrgenommen.
Ja, so ist
und
es.
Er war so und er war ein Opa. Und meine Oma war eine Oma. Und mein Vater jetzt, also ich finde das schon manchmal strange, der ist jetzt Opa und das kommt so komisch rüber, wenn man das sagt.
Mhm. Ja,
aber
ich
das
bin
hat,
ja auch
glaube ich, generell Oma. Was so mit Lebensaktivität zu tun.
Und ja, aber weil du eben auch von positiver Einstellung, mir ist erst mit den Jahren später aufgefallen, zum Beispiel, wie positiv meine Mutter dem Leben gegenüber eingestellt ist. Das ist mir als junges Kind überhaupt nie aufgefallen.
Da warst du doch fürs Unglück verantwortlich.
Ja, genau. Aber wie
positiv. Hatte sie vielleicht auch noch nicht so viel.
Hatte sie viele negative
Freude. Wie positiv und vor allem voller Lebensfreude.
Seitdem du raus bist.
Das war wahrscheinlich seitdem ich raus bin.
Du zu Hause raus bist.
Ja, meine Mutter,
da ging das Leben los,
meine Mutter eingestellt ist. Also, apropos geht das Leben los. Also dann, wir haben jetzt also die Gäste sitzen und die Gäste haben gegessen und Frau Berben, Sie sind dann irgendwann aus der Küche auch dazugekommen und dann haben Sie wieder abgeräumt. Und irgendwann ist ja Nachtischzeit. Und Tim, du bist ja ein Nachtischfan, glaube ich, ne? Oder?
Ja, wenn jemand anderes das macht, ja.
Und was würden Sie für einen Nachtisch machen, Frau Berben, wo Sie wissen, der ist richtig geil.
Ich bin gar nicht so ein Spezialist mit Nachspeisen. Ich kann so 3-4 und das sind so Standardsachen. Zimt-Mascarpone mit frischen Feigen zum Beispiel. Das kommt immer gut an. Oder ich mache die schnellste Nachspeise der Welt, nenne ich das.
Schnaps?
Man kauft gut. Tiefgefrorene Himbeeren
ja.
Und portionsweise rein in ein Gläschen und einen fetten Klatsch von Creme Fraiche und darüber braunen Zucker. Und die müssen noch gefroren da rein. Und dann lässt du das draußen stehen 3-4 Stunden und dann suppt das so rein. Und das ist auch nochmal so. Und das ist überhaupt keine Arbeit und jeder liebt es. Also Nachspeisen bin ich nicht ganz so ganz viele.
Würdest du es lieben?
Ich finde, Kompott ist groß, also jegliche Form von Frucht, die in irgendeiner Form eine Präsenz hat, ist das beste Dessert ever. Ich würde jetzt nicht verstehen, wenn nicht. Was mich nervt bei Menschen, wenn sie zu Hause kochen, wie in einem Restaurant.
Ja.
Also wenn sie dieselbe Schnittform haben, das Anrichten, die vielen kleinen Geschmackssatelliten, das ist ja das, was ich im Restaurant bekomme. Und nochmal, die Kunst zu Hause zu kochen, Menschen, die zu Hause einladen, kochen auf eine zauberhafte Art und Weise, die ich nicht beherrsche. Alles andere kann ich ja ein bisschen. Aber ein schöner Eintopf, ein guter Grünkohl, ein Teller Nudeln, eine große Schüssel Nudeln, kein Teller,
große Schüssel, ne?
Eine große Schüssel Nudeln, ein schöner Salat. Also ich finde zum Beispiel, dass ich bessere Salate bei Menschen zu Hause esse, als in den Restaurants.
Also mein Lebenskerl behauptet, ich bin die absolute Salatmacherin in seinen Augen. Also Salat mache ich jeden, wenn wir zu Hause sind, vor jedem Essen. Und da ist auch grenzenlos die Fantasie, die da ist.
Ist Salat machen das Dressing oder die Auswahl des Salates? Nee, es ist, glaube
ich, die Zusammenfügung und dann habe ich Pinienkerne da drin und Granatapfelkerne und klar ein schönes Olivenöl, ein gutes Olivenöl.
Nee, das war manchmal die Erinnerung. Bei mir war es ein Essen, was ich in Frankreich genießen durfte, in Bourges, so unterhalb von Paris. Und da war ich eingeladen in so ein altes Schloss, aber es war trotzdem, das war so ein runtergerocktes Schloss mit ein bisschen Design drin. Und da gab es ein Cassoulet, einen dicken, fetten Topf mit Bohnen und dicken Speckstücken drin, stundenlang geschmort, mit viel Lorbeer übrigens wieder. Und irgendwann, wir hatten das Dessert, wir hatten den Käse, irgendwie sprang die Gastgeberin auf, verdammt, ich habe den Salat vergessen. Und da gab es noch eine große Schüssel grünen Salat mit einer einfachen Vinaigrette nochmal zum Nachtisch. Und das fand ich so schön. Und es ist auch der Grill Royal, haben wir schon drüber gesprochen.
Ja. Dieser große grüne Salat in dem, ist das nicht herrlich, sowas?
Grill Royal, da war die ganze Welt schon essen. Da war, also jeder, der Rang und Namen in Berlin ist, international, der geht, glaube ich, in den Grill Royal essen. Und alle schwärmen von diesem Salat,
grünen Salat.
Weil der wird so kredenzt, wie du ihn eigentlich nur zu Hause kredenzen kriegst. Darfst.
Stimmt, ja.
Weil wenn du in ein Restaurant gehst, erwartest du immer noch ein besonderes Maß an Arbeitsaufwand, Kreativität oder ähnlichem. Ist nicht. Das ist ein grüner Salat mit einem frischen Dressing.
Toll, ne?
Dann, fertig.
Wie ein Butterbrot mit ganz viel gesalzen. Ich liebe so Butter, die Salzkristalle hat.
Ja.
Oh, Tim Rauer auch. Tim Rauer liebt das, glaube ich, auch.
Oh, ganz dick Butter auf frischem Brot oder so.
Also mehr Brot und Butter.
Nicht. Brot und Butter ist das
Tolle. Für mich ist auch manchmal so die Schwierigkeit, was bezahlt man eigentlich in einem Restaurant? Bezahlt man Kreativität? Bezahlt man Arbeitsaufwand? Bezahlt man
Atmo?
Oder bezahlt man auch ein bisschen die Atmo?
Und das macht es
in Restaurants oft schwer, ganz banale Genüsse zu kredenzen, obwohl man sie vielleicht richtig gut könnte. Also ein schön gebackenes Brot von Gaus mit einer fantastischen Salzbutter.
Butter, oder?
Vielleicht richtig schön frisch runtergeschnittener Schnittlauch, der nicht bittere und irgendwie zwiebelig ist, sondern fast zitronell daherkommt. Ein schöner Kopfsalat, ein einfacher Tomatensalat, ja. Tomaten klein geschnitten, Öl drüber, dann nichts mehr. Also und trotzdem aber ein ähnliches Geld dafür nehmen dürfen, wie für, keine Ahnung, Jakob, eine soufflierte Jakobsmuschel mit irgendwas, was super kompliziert ist. Weil am Ende des Tages isst du doch den Genuss. Mhm. Den einfachen Genuss, also und der Genuss ist nicht Technik. Der Genuss ist das Produkt und der Genuss ist das Momentum und die Tischgesellschaft als solche. Finde ich mal ganz schwer. Deshalb esse ich sehr gerne zu Hause, weil dort alles ein Ticken klarer ist. Und das ist alles ein bisschen einfacher und aber positiv einfach.
Hört sich so an, als würdet ihr den Leuten, die sich das ein oder andere Mal zu sehr damit beschäftigen, perfekt zu sein, sagen zu wollen, macht euch locker. Wenn ihr Gäste habt,
wenn sie sich wohl damit fühlen, sollen sie es machen. Aber es gibt eben auch genug Leute, was Iris von sagte, dass sie super angestrengt sind und schwitzen und keinen Blick haben und nervös sind, weil jetzt müssen sie noch 8-mal Steak à la Menü braten auf 56,4. Wo ich sage, was?
Entspannt das kann doch nicht der Abend sein, den man zu Hause erleben
das
will.
Das heißt, ein Gast dürfte Ihnen, Frau Berben, auch sagen, es hat mir nicht so geschmeckt?
Ja, das will ich schon hören. Also ich weiß gar nicht, ich habe es noch nicht gehabt. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde. Ich wüsste nicht wirklich, wie ich damit umgehen würde. Ich hatte es wirklich noch nicht. Also entweder habe ich fantastische Freunde, die einfach verlogen sind. Das ist aber
eine verlogene Bande.
Eine total verlogene Bande von Freunden.
Und das Buch war auch scheiße.
Nein, aber wenn man sich
das Buch überlegt, hatte ich schon.
Essen ist auch eine der letzten Religionen und Meinungen über Gerichte oder über Köche oder Gastronomien. Das ist ja,
die gehen so auseinander.
Die gehen so weit auseinander. Oder? Und ausgerechnet bei Frau Berben sind sich alle einer Meinung, das wäre der erste, ich sag mal, Gastgeberbereich der Welt. Eine verlogene Mistbande. Ja. Was aber auch sehr gut ist, was sehr, sehr gut ist, weil es gebührt nicht, Kritik an der Stelle zu üben, wenn jemand das Herz und die Wohnung öffnet.
Genau.
Das gehört sich einfach nicht. Ja. Man kann, warum? So, das ist eine freiwillige Leistung. Das ist nichts, da hat keiner einen an. Und
es sollte ein Geschenk sein, so vermittelt man das ja auch immer. Und ich glaube selten, dass jemand sich über ein Geschenk beschwert.
Glaubt ihr, dass
das... Wie kritikunfähig ich schon wieder bin, selbst wenn es um Frau Berben geht.
Glaubt ihr, dass
sehr gerne, danke vielmals. Ich nehme das gerne auf.
Glaubt ihr, dass die wenigsten Menschen eine Einladung zum Abendessen bei Freunden als Geschenk sehen? Ich finde den Gedanken eigentlich ganz schön.
Doch.
Ja,
also als Geschenk? Sind doch Geschenke. Ja. Ich sitze zu Hause, ich überlege so? Mir, ich gehe in die Läden, ich gehe auf den Markt, ich überlege, ich schlepp die Dinger nach Hause. Man überlegt sich doch was und das ist doch eine Liebeserklärung, das ist doch ein Geschenk an die Menschen, die man
einlädt. Stimmt, das ist eine journalistische Frage zum Fortlauf dieses Podcasts. Ja, du guckst mich gerade so an, dass du schon wieder sagen willst, was denkst du in deinem Spatzenhirn?
Ja, ich habe einfach das Gefühl, nur euer beide Meinung basiert dazu auf deiner sozialen Distortion irgendwie, sondern das ist wirklich.
So darfst du das nicht sehen. Das geht einzig und allein ums Produkt.
Ja, natürlich, denke ich, es ist ein total, also ich meine, das ist großartig. Du weißt doch, wie Grillfeste, Geburtstage.
Und es ist ja ein toller Gedanke.
Und Kaffee und Kuchen, man lädt sich ein, man kommt vorbei, man verbringt Zeit miteinander. Also das würde ich schon sagen, dass das Leute sehr als Geschenk wahrnehmen.
Und dürfen Sie Freunde in ihrer Qualität der Schauspielerei kritisieren?
Ja, na sicher. Ich glaube, wenn du verlierst, wenn du korrekturunfähig bist in dem Beruf, also speziell auch sicherlich, wenn man den Beruf schon sehr lange macht und wenn man sich sicherlich auch etwas erarbeitet hat, sprich, dass man einen Status hat. Ich glaube, das Schlimmste ist, von Menschen umgeben zu sein, die dich nicht mehr korrigieren. Also ich glaube schon, es sind wenige, die mir aber sehr wichtig sind, von denen ich auch weiß, woher das kommt, dass das eine Substanz hat, die das mit der Schauspielerei zu tun hat, auch mit der Technik zu tun hat, mit dem Gedanken, was wir vermitteln wollen. Das auf jeden Fall. Und die Kritiken, natürlich lese ich Kritiken und ich gehe nicht immer so souverän damit um, wie ich so tue, als würde ich damit umgehen. Weil natürlich gibt's auch Sachen, die einen schmerzen. Also manchmal merkt man, es ist ein sehr persönlicher Satz, der da jetzt gerade fällt. Manches Mal fühlt man sich auch getroffen, weil man ganz genau weiß, dass das der Schwachpunkt war dieser Inszenierung oder dieses Stückes. Oder wo man selber auch weiß. Und dann wird man erwischt von jemandem von außen. Nach außen tue ich dann ziemlich souverän. Aber ist schon nicht schön.
Tim, Frau Berben hat mal erzählt, habe ich gelesen, dass sie die Kartoffel für eins ihrer Lieblingslebensmittel hält. Kannst du verstehen?
Ich wurde lustigerweise gestern in irgendeinem dusseligen Fragenkatalog wieder gefragt, wenn ich ein Gemüse wäre, welches wäre ich? Und da wäre ich Mr. Superkartoffel.
Ja? Hm? Schöne deutsche Kartoffel?
Nein, muss nicht doll. Kartoffel halt.
Welche? Ich find, die Portugiesen haben auch tolle Kartoffeln. Nein,
worauf ich hinaus wollte, welche Art der zubereiteten Kartoffel wärst du?
Das halte ich jetzt für eine wahnsinnig dämliche Frage.
Ja, ich nicht.
Nein, ich finde ja die Kartoffel als solche, das ist ja das Schöne, es ist so ein vielseitiges Produkt und eigentlich zeigt das für mich die Kulinarik. Das ist wie die Pasta bei den Italienern. Ist ein bisschen Mehl, ein bisschen Eier. Das ist eine Nudel, das ist ein Pizzateig, darauf basiert ein ganzer nationaler Stolz. Und ich finde auch, dass wir mit der Kartoffel, zumindest ist ja auch
weit vorne liegen.
Dass wir weit vorne liegen.
Und
es gibt so viele richtig schöne,
tolle Kartoffeln, ne?
Gerichte mit Kartoffeln.
Ja, finde ich auch.
Ich habe mal gesagt, ich will in Kartoffelpüree beerdigt werden. Also am liebsten aber in so einem 1-1-Butter-Ding. So, dass du einfach damit zugekleistert wirst. Und dass so, wenn dir noch irgendwas in deinen toten Rachen reinläuft, wenn das so ein bisschen lauwarmes Kartoffelpüree wäre, dann wäre das nicht ganz falsch. Und sie ist ja auch wahnsinnig emotional. Also ein Bauernfrühstück morgens um 4 verkatert in irgendeiner Pinte, weg mit den Essiggurken, der Kartoffelsalat auf den vielen Kindergeburtstagen und Picknicken, die Suppen. Also es ist so, und in meiner Welt natürlich auch, und ich habe dann irgendwann mal angefangen, Kartoffelzubereitungen zu machen, nenne ich mal als banalste sowas wie die Krokette. So, die Krokette ist für mich immer noch bis heute eine der intelligentesten
Erfindungen
in der Kartoffelküche.
Ist Krokette deutsch?
Nee.
Französisch.
Ich würde sagen Französisch, ja.
Krokett?
Krokett?
Hast du die in der Bullerei?
Ja. Ich glaube, jetzt gerade haben wir sogar welche auf der Karte, ja.
Kroketten sind toll.
So, und das ist dann, irgendwann wird das mal altbacken, weil das die Begleitung zu einem altbackenden Gericht war, vielleicht eher der Jägerküche entsprechend, die war mal eine Zeit lang unmodern, weil man immer die Küche, ich sag mal, mit den visuellen Attributen des ausübenden Menschen verbunden hat. Also eher so diese.
Aber auch ein bisschen mit dem Teller.
Aber auch da eigentlich wieder die pure Emotion.
Ja, durch und durch.
Also all die Bilder, die man dazu hat.
Aber Essen ist Emotion, reine Emotion.
Weil ich würde sagen, so eine Tüte Pommes in Amsterdam in der Altstadt, wenn du ein Tütchen geraucht hast, irgendwie um den Heißhunger zu dämmen. Also da ist, in diesem Ding ist so viel drin und deshalb bin ich die Kartoffel.
Und Sie haben, ich habe gelesen oder gehört, dass Sie die Queen of Kartoffelsalat, also Sie können unheimlich viele unterschiedliche Kartoffelsalate.
Ich kann viele unterschiedliche, aber da ist ja auch der Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt. Kartoffelsalat kannst du irgendwie mit allem anmachen. Du kannst alles da reinmachen, du kannst es wie ein Hauptgericht machen. Ich liebe Curry-Kartoffelsalat, den ich ganz oft mache, entweder zu Schnitzel oder zum Stubenküken.
Da wäre ich jetzt raus.
Ist Curry-Kartoffelsalat mehr als Kartoffelsalat, über den man Curry macht?
Ja.
Nämlich?
Also ich habe jetzt auch so ein, also im Nudelsalat lasse ich mir Curry noch gefallen.
Oh, Curry-Kartoffelsalat mit Creme fraiche und Mayonnaise.
Ja.
Und dann Currypaste, aber indische Currypaste nehmen.
Okay, weil ich hätte jetzt hier das
die auch gedacht.
Nee, Mayonnaise und Currypaste und Creme fraiche und Salz und Pfeffer und eigentlich ein bisschen Öl nur noch.
Ich finde, man muss ja nicht jeden kulinarischen Scheiß mitmachen. Also ich würde ihn natürlich sehr gerne essen und würde auch nicht ein, aber so in meiner Wunschliste wäre das jetzt erstmal nicht so.
Ah, erst bei mir ganz oben.
Weil du es nicht kennst?
Weil ich es nicht kenne.
Aber so bist du doch nicht, oder?
Ich bin total so.
Ja?
Der Bur nicht kennt das Feder nicht.
Wie kann denn Kitchen Impossible funktionieren? Da ist doch die Gefahr jedes Mal da, dass du was essen musst, was du nicht kennst.
Es ist auch jedes Mal so. Es ist ja jedes Mal so, dass ich es nicht kenne.
Da muss ja der Horror dann sein.
Ist es ja auch. Was meinst du, warum ich so bin, wie ich bin? Das ist ja nochmal, ich werde nonstop mit
dem. Wie bist du denn?
Ich bin bei Kitchen, ich sag mal, verbal auch schon relativ ausfällig. Aber nein, deshalb glaube ich auch, bin ich so gut in dem, was ich tue, dass ich muss nicht lügen, um zu sagen, dass das Einfache das Gute ist. Ich habe einen relativ beschränkten Geschmackshorizont. Mhm. Also ich bin in meiner schleswig-holnischen Bubble da groß geworden, auf dem Land mit Urgroßeltern, mit einer Baumschule. Da gab es halt Steckrübeneintopf, Rostbeef, Remoulade, Bratkartoffeln, Kartoffeln.
Alles geil.
All die ganzen Dinge. Hier Vanilleeis mit heißen Himbeeren halte ich bis heute noch für eine der intelligentesten Erfindungen der Welt.
Steckrübeneintopf ist meine liebste Kindheitserinnerung.
Eben.
Ist das meine Großeltern?
Ja, habe ich auch. Echt?
Gestern aber Interview.
Was aber?
Warst du auch so, entschuldigen Sie meine Wortwahl bitte, Frau Berben, so pervers? Bei Frau Berben gab es das immer mit Schweineschwänzchen.
Ja, die musste ich als Kind immer holen. Und da haben wir nur die Schweineschwänzchen. Nee. Das war Nachkriegsgeneration, ist in den 50er Jahren.
Unsere Redakteurin Caro.
Was?
Die weiß ja nicht mal, was die 50er Jahre sind.
Ja, aber Schweineschwänzchen. Aber lass uns mal über diese
Nachkriegsdeutschland, kein Fleisch, wenig Fleisch.
Ja.
Wenig Geld sowieso, Wiederaufbau des Landes. Meine Großeltern essen sehr zerstört. Und Fleisch konnten wir uns nicht oft leisten. Und ich wurde einmal in der Woche zum Fleischer geschickt. Meine Oma hat dann aus dem Fenster geschaut, weil der Weg nur geradeaus ging. Und dann habe ich eine große Packung Schweineschwänzchen, die wurden in einem Steckrüben mitgekocht und die haben wir abgeknabbert.
Und heutzutage kriegst du keinen grünen Stern, wenn du nicht Schweineschwänzchen auf der Karte hast. Und wird als die große neue Welle erfunden, Nose to Tail.
Im Sinne von Nose to Tail. Ja.
Aber schon mal da gewesen. Also ich bin gar nicht so aufgeregt. Ich kann mir nichts merken. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Gericht heißt.
Calderada.
Das heißt, ich habe auch keine Rezepte im Kopf. Ich habe gehört, dass Sie wahnsinnig viele Rezepte im Kopf haben.
Weiß ich gar nicht, ob ich die im Kopf habe.
Eine Erfahrung.
Ich sammle und reiße alle Rezepte aus allen Zeitungen raus. Bei jedem Arzt, bei jedem Friseur bin ich es, die Zeitung von Rezepten befreit.
Ich habe kein einziges Rezept, also wirklich feststehendes Rezept.
Es ist schade, weil ich hatte dich unbedingt fragen wollen, ob du mir nicht helfen kannst, ein schönes Zitronenmus zu machen. Ich weiß nämlich nicht, wie man das macht. Da komme ich nachher noch mal drauf.
Ein Mus für Tim.
Es ist jetzt ein Mus, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ich finde, ja.
Kannst du nicht?
Wir können uns nachher darüber unterhalten.
Zitronensaft, Zucker, ein bisschen Gelatine und Sahne. Das ist die Basis von Mousse.
Siehst du, und ich weiß einfach nicht, wie man mit Gelatine umgeht. Auch so eine Nummer.
Das kann ich sagen, das ist das, was ich aus der Berufsschule weiß. Im Winter weniger. Im Winter ungefähr 10 Blatt pro Liter und im Sommer 12 bis 13 Blatt.
Aha.
Okay. Wegen der Wärme. Verstehst du?
Ja.
So, das ist so.
Ich rufe dich einfach nach der Sendung nochmal an. Danke.
Ist aber Dessert, ne? Ist auch so ein Fachbereich, da müsste ich selber mal gucken.
Okay.
Also ich würde wahrscheinlich jetzt dann kurz auf chefkoch.de gehen und irgendeins als das meinige verkaufen.
Machst du das manchmal?
Natürlich.
Nee, ich meine, auf diese Seiten zu gehen, um zu gucken. Also musst du ab und an mal gucken, wie wird was gemacht?
Ich muss alles, du verstehst es nicht, was ich sage. Ich muss alles nachgucken. Ich kann dir nicht mal ein Pfannkuchenrezept sagen. Meine Stärke ist die Emotion. Das ist so, ich bin irgendwie wie so ein Gitarrenspieler, der nie gelernt hat, eine Note zu lesen. Und deshalb kann ich dir auch nicht sagen, welche Noten. Also ich gehöre da einfach nicht rein, irgendwie diese Welt. Das heißt aber nicht, dass ich schlechter bin. Ich habe einfach eine andere Stilistik. Ich habe halt Intuition.
Ich habe mich gestern auf die Sendung von heute, auch wenn du es nicht glaubst, Tim, vorbereitet. Und das habe ich gemacht, indem ich mich alleine in eine Kneipe gesessen habe und ein Bier getrunken habe.
Offene Sperrstunde, ne?
Ja, es war 14 Uhr.
Verdammt.
Und da habe ich mich an was erinnert, was ich im Vorgespräch von Frau Berben gehört hatte, was ich sehr sympathisch fand. Frau Berben reißt Dinge aus Zeitungen raus. Ja. Auch gerne mal im Wartebereich.
Ja.
Ne? Und ich kenne das von meinem Vater, der hat gesagt, die Kunst besteht darin, dass man es sehr leise macht.
Das darf keiner sehen, das darf keiner mitkriegen. Genau. Da ist man ja asozial, wenn man das macht.
Ja, vielleicht. Und ich hatte.
Wie viele Wartebereinigungen sind Sie denn noch, wo man.
Das sind Pastaisch-Denatisch.
Ne? Ja, das haben wir für Sie, weil wir dachten, Sie sind ja so Portugal-affin.
Guck mal, ihr seid ja so süß.
Gute Adresse oder?
Das ist die beste Adresse aus Hamburg und an der Stelle müssen wir auch mal.
Ich weiß, weil in Hamburg sind viele Portugiesen und ich bin viel dort, immer wenn ich im Hafen war und habe mir die alten.
In der Neustadt,
ja.
Da müssen wir auch mal ein Shoutout an unsere Redakteurin Caro, der habe ich das vor ein paar Wochen gesagt und ich hätte nie gedacht, dass sie dran denkt.
Caro?
Sie hat dran gedacht.
Aber das ist auch schon wieder was, wenn du so ein, da weiß ich, dass ich, als ich in Lissabon war, gibt es zwei Bäckereien, von denen man bis heute sagt dass sie wirklich outstanding sind. Ja. Und
eine ist in Belém, direkt neben dem alten Kloster. Da kommt es eigentlich her. Da kannst du in der Küche auch. Aber sie sagen dir das Rezept nicht. Und es ist wunderbar. Man steht Schlange an. Und es ist ganz egal, ob es stimmt oder nicht. Aber es sind die Besten. Und es lohnt sich zu warten.
Ich fand es wirklich so. Ach, das war so bemerkenswert, diesem kleinen traditionellen Gericht wirklich so zu huldigen, dass es sich gelohnt hat, da anderthalb Stunden hinzufahren, sich anzustellen. Es gibt ja oft so Quatsch in der Lebensmittelwelt. Aber das sind so Dinge,
das heißt, wo... Das ist was Tolles, finde ich auch.
Große Herausforderung. Würde ich mich zum Beispiel nicht trauen zu backen.
Wollte ich gerade fragen.
Ich auch nicht.
Never ever. Kaufen. Das sind wie Berliner. Berliner kaufst du auch.
Ich denke jetzt gerade an Kitchen Impossible.
Also habe ich schon mal an jemandem angetan.
Ah, nee, du selbst.
Ja, nee, ich habe es jemandem angetan, damit ich nicht Gefahr laufe, dass
damit man... Damit es nicht nochmal in die Sendung kommt?
Darauf basiert ja
eigentlich... Ist das Ausschlusskriterium?
Bei mir ja.
Ja, wie doof sind die denn? Das müssen sie doch jetzt überall
die Jahre. Das benutzen sie auch ständig gegen mich. Ja. Dass sie aus irgendwelchen Gründen, nee, geht leider nicht. Und dann kriege ich das serviert. Dann wäre ich richtig sauer.
Ja. Also ich saß da in der Bar und habe das Hamburger Abendblatt gelesen und habe dann leise die folgende Seite für heute, aber auch für Frau Berben rausgerissen.
Was bei der Größe des Hamburger Abendblatts nicht ganz einfach ist.
Ja, aber es leise zu machen und unbemerkt.
Ich habe es vorher angeknickt. Menschen, die auf Spiegeleier starren. So, und hier sind jetzt also 6 Spiegeleier abgebildet. Mhm. Und mir war das nicht bewusst, auf wie viele Weisen man Spiegeleier machen kann.
Oh ja.
Bitte mal zuhören, Tim. Also, wir hätten hier einmal in Butter und Olivenöl, in ausgelassenem Speckfett, nur in Olivenöl, in Mineralwasser, in Butter oder in Schlagsahne.
Ich bin die Butterfrau. Ich mache sie nur in Butter.
Also Pfanne heiß machen, Butter rein.
Pfanne heiß machen, Butter, Ei. Nur Butter.
Tim?
Keine Spiegeleier, ich muss kotzen von gebratenem Eiweiß.
Angenommen, du müsstest.
Olivenölbutter, weil ich die Butter höher erhitzen kann.
Und was hat es mit dem Mineralwasser auf sich, habe ich mich gefragt. Das kenne ich nur vom Rührei.
Das wollte ich auch sagen, das kenne ich vom Rührei. Das verhindert
nur das Anbacken am Pfannboden.
Dann musst du einfach eine bessere Pfanne haben, dann brauchst du auch kein Mineralwasser.
Also gar kein Fett, aber es verhindert, man kann mit Mineralwasser braten. Wie heißen denn hier die...
Teflon.
Die Menschen, die so die abnehmen wollen hier so.
Die heißen doch Gusseisern.
Ja, nee, hier die mit den
die Gusseisernen.
Ja, mit den Pumpen.
Die heißen nicht die Weight Watchers, heißen jetzt anders.
Heißen jetzt so. Okay. Ja, auf jeden Fall wird viel mit Mineralwasser gebraten.
Echt, ja?
Warum auch immer, ja.
Okay. Und ist das Spiegelei dann angekrustet?
Du stellst jemandem eine Frage.
Der keine Eier brät.
Der keine Eier brät und sie ist doch die Butterfrau.
Ich bin die Butterfrau. Ist eine Frage, wie lange du sie dann wendest. Ja,
gerne hätten.
Ich esse es weniger, ich mache es immer für den Kerl.
Mhm. Und dann doppelt?
Nein, sunny side up.
Sunny side up. Geschichte zu Ende.
Ich bin froh. Aber ich finde das schön, dass es.
Das ist für Frau Berben.
Das nehme ich als kleine Erinnerung mit.
Definitiv. Frau Berben, Sie haben mal gesagt, Sie lieben die Gier.
Ja.
Also ist das.
Nicht nur beim Essen.
Ist die Gier, genau. Ist das eine Maßlosigkeit oder ist das ein.
Eine Sinnlichkeit, ja? Finde ich. Ist doch keine Maßlosigkeit. Oder ist.
Ich bin gerade gespannt, worauf das Gespräch hinausläuft. Ja. Nee, weil ich das so unterschreiben würde.
Ich finde, nicht nur auf den
sexuellen Bereich reduziert, sondern ich finde Wollust und Gier und Lust.
Ich bin gierig nach Leben.
Das sind schöne Dinge. Das ist so einfach auch manchmal gerne ein zu viel. Lieber einmal ein zu viel
als ein zu wenig. Finde ich auch.
So, und das kann, manche Dinge müssen mit den Händen, mit dem ganzen Körper, mit vollem Einsatz genossen werden. Manche Dinge, aber die Gier, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Begriff. Zumindest wenn du ihn im Kontext von Frau Berben bringst. Wenn du den Kontext jetzt von mir bringen würdest und du bist gierig, dann hätte ich jetzt vielleicht eine negative Assoziation. Aber grundsätzlich finde ich das sehr schön.
Nein, aber es gibt ja diesen Begriff des Futterneides. Und das ist ja auch eine Form von Gier.
Nur wenn man mit 3 Brüdern groß geworden ist.
Ich hatte, wenn du mich meinst, ich hatte 2 oder ich habe 2.
Und ich war Einzelkind.
Sie waren Einzelkind.
Ja.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob ihr oder Frau Berben diesen Moment trotzdem kennen, wenn etwas oder schon mal erlebt hat, dass man von etwas mehr haben möchte und dann darüber hinaus den Aspekt vergisst, dass es ja auch noch andere Leute gibt.
Oh ja, das kenne ich.
Die da am Tisch sitzen. Mhm. So, und ist das, auch an dich, Tim, nachvollziehbar und okay, eben weil etwas so gut schmeckt? Oder?
Ja. Ja, natürlich.
Sie sagen ja natürlich.
Das ist doch ein Kompliment, dass man nicht mehr aufhören kann.
Also es gibt eine
Situation. Eine gute Sichtweise.
Da bin ich mit 17 Jahren mit Marc Pichelmeier das erste Mal in Urlaub gefahren und wir wollten eigentlich 6 Wochen lang zelten, haben nach 4 Tagen abgebrochen und sind bei seinen Eltern eingezogen. Also im Urlaub.
Hat geregnet, oder?
Und das war eine Familie, die hat, Mutti hat gut gekocht, ne? Und hat auch in dem Urlaub bei mir zu einer radikalen Gewichtszunahme gesorgt. Ich war relativ spittelig irgendwie, aber das war wie so eine Kur. Und wenn da das Essen hingestellt worden ist, haben die Jungs, das waren 2 Brüder, in ihre Hand gespuckt und haben damit das Essen berührt.
Das kenne ich alles vom Internat.
Angepimmelt.
Angepimmelt, ja. So, ja. Und das war dann, und das war, glaube ich, der einzige Moment, wo ich versucht habe, mich an dem Trog auch durchzusetzen, damit ich nicht das kleine verkümmerte Hundewelpen bin, was nur noch in der Ecke sitzt und friert, weil es so dünn ist.
Ich habe das ein bisschen in den Internaten natürlich gelernt. Wenn du nicht schnell gegessen hast, warst du nicht diejenige, die nach heben konnte. Ne? Und ich konnte irrsinnig schnell essen und sehr, sehr, sehr viel essen und blieb immer so eine Bohnenstange. Und die Gier hat sich da, glaube ich, so ein bisschen entwickelt.
Aber ist das denn ein No-Go oder ist das gerade in der Kulinarik, was nach Sie sagen jetzt, das ist ein Kompliment an die Küche? Das ist ja auf eine gewisse Ebene, sich das schön zu reden, okay?
Ja, das tue ich mit manchen Dingen im Leben.
Es kommt darauf an, wie du das sehen willst. Aus welchem Blickwinkel betrachtest du das Ganze?
Für die anderen, die da sitzen, ist es doof.
Genau so.
Also wenn du jetzt gerade mit den Ungerechtigkeiten dieser Welt dich sehr stark konfrontiert siehst, ist es wahrscheinlich brutal ein unfassbar hässlicher Zug. Bist du aber auf der anderen Seite und bist einfach so und willst und noch einfach mal wirklich einen tiefen Schluck da aus der Flasche nehmen, dann ist es was sehr, sehr Feines. Also lustigerweise, ich bin genau das Gegenteil, wenn Dinge da sind, die sehr schön sind, dann mache ich und ich merke, es ist zu wenig da, dann ziehe ich mich zurück. Weil ich aber weiß, dass ich es jederzeit wieder haben kann, weil ich das Verständnis dafür habe, weil ich meine Momente sind häufiger in meinem Leben da. Also ich verschenke auch oft sehr großzügige Sachen, Dinge, die ich eigentlich vielleicht auch gerne selber hätte, weil ich das dann nochmal bemerkenswerter finde. Ich verschenke ungerne Sachen, die ich selber nicht gut finde.
Das tue ich eigentlich nur. Man verschenkt nur Dinge, die einem selber gefallen.
Hätte ich auch gerne.
Über die man sich selber freut.
Würde mich berühren. Aber grundsätzlich finde ich jetzt, in Deutschland wird immer Genuss und falsch definiert. Also wir haben eine politische Führung schon immer gehabt, irgendwie, wo, ich meine, der eine hat irgendwie Saumagen mit Wurstbrät gegessen, der andere eine Currywurst und eine Flasche Bier. Frau Merkel, weiß man gar nicht, ob die jemals gegessen hat in ihrem Leben.
Stimmt, sind interessanter, ja.
Also weiter. Ich muss immer einfach so deren größte, ich sag mal, kommerzielle Außenwirkung war immer, dass sie hier neben dem Bundeskanzleramt in diesem ehemaligen Supermarkt selber noch den Fleischsalat für 89 Pfennig gekauft. Also Genuss und auch die Möglichkeit, Geld auszugeben oder überhaupt nicht einfach nur für
die Nähe.
Hat man
in Deutschland selten, ja.
Hat man ganz, ganz, ganz selten. In meiner Welt noch viel weniger. Das liegt aber daran, dass ich protestantisch, also nicht ich selber nicht, aber in einem protestantischen Umfeld groß geworden bin. Schleswig-Holstein ist mehr Protestantentum als Katholiken und am meisten gefressen und gesoffen wird bei den Katholiken. Schon immer.
Ja. Und auch da aus der Maßlosigkeit heraus hier und da.
Wahrscheinlich, vielleicht weil sie beichten können, vielleicht weil sie sündigen können.
Würdest du so weit gehen?
Es wird ja alles einen Grund haben.
Das ist ja ein interessanter Gedanke zu sagen, am Ende des Tages kann ich es wegbeichten.
Ja, weil Wollust ist ja eines der Sünden, der Todsünden. Und natürlich konnte man das wieder beichten. Ich komme aus der Abteilung, deshalb weiß ich das. Und
Abteilung?
Aus der Abteilung katholischer Erziehung.
Ja, ich auch.
Ja.
Aber guck die katholischen Bundesländer oder Länder an. Das hat ja nicht nur was. Ich meine, wir haben ja auch im Norden Europas haben wir fantastische Landstriche, geile Produzenten, tolle Produkte. Das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist sehr viel Sonnenbrand irgendwie im April. Aber ansonsten, wir können ja kochen. Wir haben ja schöne Sachen. Aber irgendwie ist überbordender Genuss oder Völlerei oder Wollust oder
ähnliches. Man kann vielleicht eher sagen, es hat bei uns lange Zeit war wichtig, dass es Nahrungsaufnahme war. Aber dieses sinnliche Essen, was vielleicht Südländer auch mehr haben, ne? Lange Tafeln, lange Essen, das Essen einfach genießen. Ich glaube, das holen wir uns seit ein paar Jahren jetzt erst peu à peu.
Mir fällt gerade auf, weil wir haben ja auch, Nachkriegszeit war ja auch, ich sag mal, die Zeit der Völlerei, ne? Der viel Fleisch, also zwar der schlechten Kochgewohnheiten, aber eben auch der opulenten Portionsgröße.
Ja, durch Verzicht vorher. Das war es ja aber auch eher
eine Definition von Wohlstand. Ja, und das, ich lasse den Larry raushängen, was ja bis heute auch ist. Also jemand, der jetzt im Nobelhart und Schmutze hier in einem der größten Vertreter der Nova Regio Küche oder bei Tim Raue oder auch bei Tim Melzer oder auch so, das ist ja schon auch eine Form von Luxus. Wir dürfen mal nicht so tun, als ob wir gerade den Speisezettel der Nation bedienen würden.
Nein, so ist
und das haben die ursprünglichen Länder, also auch Bundesländer, haben das ein bisschen mehr. Das heißt, der Stolz irgendwie auf eine Maultasche, der Stolz auf den Braten, der Stolz auf den Knödel, der ist schon dort stärker ausgeprägt. Die Italiener nochmal Mehl und Eier. Das ist alles, was sie haben. Die reden nicht von der Jakobsmuschel, nicht von dem Steinbutt, nicht. Die reden von den kleinen Olivenöl, Salz, Mehl, Eier, Tomaten.
Und gute Tomaten, so ist es.
Das war's.
Ja. Das war übrigens gerade alles, was du aufgezählt hast, was ich bei Poletto neulich gegessen habe. Also, was vorweg, und genau das ist transportiert worden. Das ist interessant. Ist wirklich genauso. Wirklich genauso. Wir haben hier was serviert bekommen. Das ist Ihr Lieblingsgetränk, den Port Tonic, Frau Werben.
Bei Tim Raue kennengelernt?
Nein, in Portugal tatsächlich, vor vielen Jahren kennengelernt. Ich kannte das gar nicht. Und es gibt da so ein kleines, wunderbares Hotel und Restaurant direkt am Meer gebaut. Und irgendwann haben wir einen Gin Tonic bestellt. Und dann sagte der Barkeeper uns, wollen Sie nicht mal einen Port Tonic probieren? Das ist jetzt viele Jahre her. Und seitdem muss ich sagen,
ist gut.
Können Sie mal erzählen, was drin ist? Sie haben das ja auch hier im Hotel de Rome an der Bar
etabliert?
Ich weiß nicht, ob Sie ihn etabliert haben.
Nee, ich weiß gar nicht, ob es das weiß ich auch nicht.
So,
ja, wir haben drüber, doch, wir haben drüber gesprochen, dass es, der Barkeeper hat gesagt, dass er kannte das. Er hat davon gehört, er hat es aber nicht, aber er will es auf die Karte setzen. So war es.
Und da ist jetzt drinne?
Weißer Port, ein gutes Tonic-Wasser, Eis, Minze und Zitrone. Und da kann man auch das Verhältnis zwischen Tonic und Portwein.
War lecker.
Ist lecker, gell? Wirklich? Oh, es ist auch so ein toller Sommertrick.
Oh, ich glaube, den kann man aber gut wegsaugen.
Ja, den kann man
auch. Eieiei.
Macht auch nicht so dumm im Kopf wie Skinny Bitch.
Skinny Bitch?
Ja.
Oh, was ist denn das?
Wodka Wasser.
Sie sind doch Godmother of Wodka, dachte ich.
Ja, aber Skinny Bitch habe ich noch nie gehört.
Nee, das ist, glaub ich, Wodka Wasser lebt Zitrone.
Ja, weil ich nur Wodka
pur. Keine Kalorien sozusagen.
Ich will einer Iris Berben nicht widersprechen, aber glaubst du, die hat noch nie Skinny Bitch gehört?
Ehrenwort. Ehrenwort, ja. Noch nie gehört. Also von, dass man es mir gesagt hat, ja.
Oder wenn sie es gehört hat, hat sie es wieder vergessen.
Nein, auch das kann ja passieren. Als kleine Beleidigung mir gegenüber, ja, aber noch nie als Drink.
Wie muss man sich so eine Tafelrunde bei Iris Berben vorstellen? Ist das so ein bisschen in die Richtung von ja, wie hieß mein oh Gott, ich wollte gerade sagen, mein Vorgänger. nicht Alfons Biolek. Alfred Biolek. Da gingen ja Mythen rum, über, wenn der eingeladen hat, an was für ein Klientel, welche Durchmischung dort, also man hat.
Naja, das hatte so viel damit zu tun, dass der das zu Zeiten gemacht hat, in Köln oder auch hier. Hier war entweder die Berlinale oder in Köln war die Lit Cologne oder so.
Also anders
bezogen. Da waren dann einfach anders bezogen, da waren viele Leute da und ich glaube, das hat er einfach benutzt.
Okay. Aber ist das dann auch so eine Bohème oder?
Nee.
Oder gibt's auch einfach so Fromm Müller?
Ja. Bei mir gibt es wirklich total unterschiedlich. Es sind immer mal ein, zwei, drei Kollegen. Dann sind es zwei Uraltfreunde, die wir gemeinsam haben. Dann ist es ein schwules Pärchen, was ich vor ein paar Jahren in der Straße, in der ich lebe, durch einen Zufall kennengelernt habe. Und die finde ich so klasse. Und seitdem hat sich da auch sowas ergeben, dass ich immer mal sage, habt ihr mal wieder Lust? Kommt ihr? Ich wohne ja so in dieser Hochburg da in Schöneberg und bin sehr geliebt von dieser ganzen homosexuellen Aufladung, die da ist, was wirklich...
Was ein eindeutiges Signal dafür ist, dass Frau Berben eine echte Diva ist.
Weil sie die Königin unter den...
Nee, weil einfach alle meine homosexuellen Freunde schwärmen für irgendeine Diva. Für irgendeine.
Das stimmt tatsächlich.
Liza Minnelli,
ja, ja. Liza Minnelli,
Barbara Streisand, die Kanadierin, wie heißt sie?
Celine Dion.
Lady Gaga.
Nee, Kylie Minogue ist aus Haldering.
Also die haben immer jemanden. Ja, oder
ja.
Haben immer.
Und ja, aber könnte man sich ihn besseren vorstellen
also kann man naja, sagen, ich hab gar nicht dass Frau Berben eine echte Diva ist.
Na, ich habe gar nicht gewusst, als ich da hinzog, in welcher Gegend das wirklich ist, bis mir das so bewusst wurde, weil da auch diese Hardcore...
War es ja vorher vielleicht auch gar nicht.
Nein, es waren auch diese Hardcore-Feste finden da, die ganzen Lederfeste und die ganzen wirklichen. Und die waren so, dass ich das so mit und dass ich mich mit denen habe fotografieren lassen und das war so für die wohl extrem unangestrengt und easy und seitdem ist es einfach für mich einer der tollsten. Natürlich ist es ein Kiez, der sowieso ganz viel mit liberalen Denken zu tun hat. Menschen, die sich entscheiden, da zu wohnen. Ne? Der ist auch so, da gibt's den besten oder einzigen, glaube ich, japanische Patisserie gibt es dort. Mhm. Dann gibt es ein israelisches Restaurant. Dann gibt es natürlich viele Italiener, türkische Restaurants. Also du hast so einen Melting Pot da, der so angenehm ist und der so das Leben, ja, so wie ich mir das Leben eben eigentlich vorstelle, dass es möglich sein müsste und sollte und an manchen Stellen eben auch ist.
Gab es schon mal Hausverbot von Frau Berben?
Bei mir?
Ja, also im Anschluss an eine Party? Sag mal so, ich bin immer so ein steter Kandidat für sowas.
Ich hab schon in München bei einigen Lokalverbot gekriegt. Früher. Sie selbst? Ich habe noch keins ausgesprochen.
Nichts, noch nie.
Hast du schon mal?
Hausverbot? Mhm. Ja, aber nur wegen Dingen, die also jetzt in der Öffentlichkeit nicht zu suchen haben. Also nicht.
Also dass du persönlich einem Gast bei dir zu Hause. Ja.
Also jemand, der in einer nicht angemessenen Situation zu dicht geworden ist. Dann ein Typ, weil er seine Frau vom Tisch gehauen hat.
Nee, ich meine bei dir privat zu Hause. Das hast du doch gerade, Frau Berben, auch.
Ja, genau. Ob ich schon mal jemanden zu Hause aus.
Also vielleicht hast du es nicht ausgesprochen, aber der oder diejenige ist nie mehr eingeladen worden.
Das wäre nämlich auch ein bisschen meine Frage, weil so geghostet.
Also genau, heutzutage sagt man geghostet.
Man hat ja doch den einen oder anderen prominenten Kontakt oder auch Menschen irgendwie so, man tauscht Nummern aus.
Genau.
Ja, ich glaube, ich habe noch nie jemanden im Hausverbot. Also wenn... ich bin da echt sehr souverän, weil ich weiß, dass ich mich selber schon sehr oft
daneben benommen habe. Das ist es nämlich, ne?
So, das heißt, also wenn mein Glashaus hat in dieser Welt definitiv keine Scheiben mehr. Ich habe mir, glaube ich, mal aus Unsicherheit, mal aus Überheblichkeit, mal aus Müdigkeit, mal aber nur aus lebensbejahendem Vollsuff so ziemlich jedes Fettnäpfchen mitgenommen. Und ich mag das auch irgendwie ein bisschen.
Aber bist du, nicht nur auf dich privat bezogen, sondern auch beruflich, also Bullerei und Co., vielleicht deswegen auch der sehr, sehr gute Gastgeber?
Weil was?
Weil du dich da hineinversetzen kannst, wie du manchmal bist, wenn du einen drüber hast?
Wenn ich drüber bin, ich ein schlimmer Gast. Manchmal schlimm.
Sagen wir die Schwelle gerade. Also
ich glaube übrigens Frau Berben auch. Dann brennt die Hütte. Und das meine ich jetzt nicht abwerten. Irgendwie.
Nein, aber bist du vielleicht deswegen gerade ein guter Gastgeber oder ein guter Gastronom, weil du genau weißt, es gehört halt manchmal auch dazu, dass man, es gibt immer Sachen, die gehen gar nicht, aber.
Vielleicht.
Ich glaube schon bei dir.
Das würde implizieren, dass ich auch immer ein guter Gast bin. Und ich kenne aber auch so aus Erzählung zumindest ein, zwei Momente, wo ich nicht ein ganz guter Gast war. Also wo ich dann auch sage, das ist eigentlich, weiß ich nicht, wo das herkommt. Und dann kommt manchmal so, ist die Müdigkeit gewesen.
Sind Sie denn schon mal wo rausgeflogen? Oder haben Sie sich schon mal irgendwo richtig daneben genommen?
Ja, auch schon, ja.
Schon lange her. Schade, wenn nicht.
Ja, können Sie erzählen, auf welche Art?
Nein.
Nee, will man noch nicht.
Tim, du musst ja nicht drauf antworten. Ich habe ja Frau Berben gefragt.
Reicht doch das?
Ich finde auch, man muss die Beispiele erzählen.
Wir beide haben den großen Vorteil, dass der Großteil, ich sag mal, unserer Entgleisung und das sehr fröhliche Entgleisung.
Ohne Publikum passiert.
Ohne Publikum oder so respektive ohne.
Und die werden wir jetzt den.
Ohne Datensicherung stattzufinden.
Genau.
Ohne Datensicherung, weil das ist ja das Schlimme.
Genau. Und diesem Zustand werden wir nicht verändern wollen jetzt in einer
öffentlichen Talkshow. Weil sie es auch ganz clever gemacht haben. Ich habe das hier mal auch.
Ja, natürlich ist es clever, sich nicht erwischen zu lassen.
Ich bin eigentlich mit meinem Privatleben ganz gut gefahren und ich glaube, das könntest du auch sagen, Tim. Die Diskretion, die ich nach außen zu meinem Leben immer gewahrt habe, die hat man zugelassen. Über mein Privatleben gab es auch nicht viel zu erzählen in der Kontinuität, in der es stattgefunden hat. Man kann das steuern und das finde ich ganz interessant, indem man für gewisse Dinge nicht zur Verfügung steht. Ich stehe zur Verfügung, wenn ich meine Arbeit mache. Ich stehe für Interviews zur Verfügung. Aber ich mache keine Home-Stories oder irgendwelche anderen Geschichten. Das ist das Kalkül, wenn Sie so wollen. Man muss einfach sagen, hier ist die Tür und die bleibt zu. Das hat bisher immer gut geklappt.
Ja.
Ja.
Also ist, glaube ich, die Entweder-Oder-Entscheidung.
Ja, ich denke auch, ja.
So, es gibt
oder der Unterschied zwischen A und B.
Dazu kann ich nichts.
Das sage ich jetzt mal so. Weil es hat auch schon eine gewisse Größe.
Also das, was ich grundsätzlich in der heutigen Welt sehr schwer finde, ist, dass der Weg immer erklärt werden muss. Also egal in was, in politischen Entscheidungen, wenn sich Leute zurückziehen, um Beschlüsse zu treffen irgendwie, da wird indiskret schon über den Entstehungsprozess gesprochen, über die Idee, der Entstehungsprozess wird bearbeitet und genau das Gleiche ist ja auch ein bisschen ein Mensch, der öffentlich ist. Wenn zu mir jemand sagt, das ist der Preis, den sie dafür bezahlen, dass ich öffentlich bin, sage ich, nein, ich bekomme mein Geld dafür, dass ich in der Öffentlichkeit koche, dass ich mich zur Verfügung stelle, dass ich mich in bestimmten Situationen filmen lasse, aber wenn ich Feierabend habe, habe ich genau das gleiche Recht auf Feierabend wie jeder andere Mensch. Auch ich bezahle dafür keinen Preis. Das ist Quatsch.
Mhm. Es ist eine, da gab es ja ganze Gerichtsurteile genau. darüber auch, Annahme, dass man in seiner Privatheit dann auch nicht mehr wahrgenommen werden will und darf.
Und lustigerweise sind wir jetzt gerade, also wenn wir gerade einen Megatrend haben, dann ist es ja der Verlust der Privatsphäre, also die freiwillige Aufgabe der Privatsphäre. Haben wir neulich im Podcast schon gesagt, dass irgendjemand gesagt hat, irgendwie früher haben wir unser Tagebuch abgeschlossen und jetzt belegen wir das noch mit Fotos.
Naja, ich sage das dann immer, ich bin irgendwann mal eine meiner großen letzten, naja, letzten sicher nicht, aber eine der großen Demos, an der ich noch teilgenommen habe, war die gegen Volkszählung. Also kann man ja heute gar nicht mehr. Heute, wo du
86, 85, ne?
Wo du heute alles offenlegst. Ja. Wir waren die, die gesagt haben, no way, dass ihr darüber Bescheid wisst. Und so bin ich bis heute natürlich. Das, was ich öffentlich mache, mache ich öffentlich. Und bei allem anderen, wir sind wieder dabei, lässt man sich entweder nicht erwischen oder man fordert es auch ein, dass es unterlassen wird. Mhm.
Und nur zu dieser A-B-Diskussion, ich würde schon sagen, dass die Kardashians A-Promis sind.
Ich rede von Deutschland.
Dieter Bohlen. Mhm. Weiß ich, keine Ahnung.
Du weißt ja, wie ich es meine, ne?
Ja, also ja, total.
Es gibt A, oder sagen wir so, es gibt A und A.
Ja. Hm? Nein, aber ist eine ganz klare Entscheidung, wofür man bereit ist oder wofür man noch gesehen werden will. Und ich glaube, das liegt auch an uns allen. Wir haben alle so ein Hyper-Ego, haben wir, sonst würden wir nicht das tun, was wir tun. Wir erklären uns ja bereit, sozusagen mit unserer Präsenz den Leuten eine gute Zeit zu geben und halten das auch für richtig. Also wir glauben ja an uns. Wir glauben ja, dass Frau Berben glaubt ja, dass sie eine tolle Schauspielerin ist und die Rolle mit einer besonderen Leben füllen. Ich glaube ja, dass meine Bolognese besonders ist oder meine Gastro, ein Maler, der drei Kleckse blaue Farbe auf die Leinwand glaubt. Das ist sehr wichtig. Wir müssen uns ja damit identifizieren, sonst könnten wir nicht so überzeugt sein damit.
Das ist ein guter Motto, dass man
das
gut sein will.
Richtig. Und aber halt nicht im Privaten, also weil mein Privatleben ist genauso positiv oder desaströs oder sonnig oder schattig wie das Privatleben anderer. Und
anderer
Menschen,
ne?
Da ist dieses Privat ist privat. Und da wir das nicht steuern können, weil wir nicht sagen können, heute ist es privat, morgen nicht, das erlaubt das deutsche Presserecht nicht, ist jemand wie Frau Berben als auch ich und viele andere ja auch, die rigoros sagen, wir machen gar nichts.
Tim,
sei
so nett. Mach mal deinen Kopf herauf. Ja. Ich habe nämlich eine Kategorie, eine neue.
Die
kommt jetzt.
Ich muss gleich weg.
Und dann ist auch Schluss. Dann ist auch Schluss.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
Ah. Essen und winken, das ist die neueste Kategorie hier bei Fide Gastro. Und da geht es um ein Essen,
wie du dich freust,
von dem man annehmen kann, es schmeckt. Oder ich habe überhaupt gar keinen Bock darauf. Das hat eigentlich noch nie eine Zuständigkeit oder Berechtigung gehabt, dass es auf diesem Planeten existiert. Und das, was ich euch mitgebracht habe, hört auf den Namen.
Ich habe es jetzt schon nicht verstanden.
Also ich nenne jetzt ein Gericht.
Ja.
Und über das dürft ihr beide entscheiden. Ist das etwas, von dem ihr sagt, ja, natürlich hat seine Berechtigung, ist total lecker und ich verbinde das und das damit. Oder sagt ihr, ach nee, verstehe ich total, dass du das ausgesucht hast, Sebastian. Das schmeckt echt scheiße. Ich habe es noch nie verstanden.
Was ist deine Motivation, dieses Gericht ausgesucht zu haben?
Ich mag's, ich persönlich, ich mag's gar nicht, aber ich bin nicht derjenige, der es
ausgesucht hat. Okay,
ist ja gut zu wissen. Wir wollen ja auch eine Leitfigur haben.
Ich mag's wirklich nicht.
Wissen wie vom Familiengericht jetzt.
Soll ich es euch sagen?
Ja.
Sülze.
Uah.
Oh, siehst du, da haben wir, ich würde fast sagen, Frau Berben mag keine Sülze, aber bitte. Essen und winken, Sülze.
Sülze.
Ja, bitte erzählen Sie mal.
Nee, Sülze ist für mich Kindheitserinnerung, ist Internatserinnerung. Und ich weiß, dass man mich einmal am Tisch hat sitzen lassen. Es gab Sülze und da war alles drin, was man nicht sehen möchte. Und es war auch so wabbelig eingepackt. Und wir mussten am Tisch bleiben und nachher ich war ganz alleine da und ich durfte den Tisch nicht verlassen. Und es war 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, man hat mich nicht aufstehen lassen. Bis ich die Sülze gegessen habe. Ich habe sie nicht gegessen. Ich habe sie Teil für Teil in die Blumentöpfe verteilt, die im Speisezimmer des Internats war. St. Peter-Ording, hallo, hier bin ich. Wahrscheinlich ist ein schöner Sülzbaum daraus gewachsen. Und Sülze, und dabei gibt es sicher Schönes. Es gibt ja gute Sülze,
das glaube ich.
Feine Sülze. Aber
keine schöne.
Irgendwie ist es für mich visuell und... Nee.
Ich bin voll im Team von Frau Berben. Ich habe genau, bis auf das Internat, aber...
Ja, jetzt.
Also, absolut pro Sülze. Für mich eines der schönsten Mausfeelings.
Sülze, nicht Sylt, ne?
Sülze, ja, ja. Mausfeeling, also um das Ganze jetzt mal erstmal auf die Spitze zu treiben, ist Wackelpeter.
Das liebe ja. ich.
Ist Sülze.
Nee, oh, aber stell dir mal,
nein, jetzt. Aber Wackelpeter, alleine dieses Spiel mit kaltem Wackelpeter, der so ein bisschen fester, habe ich
aber
schon
Tim,
gesagt.
Aber Tim, das ist jetzt ganz unfair. So, Wackelpeter liebe ich.
Und dann slitscht man das so, gut, bei mir geht das auch, weil dann slitscht man das so zwischen den Zähnen durch irgendwie und spielt so ein bisschen mit den Konsistenzen. Und das überträgst du jetzt auf einen wohlmundigen Würzbereich. Und jetzt, ja, ich verstehe, warum ihr bestimmte Sülzen nicht mögt. Knorpel. Aber gehört ihr auch zu diesen kranken Menschen, die Schweinebraten an der Wursttheke kaufen ohne Glibber? Ich kaufe nur Glibber, weil ich das so als Snack geil finde. Hm. Weißt du, das ist so, also es ist eins der feinsten Dinge. Das ist aber diese Wackelpeter-Assoziation.
Aber das finde ich jetzt gemein, Wackelpeter.
Ja, es ist Sülze.
Okay,
habe ich brillant ausgekontert, oder?
Das hast du gut ausgekontert. Ja.
Und stimmt. Jetzt müsst ihr euch das. Und das gibt es in sehr lecker. Und es gibt es in der Tat in extrem ekelhaft. Also wirklich, wo viel zu viel Gelatine drin ist, wo einfach nur braune Zuckercouleur reingegossen worden ist und Salz, wo einfach nur, ich meine, so ein Stressschwein ausgekocht wird, was dann wirklich sehr unangenehm schmeckt. Aber so ein gutes Sauerfleisch, Sülze, dieses, also das Carbonarenkotelett an der Tanke. Das ist nix. Aber jetzt das zum Beispiel beim Metzger Dill, was der Sven Wassmann kochen musste, dieses 100 Jahre alte Rezept, was wirklich nur aus den Schweinefüßen und Schwänzchen gekocht wird, weil da besonders viel Gelatine drin ist. Wunderbar. Traum. Lecker. Hat alles was mit Temperatur und Können zu tun.
Aber wir lassen uns jetzt nicht überreden, oder?
Es ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, für die Hausfrau Fleisch haltbar zu machen.
Also ja, das Problem habe ich auch nicht. Hm? Das Problem hatte ich im Moment auch nicht.
Aber Bratkartoffeln, Remoulade, schöne Sülze dazu ist schon geil.
Weißt du warum, Frau Berg?
Ihr sauft zu wenig. Vielleicht, ihr müsst mehr saufen.
Das glaube ich.
Vielleicht
nicht.
Ist es das. Vielleicht ist es so.
Ich glaube, daran liegt es nicht.
Weil ich wollte dich jetzt auch da mich schützen vor dich schmeißen. Nein, aber so Bahnhofskneipen, Erikas Eck, das sind doch diese.
Ich weiß.
0 bis 4 Uhr morgens Kneipen, wo du nochmal irgendwie so, das ist gestern und heute, ich weiß noch, in Hamburg Madhouse, die alten Zeiten, das müsstest du ja auch noch kennen.
Oh ja.
Ja, da ist man auf die andere Seite noch Kaffee hingegangen, Fick. Um wirklich zu checken, geht da jetzt noch was oder nicht. Und dann bist du halt, hast du da dein Sauerfleisch mit Bratkartoffeln und Remoulade.
Hieß das deswegen so?
Kaffee. Das gestern und heute?
Nee, das Kaffee, was Frau Berben gerade ansprach.
Kaffee Fick? Nee, der Besitzer hieß das.
Ach so, ich dachte, das war so. Nee. Da ist man nochmal rübergegangen.
Ach so, Nee, der Besitzer hieß tatsächlich so. Ah, ja, und, okay.
Also definitiv pro Sülze und okay, ein Hoch. Ein
aber
Hoch
du kannst es verstehen, dass sie zumindest...
mit der Assoziation sowieso.
Nee, generell.
Der hört auch ein bisschen was raus, was da alles so drin ist. Mhm. Wenn das eben so gniddelig ist.
Und knorpelig.
Ich mag das so. Aber viele mögen kein Knorpel.
Wenn sie auf der Bullereikarte stehen würde, wäre es ein Ladenhüter oder meinst du, die würde gehen?
Nee, wird gehen. Wir haben einen großen Teil derer, wo ich immer wieder überrascht bin. Meine Köche sagen, lass mal wieder das und das machen. Neulich hatten wir so ein Lungenragout drauf, wo ich sage, ja, okay, das ist, damit ihr euch gut fühlt. Aber viel Spaß. Haben sie auf die Karte gepackt, war ein Renner, ein kompletter Renner. Also vielleicht, weil wir auch das Vertrauen haben, dass, wenn wir solche Gerichte machen, dass sie auch anständig sind.
Ja, weil du gerade von Einfrieren sprichst und dann beschließen wir den Podcast auch für heute. Frau Berben hat seit Corona...
Können wir noch eine Einladung für uns rausholen, bevor wir schließen?
Wo, was für eine Einladung?
Zum Essen. Bei der nächsten eklektischen Versammlung bei Frau Berben.
Finde ich gut.
Unter Normalumständen ist das eine 2-Stunden-Fahrt.
Ja, aber du kennst mich, ich lade mich überall gerne ein, aber bei Frau Berben würde ich mich das nicht trauen. Das
wegen?
Muss von ihr kommen.
Mich doch ein.
Wegen? Ich lade dich hiermit ein mit, wie nennt man das immer? Mit Partner. Plus eins.
Ja. Oh Gott, auf die Bücher freue ich mich jetzt schon. Frau Berben hat seit Corona so eine Tiefkühltruhe, wie du sie, also so eine Gastronomie-Typ, 15 Quadratmeter
weil?
Groß.
Weil
hatte sie vorher nicht.
Hatte ich alles nicht, nee. Und die steht jetzt da und man kann schön hier auf den Markt gehen und Fleisch und Pasta und
also wegen so. Bunkerkäufen oder warum?
Nee, das dann was zu Hause ist. Und früher, ich gehe dann immer jeden Tag los, wenn ich da bin. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, wie schön ist das denn, wenn man ein paar Sachen einfrieren kann. Ist mir aber erst während Corona gekommen. Läden zumachten, dann konnte man nicht.
Dir wird es wahrscheinlich so gehen, wie jeder Tiefkühltruhe auch. Du wirst immer den Überblick verlieren. Und,
sie ist im Moment Mutterseelen allein, ganz leer, weint ganz, ganz leer.
Ich verstehe aber den Prozess total. Ich war ja auch durch Corona, man hatte einfach mehr Zeit zu Hause.
Ja.
Man hatte aber auch weniger Besuch zu Hause und ich habe wahnsinnig gerne gekocht. Ich habe einfach.
Hat die Tiefkühltruhe einen schlechteren Ruf, als sie verdient?
Ja.
Ja, ne?
Ja, ja.
Hat Tiefkühltruhe einen schlechten Ruf?
Finde ich schon.
Aufgetautes, sowieso.
Genau, das keine Mühe gegeben, gab's doch schon mal.
Das ist nicht die frische
Frierbrand.
Küche. Das mediterrane Jamie Oliver kochen ist das nicht. Also, das meine ich jetzt gar nicht diskutiert, aber so dieses, also diesen Ernährungsdruck, den sich Menschen zu Hause machen, in Abwechslung, meine, was der Speisezettel angeht, das ist schon extrem geworden, finde ich. Also, wir hatten ja kaum Stress zu Hause, weil bei uns gab's Abendbrot. Das war eigentlich mehr oder minder fünfmal die Woche die gleiche Mahlzeit. Und dann, wenn es gepasst hat, gab es mal was Gekochtes abends. Ja. Das war nicht groß. Aber die Tiefkühltruhe selber ist doch schon so, dass die Leute, das Produkt kann nichts sein.
So, meine ich nämlich auch. Also dann.
Was Quatsch ist.
Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast mit mit einem absoluten Unterstreichen der Tiefkühltruhe. Jeder sollte eine haben.
Ja.
Deutlich besser als ihr Ruf.
Und ich würde auch was mitbringen für die Tiefkühltruhe, sollten wir eine Essensanlage von Frau Berben.
Würde ich auch machen.
Dann bringe ich so ein ganzes Rind.
Eine schöne Sülze.
Ein verteiltes Rind.
Nee, wir kriegen doch eine schöne Sülze mit.
Ja.
Oder?
Ja, Sylte wäre gut.
Also
ja.
Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte noch die Hälfte, ich hätte noch locker viel mehr gehabt. Also Frau Berben hat sehr viel Material, auf das man sich konzentrieren kann.
Da sammelt sich einiges
an. Da sammelt sich
einiges an.
Und wenn man so gierig ist.
Ja. Frau Berben, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier.
Das war schön bei euch.
Fand ich auch.
Unerwartet irgendwie. Ein ganz anderes Gespräch irgendwie. Ja, ja, wir sind gut durch die Welt gereist, finde ich. Also durch die Themen dieser Welt gereist. Ja.
Und ich würde es gerne auch nochmal, wie gesagt, nochmal intensivieren und wenn es geht, nicht am Nachmittag, also obwohl ich nachmittags
sehr. Nee, ich würde euch gerne beide trinken sehen, ganz ehrlich. Also
und beide?
Ja, gerne ab 17 Uhr das nächste Mal, weil ich glaube, also du gefällst mir sowieso sehr gut, wenn du die Lampen anhast.
Immer?
Bis zum gewissen Punkt.
Wollte ich gerade sagen.
Bis zum gewissen Punkt. Aber das würde ich gerne bei Frau Berben auch mal
machen. Weißt du, was ich jetzt sehen. Gleich noch machen muss?
Hä?
Mein Auto aus dem Jahreszeiten holen.
Ja, von Donnerstag? Ja, aber das ist ja ein Klassiker. Ne? Und weißt du, wer zweimal schon darauf aufmerksam geworden gemacht wurde, ob Tim nicht mal sein Auto... Ja, ich muss das jedes Mal.
Mhm. Also. Aber in Hamburg, das wäre
ja.
Ich verstehe.
Wir hatten da Podcast und das ging dann ein bisschen wilder her.
Was immer lustig ist, wenn Tim sagt, ich muss aber in 5 Minuten gehen, also nach der Aufzeichnung. Dann kann man davon ausgehen.
Okay, das wird ein schöner, intensiver, langer Abend.
Frau Berben, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier geholt haben. Wirklich.
Schön.
Tim, ganz herzlichen Dank auch an dich.
Ja.
Es war wie immer, es war
hat sich einrichten lassen.
Ja, klasse.
Frau Berben, noch viel Spaß hier nächste Woche beim Essen. Da wäre ich auch mal gespannt drauf, was rüberkommt. Und ich hoffe, dass man das noch ein bisschen intensivieren kann.
Ja. Ja, gerne, sehr gerne.
Also in diesem Sinne war das die heutige Ausgabe von Fiete Gastro. Mit Iris Berben und mit Tim. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ne? Tim, sag du die letzten Worte.
Tschüss. Ich bin ja immer so hinten raus. Da bin ich vielleicht ein Schwachsinn.
Nee, tschüss ist schön.
Nee, aber die lachen immer, weil ich noch einen Satz, eigentlich sage ich tschüss und dann sage ich noch was.
Das ist jetzt die letzte Viertelstunde.
Nee, aber wenn ich gehe, dann also ist so die Mischung aus wirklich gar nicht loslassen, also noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde oder wirklich so tschüss und dann
und
auch
weg.
Gehen.
Mhm.
Und dann auch so.
Hast du noch Zeit für eine Kritik? Die geht ganz schnell.
Ja, mach.
Hier, pass auf.
Also ich ja. Frau Berben kann dann ja schon los, oder nicht? Die muss ja los.
Nee. Vielleicht kriegt die auch Kritik, oder? Wir kriegen beide Kritik, oder?
Nee.
Das sollte ich immer schon mal loswerden.
Verdammt. Tim, red mal weiter.
Also ich kann zum Beispiel, ich finde auch ein gesetztes Ende bei Einladung, finde ich auch in Ordnung inzwischen.
Ach, da gab's was aus einer Sendung, die wir nie ausgestrahlt haben, was du erzählt hast, was du dann so machst, wenn du die Gäste loswerden.
Nee, nicht ich, aber jemand.
Oder jemand, erinnerst du dich?
Ja,
magst du das noch erzählen? Weil das hat ja nie das Licht der Welt erblickt.
Es gab jemand in meinem Umfeld, wenn der eingeladen hat, hat er auch sehr gerne seine Frau damit überrascht. Also hat einfach die Gäste mit nach Hause gebracht und sie so, stimmst du? So, ja, hatte ich doch gesagt. Nee, hast du nicht. Und der war so ein bisschen eigen, wenn er den, er hatte ein eigenes Zeitmanagement für so einen Abend und hat dann sehr individuell entschieden, wann dieser Abend vorbei zu sein hat.
Aber hat er das vorher entschieden oder während des
Währenddessen.
Abends? Währenddessen.
Ah, also okay. Essen wurde immer noch beendet.
Ja.
Und dann gab es aber so unterschiedliche Situationen. Es fing an damit, dass er sich die Schuhe unter dem Glastisch ausgezogen hat und dann die Socken dazu. Das war so der erste Hinweis. Dann fing er an zu lüften. Und dann hat er das Fenster aufgemacht. Dann, wenn das Timing gut war, wenn Licht Gäste aufgestanden sind und zum Pinkeln gegangen sind, ist er aufgestanden, hat den Stuhl weggenommen. Und dann kam die zurück und da gab es den Stuhl nicht mehr. Und wenn es hart auf hart kommt, hat er sich bettfertig gemacht und er ist Nacktschläfer.
Das finde ich super.
Und er ist Nacktschläfer. Und dann ist er einfach so schon mit so halb Hose aus, ohne Unterhose, Hemd noch so drüber.
So. Aber irgendwie auch klasse,
mit einer Selbstverständlichkeit
oder?
In die Küche gegangen. Ich gehe schon mal nach und da trank ich so ein Wasser. Und das war so ein Mehrstufenplan.
Aber das
und der war wirklich schmerzhaft, aber der war auch ein bisschen krautig. Oder ist immer noch ein bisschen krautig. Aber erstmal so dieses Socken und dann, das hat seine Frau am meisten gehasst, wenn er sich dann mit Barfußfüßen mit den Zehen zwischen den Zehen gejuckt hat.
Oh, ja.
Um diese Gemütlichkeit einzuleiten. Irgendwie so. Aber dieses so mit halb offenen Hemd in die Küche reingeht, sich ein Glas Wasser holen und unten frei baumeln lassen.
Sie wollte,
das war kein Angebot für
sie wollte damals unbedingt den Glastisch haben. Was hat sie jetzt davon? Hier, also. Und dann ist wirklich Schluss, Tim. Wir sind ja immer noch in Deutschland. Ja. Ich habe eine Nachricht bekommen von Viktor.
Ja.
Sebastian, habe gerade die neue Folge Fiete Gastro gehört und mit? Melzer. Weiß ich nicht. Und Melzer hat dich wegen deines Öfters korrigiert. Ja. Nun korrigiere ihn doch bitte einmal. Wenn er das nächste Mal zumindest sagt, das regt mich unglaublich auf. Es gibt zumindest oder mindestens, aber kein zumindestens. Jeder soll reden, wie er will, aber wenn er dann korrigiert, dann muss man es ihm auch heimzahlen.
Hat er absolut recht und jetzt halt die Fresse, Viktor. So, jeder soll reden,
war's.
Wie er darf.
Das war's.
In diesem Sinne. Tschüss.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.